Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 145. Und wie immer fangen wir an mit dem Matt, der sich überlegen darf, was er als nächstes sagt. Hallo Matt.
Der Matt hat sich nichts überlegt. So.
Das ist keine valide Antwort.
Awesome!
Das war jetzt wieder ein Insider für die Leute, die die Pre-Show gehört haben.
Das war nicht in der Pre-Show.
Das war nicht bei der Pre-Show. Das war vor der Pre-Show.
Die hier im Check waren, kurz vorbeigekommen sind und sich das angehört haben.
Ja. Nee, Felix ist auch dabei.
Ich verlinke das später, ja.
Ja.
Dann awesome, Felix.
Haben wir awesome. An der VoIP-Leitung den Pleidi.
Der Pleidi ist der Pleidi. Hi.
Genau, der Pleidi ist in sich gepleidit. Quasi, der macht einen Loop in sich selber oder so ähnlich.
Man könnte es auch als Verb benutzen, vielleicht.
Der Pleidi Pleidi.
Der Pleidi Pleidi den Pleidi.
Ja.
Ist okay. Und meiner einer ist auch wieder dabei.
Deiner ist einer?
Ja, meiner einer. Sehr ich gut. Und meiner einer. Und wir fangen, ich würde ja fast mit dem 1. April anfangen, aber naja gut. Nicht ganz. Die letzte Sendung war ein bisschen chaotisch.
War sie das?
Oder?
Na, also, ach so, es tut uns leid. Nee, ich hab's ja schon in der Sendung gesagt, es tut mir echt total leid, dass ich quasi verkackt habe einfach.
Was ist da eigentlich passiert?
Also Linux. Ich würde sagen,
wir mal Linux und Audio.
Linux und Audio und dann quasi wurden diese zwei Sachen vereint und dann war ich für 15 Minuten aus dem Stream weg. Also ich konnte den Ingo hören, aber ich konnte ihm nichts sagen, ich konnte ihm nicht irgendwie, es tut mir so leid. Naja, so ist halt.
Ja, das war ein bisschen kurios. Dummerweise waren dann auch die Aufnahmen nicht mehr synchron hinterher. Das heißt, also wer sich gewundert hat, warum der Felix und ich manchmal gleichzeitig reden, ich habe echt mein Allermöglichstes gegeben, dass so wieder auseinanderzuziehen, aber es kann
aber
sein,
es war unmöglich.
Bam. Ja, also der Aufwand steigt dann halt exponentiell. Ich glaube, ich saß nochmal 2 Stunden am Schneiden der Sendung. Und naja, nichtsdestotrotz, wir haben es irgendwie gebacken gekriegt. Wir arbeiten daran, dass auch so Remote-Setups besser funktionieren.
Ja, weil wir die ja wahrscheinlich öfter brauchen werden. Nicht wahr, Flighty?
Ja. Das war jetzt eine ruppige Überleitung.
Das war jetzt eine extra lange Pause, damit der Ingo es nachher richtig timen kann.
Genau, wir könnten ja alle nochmal klatschen, dass ich dahinter sehe, wo die Spitzen sind. Ja.
Okay, soll ich?
Ja, okay. Das war die Überleitung.
Also, ich habe dir die schönste Überleitung gegeben.
Also zu meiner Entschuldigung, ich war die letzten paar Wochen öfters mal nicht da. Hat seine Gründe. Einer der Gründe ist unter anderem, dass ich irgendwie in den nächsten paar Monaten in die USA auswandern werde und einen Mic pullen werde. Was dazu führt, dass ich vermutlich sehr, sehr viel seltener in der Sendung sein werde. Und ich wollte ja einfach
noch
mal Bescheid
seltener
sagen,
als
dass sich
jetzt
die Leute wundern.
Pultmark.
Ja, ich bin momentan zeitlich ein bisschen sehr begrenzt und
ich bin zeitlich sehr begrenzt. Ja. Genau, meine Dimensionen lassen sich nur in Zeit eingeben.
Ja. Genau.
Okay, ja.
Genau.
Dann viel Spaß drüben über den großen Teich. Ist aber noch ein bisschen hin,
ja. Ja, genau.
Ende des Jahres.
Das kann noch ein paar Monate dauern, aber ja.
Ja.
Ja, aber es wird passieren.
Es genau. wird passieren, wahrscheinlich im Sommer.
Uiuiuiuiuiui.
Der zweite, den wir durch den, wie heißt es, Brain Drain verlieren.
Ja. Yep.
Genau, lassen Sie sich hier Amis teuer ausbilden.
Genau, hier erstmal schön Uni genießen und dann abhauen.
Und vor allem halt, weil also die Amis machen das schon richtig, ne? Bei uns wird ja kostenlos, also auf Kosten des Staates. Also die saugen sozusagen den deutschen Staat leer, die Amis.
Ja. Das ist ja der Brain Drain.
Ist das der Brain Drain oder der Brain Train?
Beides.
Ja.
Eindeutig.
Ich habe mal mit Mark geredet, es gäbe da konzeptionell Ideen, irgendwann mal einen West Coast Podcast zu machen.
Podcast? West Coast Caster, Podcast.
Ein Podcasten. Ihr könnt dann, genau. Post hinschreiben.
Ja. Ein West Coast Podcast, so rum. Genau. Also haltet die Ohren offen, es gibt da vielleicht irgendwann was.
So oder so müssen wir das mit dem Remote.
Wir, ja, müssen noch üben. Das, wir müssen
üben. Wir üben immer.
Ja, das ist erstaunlich, dass es so schlecht funktioniert. Muss man jetzt auch mal sagen.
Mit diesem Internet ist nicht so unsere Sache.
Das ist total kompliziert. Ich hätte, also du quasi, du kannst zusammen alles quasi zusammen machen, außer ins Internet streamen.
Ja, also es ist echt, also gerade das Zusammenschneiden hinterher, es macht nicht so richtig Spaß. Oder man nimmt halt diese schlechte Qualität, also wir hören jetzt den Flighty relativ schlecht. Weiß immer nicht, ob ich euch das dann auch hinterher antun möchte oder ob ich dann halt die Spur nehme, die der Flighty jetzt nochmal extra bei sich aufzeichnet.
Was du natürlich machst.
Was ich meistens mache, außer Flighty hat vergessen aufzunehmen, wie es ja schon mal passiert ist.
Nee, kann gar nicht passieren. Wir sind alles professionell.
Oder ihr habt nicht aufgenommen, oder?
Das ist einmal passiert und dann haben wir aber auch irgendwas anderes verkackt und haben dann einfach die erste Viertelstunde der Sendung nochmal gemacht.
Genau, Felix hat hier...
die erste Viertelstunde neu gemacht?
Nein, nee, war aber 10 Minuten oder so waren es bestimmt. Ja,
fuck, hey.
Die gehen immer schnell rum bei uns.
Genau,
die haben viel schneller als anderswo.
Mhm. Ja. Haben wir ja jetzt auch schon wieder, wahrscheinlich sind wir schon wieder dabei, 10 Minuten hier rumzuquatschen über Nonsens. Aber das ist halt echt immer viel Arbeit, wenn man sogenannten Double-Ender macht, also jeder nimmt auf seiner Seite auf und dann wird es zusammengeschnitten. Mhm. Und dummerweise, man sollte es nicht glauben, aber Computeruhren laufen irgendwie unterschiedlich schnell. Und das bedeutet, dass auf so 2, 3, 4 Stunden Sendung die Zeiten dann hinten 4 Sekunden auseinanderlaufen. Und das hörst du halt am Ende. Das geht halt nicht. Ich kann die nicht einfach so zueinander packen, sondern ich muss halt genau gucken, wie 4 Sekunden driften die jetzt auseinander und das dann entweder manuell alles immer so ein bisschen wegschieben.
Oder wenn dann jemand passt, auf einmal im Endergebnis etwas gedehnter redet.
Nee. Also das gibt schon Programme, die dir das wieder richtig rechnen, aber es ist halt trotzdem Aufwand. Schöner wäre, wenn du einfach das irgendwie zusammenschmeißen könntest und dann wäre gut.
Ich meine, das ist immer noch krass, ne? Also wir leben irgendwie, das ist halt das Internetzeitalter und ich war jetzt dem letzten war hier in Wolgograd, war lange Nacht der Museen und wir waren im Sternemuseum, also hier Mercedes-Benz, darf man ja, glaube ich, so sagen. Und
nee, ist verboten.
Verdammt. Und da ist halt uns irgendwie beiden bewusst geworden, als wir da durchgelaufen sind, so krass oben, also das ist ja so eingeteilt in so, du gehst von oben so der Anfangszeit runter zur Neuzeit oder zur aktuellen Zeit und ganz oben ist halt noch alles voll mit diesen ganzen, diese Schriftstücke, die sie irgendwie damals ausgetauscht haben mit, hiermit beglaube ich, Gottlieb, Gottlob, Daimler, bla bla bla, dass dieser Rechtsanwalt mich in den USA vertreten darf und hier sind noch, mit diesem Schiff kommt außerdem 500 Motoren und so. Und heute, wir sind irgendwie in der Zeit angekommen, alles ist instantan. Ja, also auch das Thema, wenn der Flighty an der Westküste sein würde, ist technisch möglich. Es ist eigentlich in der Theorie nur noch eine Frage der Zeitverschiebung. Ja, also dass wir die irgendwie mit hinkriegen.
Ja gut, und das ist halt eigentlich das größte Problem.
Aber, genau, aber das ist halt eher nur so die Theorie, weil ich meine, der Flighty wird es mir auch bestätigen können. Also wir haben beruflich gerade ständig mit Westküste zu tun und skypen und slacken und ich weiß nicht was. Und das funktioniert so schlecht. Also du denkst immer, also es gibt keine vernünftige Lösung. Du denkst dann, okay, Skype oder dieses Microsoft Skype for Business oder dann machst du Google Hangouts oder dann machst du dies oder das.
Du hast ja vor der Sendung auch mit irgendjemandem geredet.
Alles das klang kaputt.
Auch scheiße oder so. Ne?
Ja. Also ich muss ja sagen, es gibt's noch nicht so lange, aber dieses Slack Voice Chat,
das ist sehr gut.
Feature.
Ja.
Das funktioniert tatsächlich, also ich hatte da bis jetzt noch keine gravierenden Probleme mit.
Nee, also genau, also die machen vieles richtig in der Hinsicht, weil die haben sehr guten
RTC oder was?
Die haben einen sehr guten Audio Codec.
Ich glaube, die benutzen WebRTC, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, die können eigentlich gar nicht viel anders machen, weil das sind ja alles nur Webviews. So und das funktioniert echt gut, also auch einfach so die Gesprächsqualität ist enorm besser als bei anderen und es gibt halt kaum dieses abgehackte irgendwie Reden. Das Problem, warum Slack halt Voice Calling momentan auch noch nicht unbedingt geeignet ist, ist zum einen, es gibt's halt nur in den Desktop-Apps. Es gibt Leute, die haben schon die Beta-Version der Mobile-Apps, in denen das auch schon aktiviert ist. Ist ja auch nur eine Frage der Zeit, keine Sache. Und das andere ist, also ein Slack Voice Call kann, glaube ich, momentan maximal 15 Teilnehmer haben, was halt auch in unserem Umfeld jetzt schnell die Rahmen sprengt.
Ja, also viel mehr willst du
beruflich. Nee, natürlich nicht. Das ist das Nächste. Dann hocken die Leute irgendwie mit ihren Notebooks irgendwo. Fünf Leute sitzen um ein Notebook herum und reden. Und die Ingenieure dieser Notebooks haben jahrelange Arbeit investiert, dass sie auch diese Notebook-Mikrofone, diese Billo-Mikrofone, eine ähnliche Nierencharakteristik oder irgendeine Richtcharakteristik entwickeln, dass sie sich auf den vorne Sitzenden konzentrieren und dann redet hinter dem Notebook jemand rein. Und auch das ist, also das ist eine Sache der Disziplin, aber natürlich auch eine Sache der Technik, ja. Und
ja, also das Ding ist,
und halt das wird dann weggeduckt und bla, ja. Also ganz schlimm. Und dann redet jemand rein, genau.
Genau, redet mal rein. Ich habe jetzt gerade auch, wie Skype schon wieder irgendwie dich runtergeregelt hat oder so, wenn ich angefangen habe zu sprechen. Ja, das Problem ist dann halt auch, ja, da reden Leute von hinten rein, die Leute im Raum hören das natürlich, die Leute an der Leitung hören das natürlich nicht, aber Leute im Raum reagieren dann auf irgendwelche Dinge, die du nicht gehört hast, und das ist sehr konfus.
Ja. Das ist wie, wenn man Kongressvideos guckt, ja, und die Leute haben halt reingeschrien, statt sich, wie es eigentlich vorgeschrieben ist, sich zum Mikro zu bewegen und die Frage für alle zu stellen. Und,
ja, genau, also du siehst den Vortragenden vorne stehen und er hört nur so irgendwie, du siehst nur, er hört jemandem zu und dann sagt, ja, also das ist so und so und so und so und so,
genau,
und so.
Und du denkst,
was war die Frage?
Ja, was wäre
deswegen,
der andere Teil gewesen?
Deswegen, wenn ihr jemals Speaker sein solltet, dann erst die Frage nochmal sagen.
Wiederholen oder zur Ordnung rufen und sagen, bitte geh an das Mikrofon.
Nee, einfach die Frage einfach die Frage selber wiederholen, weil dann muss man nicht erst quasi warten, bis der andere da hingelaufen ist, sondern man kann direkt weitermachen.
Aber die meisten Leute, die halt was vortragen, denken nicht dran.
Ja, aber das ist eine Disziplinfrage für die Speaker. Das kann man denen vorher entsprechend nochmal mitteilen und trainieren. Und das andere, was das auch noch einen guten Nebeneffekt ist, hat, ist, dadurch, dass es wiederholt wird, es gibt dann immer so ein bisschen Unterschiede zwischen dem, was wirklich gefragt wurde und dem auch, was der Sprecher
was
vorne
der
verstanden
Sprecher
hat.
Genau,
verstanden
hat
die Frage
und worauf er reagiert, und also worauf er dann noch antwortet.
Auch nochmal deutlich. Also lange Rede, gar keiner oder kurzer Sinn.
Doch, voll der wichtige Sinn.
Es ist technisch momentan immer noch schwer und man möchte es nicht für möglich halten, wie schwer es ist, sowas zusammenbringen. Deshalb machen wir solche Sachen wie Double Ender irgendwie bei der Aufzeichnung nachher, weil das mit dem Skype, das ist, glaube ich, nicht so genial. Ich habe jetzt dem letzten Mal wieder ein paar Podcasts gehört, wo dann einfach, das hat viel Arbeit, ja, wo dann aus Arbeitsspargründen irgendwie halt einfach irgendwie das nur direkt so die Aufzeichnung davon genommen wird.
Nur der Skype-Shitcall.
Und das hört sich manchmal echt ein bisschen billig dann an und...
Ja, also das funktioniert meistens okay und dann kommen zwischendurch halt irgendwie ganz fürchterliche Artefakte durch und dann ist es halt für den Hörer kein besonders tolles
oder du hörst halt sofort, der eine sitzt im Studio und der andere hat irgendwie nur mit dem iPhone-Headset das gemacht. Das ist lustig, wie schnell sich dann das Gehör und das Gehirn irgendwie irgendwann dran gewöhnen. Weißt du, wenn du dann eine viertelhalbe Stunde so einen Podcast hörst, gar nicht mehr groß auffällt. Aber am Anfang ist es sehr störend. Und,
habt ihr dann auch manchmal das Gefühl, dass derjenige, der dann scheiße klingt, auch irgendwie dessen Meinung vielleicht ein bisschen weniger wert ist? Oder so?
Ist das eine Art Fall?
Ich habe das nicht. Dass man sich dann denkt, okay, derjenige, der jetzt hier schlecht klingt, der muss unprofessioneller sein.
Eine Art Qualitätsvermutungseffekt. Ja, das andere, also ich kann das insofern auf jeden Fall unterstützen, wenn wir gerade von dem Unterhaltungsthema nochmal ausgehen, dann unterhalten sich auf einmal Leute, die in dem Raum sitzen, weil die sehen sich ja und die reden miteinander und derjenige an der Leitung, das würde jetzt in dem Falle leider den Flydi betreffen, der sagt irgendwann auch gar nichts mehr und kommt überhaupt nicht mehr zu Wort, weil er gar nicht reinkommt in das Gespräch, weil man, also er wird dann weggeduckt von der Technik, aber auch einfach, das ist für Leute viel einfacher, sich hier, gell Ingo, ist doch viel einfacher, das
viel einfacher zu unterhalten,
und Felix auch, aber
Felix ist sowieso woanders.
Nee, ich höre total zu. Ja. Ich sehe euch hier quasi in meinem
Winkel oder so. Das ist halt bei allem Spaß, den das Podcasten macht, muss man da eben das auch ernsthaft betreiben. Ja.
Gut. Also ja, wo wir jetzt gerade noch irgendwie glorios abgeschweift sind, könnte man noch kurz zum Thema wieder zurückkommen. Solche Probleme sind unter anderem ja auch dann so ein Ding, weshalb ich dann jetzt tatsächlich auswandere, weil ich würde halt...
Nee, diese Probleme gibt's nur in Deutschland, das ist das Ding, ja? Deutsche Sprache ist eine Scheißsprache dafür, für Podcasten. Und deswegen geht's nur in den USA richtig.
Ich schätze, was Bloody meint, ist das im Raum mit den Leuten sein.
Ja, dieses halt mit Leuten zusammenarbeiten und halt alles, was ihr gerade über alles, was ihr gerade geredet habt, was irgendwie beim Remote-Podcast Probleme macht, habe ich natürlich auch auf der Arbeit Probleme. Und das Also es ist schon ganz cool, wenn man irgendwie im Homeoffice daheim arbeitet, hat schon seine Vorteile und auch seine Berechtigung. Aber wie gesagt, das ist, sind halt auch sehr viele logistischen und sonstigen Probleme, die da mit herkommen. Und ich probiere es jetzt deswegen einfach mal ein bisschen andersrum.
Gut, sind ja auch noch Zeitdifferenzprobleme, also andere Zeitzonen und so. Also schon nochmal was anderes. Wenn alle in derselben Zeitzone wären, dann wäre es vielleicht auch mal einfacher.
Oder wenn alle remote wären, ist halt beides nicht der Fall.
Ja,
oder meine Theorie ist ja, sowohl Podcasten als auch Arbeiten wäre, glaube ich, weniger ein Problem, wenn alle remote teilnehmen. Weil es ist halt zum Beispiel halt, wie soll man sagen, gerade beim Podcasten, man neigt ja schon ein bisschen dazu, sich gegenseitig ins Wort zu fallen. Nur wenn man im gleichen Raum sitzt, merkt man das relativ schnell. Und wenn man dann halt remote ist, dann halt nicht. Und so, das sorgt halt für komische Situationen, in denen man dann unabsichtlich anderen Leuten ins Wort fällt, die halt ansonsten darauf eingestellt sind, dass man im gleichen Raum ist und es dann sofort merkt.
Es ist halt zum Beispiel sehr schwierig, nur über eine Stimme an der Leitung vorauszuahnen, wann dieser Satz zum Ende kommen wird, dieser Gedanke zu Ende geführt sein wird und man dann selber das wie jetzt gerade irgendwie seinen Punkt zur Geltung bringen kann, wenn man im gleichen Raum sitzt, du siehst halt sofort an der Gestik des anderen, also der will jetzt was sagen und der andere sieht so, ah ja, der ist wahrscheinlich gleich fertig irgendwie so. Ja, das
und wir haben ja vollkommen probiert, irgendwie ein Zeichen zu senden oder
wir
so.
Wir haben Dinge probiert, aber mit Webcam und allem irgendwie. Die Technik hat da auch nicht viel besser mitgemacht, weil wenn Audio schwierig ist, dann ist eins nur noch schwieriger, Video und Audio. Ja. Und selbst wenn das Video nachher gar nicht in das Endprodukt reinkommt. Ja, also.
Ja. Aber wenn das Video dann halt irgendwie 3-4 Sekunden hinter dem Audio herhängt oder umgekehrt, dann ist das halt auch so ein bisschen suboptimal, was ja schon mal passieren kann.
Ja. Also genau, Pleidi wird sich an die Westküste verabschieden und dann mit Mark. Also ihr werdet dann ja auch, du wirst ja in Seattle Redmond wahrscheinlich sein, das heißt, du wirst auch von Mark zumindest örtlich irgendwie 2-3 Stunden entfernt sein, aber in der gleichen Zeitzone.
Genau. Gleiche Küste.
Genau, und ich bin ja auch in der nächsten Zeit immer mal wieder drüben und vielleicht mache ich ja irgendwann auch den Flydi und den Mark.
Uiuiui.
Beziehungsweise, was heißt vielleicht, das ist sehr wahrscheinlich, die Frage ist nur noch eine Frage des Zeitraumes. Und dann werden wir vielleicht auch mal von dort aus senden.
So sieht's aus.
Und dann sind Ingo und Felix die Remote Guys. Sorry.
Einer muss remote sein.
Ja.
Einer muss immer remote sein.
Wir sitzen dann hier trotzdem und essen Pizza und ihr müsst euren anderen Junkfood da drüben essen.
Genau, auch Pizza wahrscheinlich.
Richtig geiler Junkfood, alles mit Käse überbacken. Alles.
Mm-hmm. Zum Beispiel, du nimmst ein bisschen Käse,
Vanille,
ein bisschen Käse drüber, ist geil.
Nee, Vanillepudding mit Käse, super.
So. Und alles gefried.
Das ist Großbritannien, oder?
Die fried Snickers. Die Schotten.
Schotten, verdammte Schotten, ey.
Ja. Okay. So, wie kommen bleiben wir jetzt zum Hackaday Prize?
Ich wollte sagen, wir bleiben bei Selbstbeweihräucherung quasi.
Ja, also ich will da gar nicht so viel Selbstbeweihräuchern. Also ein bisschen.
Gut, ja, dann.
Und zwar, es gibt, wie jedes Jahr seit letztem Jahr.
Eine schöne Tradition, nun schon im zweiten Jahr.
Ja, genau. Since 2015.
Ja.
Gibt es den Hackaday Prize und das ist quasi von Hackaday der Webseite. Den Leuten dahinter gibt es jetzt einen Preis, wo man seine eigenen Projekte vorstellen kann und wo man dann die Möglichkeit hat auf irgendwie Cash Money oder so. So, ein Freund von mir hat auch zwei Projekte, die wir zusammen machen, dort quasi vorgestellt und die habe ich einfach rein verlinkt und mehr brauche ich dafür gar nicht. Also wenn ihr da coole Projekte findet, könnt ihr sie, glaube ich, liken oder so und dann gibt's Chancen, um zu gewinnen oder so Quatsch.
Okay.
Das war's auch schon. Mehr will ich gar nicht sagen. Gut,
dann kommen wir zum Blast from the Past. Wir hatten ja unsere Microsoft-Experten nicht dabei letzte Woche und es ging halt fast nur um Microsoft, weil da irgendwie so eine...
Ja, das habt ihr euch ja ausgesucht.
Es
hat genug anderes gegeben.
Bei 1. Bestimmt. April. Achso, die waren noch nicht.
Nee, war vorher.
Oh. Ja, wir waren vor dem 1. April, also zumindest die Aufzeichnung. Ja, war halt trotzdem das allseits bestimmende Thema, weil da irgendwie so eine komische Konferenz war. Und da könnt ihr jetzt nochmal kurz euren Senf dazu geben.
Genau, sagt doch mal was zu der Konferenz. Ich habe es nämlich gar nicht mitbekommen, dass es quasi war.
Was für eine Konferenz?
Ja, das war wo ihr wart. Oh, ja,
das ist, nee, die wir waren nicht. Dann irgendwo. Also
wir haben die Keynotes geschaut.
Zugeordnet, zuarbeiten, habe ich gesagt.
Ja, also konkret ist es so, es war diese Build-Keynote oder Build-Konferenz in San Francisco, Moscone West, also dem großen Konferenzcenter, wo zum Beispiel bisher auch immer die WWDC von Apple war. Die Build ist die große Microsoft-Entwicklerkonferenz, die ist einmal jährlich, meine ich. Ja, also und also es gibt nochmal sowas Ähnliches, aber unwichtig. Und da wurden am ersten, es gab zwei Keynotes, da wurden am ersten Tag von CEO Satya Nadella die im Wesentlichen jetzt mal die nächsten Schritte, was ist mit Windows und dem gesamten Ecosystem da vorgestellt. Und die zweite Keynote am zweiten Tag war von Scott Guthrie, das ist der Cloud and Engineering Lead. Und der hat im Wesentlichen dann so erzählt, was, also da ging es drum, was ist im Bereich Cloud Engineering und Developer Tools und so weiter, was gibt es da Neues, was für tolle Technologien und was für tolle Announcements gibt's. Und basierend auf dem, was wir beruflich tun, ist natürlich unser Fokus eher auf der zweiten gewesen. Ja, ich meine, beim ersten ging es auch um HoloLens und so weiter. Das ist natürlich alles toll. Und auch, dass zum Beispiel UWP, also Universal Windows Plattform, ist auch jetzt in Zukunft ermöglichen wird, Xbox-Spiele auch auf dem PC direkt zu betreiben. Yada, yada. Schön, schön. Ist ja alles auch irgendwie Entwickler-Fu, aber im Wesentlichen ging es dann so für uns irgendwie um den zweiten Tag. Und da haben wir eigentlich auch die ganze Zeit uns drauf vorbereitet. Da war auch Hockey-App dann kurz in der Keynote mit drin vertreten.
Ich glaube, habt ihr irgendwas gesagt oder wart ihr einfach nur da?
Nein, es gibt da, also das läuft dann da so, es gibt einen, der heißt Donovan Brown, der stellt die Entwicklertools in der Regel vor und der hat sich, also obwohl er uns zu uns gar nicht gehört, hat sich auch Hockey-App angenommen sozusagen.
So nett von ihm.
Ja. So ja, läuft das halt bei
Microsoft. Ich weiß nicht, was wir eigentlich gemacht haben, waren halt über die letzten Monate halt an Features zu arbeiten, die da irgendwo in irgendeiner Art und Weise mit vorgestellt wurden oder mit zu dem Paket gehört haben.
Genau.
Und da halt vielleicht noch irgendwelche Sachen, die man kurz vorher noch gefunden hat oder sowas, fixen und gucken, dass alles läuft und irgendwie Dokumentation schreiben und sonstige Sachen, Blogposts, was man denn so tut.
Ja. Ich meine, man kann sich das ja entsprechend vorstellen. Die, also in meinem Bereich ist es ja auch noch so, ich arbeite eigentlich an dem SDK, das heißt, das Android-SDK ist typischerweise Open Source und gewisse Sachen können wir dann aber halt nicht Open Source entwickeln, weil wenn man wüsste, ah, okay, da gibt's das im SDK, dann wüsste man, ah, okay, HockeyApp halt auch bald dieses Feature. Natürlich werden dann gewisse Sachen irgendwie im Verschlossenen entwickelt. Das Open Source SDK läuft nebenher, es gibt ein offenes Beta-Release, ein geschlossenes Alpha-Release, wo jeder den Source-Code sehen kann, aber die Funktionalität steht nur für gewisse Nutzerkreise zur Verfügung. Dieses Programm heißt bei uns Preseason. Und wir hatten effektiv, also von unseren Device-SDKs, also iOS und Android, hatten wir quasi drei Releases vorbereitet. Und wie das dann eben bei solchen Konferenzen ist oder wenn es so News gibt, irgendwann gibt es dann halt ein Embargo. Ab jetzt darf man keine Informationen mehr verteilen, man darf keine neuen Software-Releases oder Updates mehr rausgeben, weil jetzt einfach sozusagen alles sich auf diesen Zeitpunkt konzentrieren soll und dann auf einmal ist dieser Zeitpunkt da, der irgendwie vorher vereinbart wurde und dann muss auf einmal alles released werden. Und entsprechend ist es dann halt so, dass man den Rest des Tages eigentlich nur noch auf Standby ist und hofft, dass nichts kaputt geht.
Ja, also, man ist was kaputt gegangen? Koordiniert sich halt mit anderen Teams und spricht da noch irgendwelche Dinge ab, weil, sagen wir mal, diese Releases, die passieren ja nicht im Vakuum, sondern die passieren ja auch mit, indem bestimmte Teams ihre Features mehr oder weniger in der richtigen Reihenfolge nacheinander releasen müssen, weil wenn das SDK irgendein Feature mitbringt, dann sollte das Backend das können und dann sollten auch irgendwelche anderen Sachen das können und ja.
Genau. Also man hat halt entsprechende Zyklen und Vorausplanungen, die man nicht verhindern kann. Beispielsweise bei uns ist es so, das Android SDK können wir sofort bei Bintray releasen. Also wenn wir das Archiv sozusagen, das Artefakt packen, schieben es zu Bintray hoch, da ist es automatisch in JCenter. Das ist das momentan am weitesten verbreitete Repository, wo man sich Artefakte für Android und Java sozusagen ziehen kann. Und weil aber noch viele Maven Central benutzen, synken wir dann mit Maven Central, das kann man direkt von Bintray aus. Und das dauert aber bis zu 24 Stunden. Jetzt, was macht man? Ja, lädt man das irgendwie vorher heimlich schon zu Bintray hoch und synkt das und sagt das keinem? Entsprechend, wie Flydie gerade gesagt hat, das, was wir da hochgeladen haben, hängt von gewissen Integrationen vom Backend-Team ab. Das heißt, die müssen es auch erstmal aktivieren. Man möchte gerne vielleicht nochmal als allerletztes, bevor man es an die Kunden lässt, auch die Live-Version nochmal im kompletten Live-Szenario testen. Dann sagen irgendwelche Leute irgendwann, ja, wir wollen aber gerne jetzt den Blogpost releasen und da muss halt alles irgendwie zeitlich abgestimmt sein. Und deshalb ist halt da dann die gesamte Mannschaft quasi
auf Hot Standby.
Im Slack und sonst wo. Und natürlich guckt man nebenher auch noch die Keynote irgendwie an. Also da sind auch ein paar interessante Sachen vorgestellt worden, die über das, was Hockey App oder was wir da gemacht haben, hinausgehen. Also wir sind ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil eines ganz, ganz großen Konzerns.
Ist jetzt alles gut gegangen oder hattet ihr Probleme? Also
habt ihr gewonnen? Das ist ja das Wichtigste.
Also gewonnen haben wir immer und notfalls an Erfahrung. Gut, soweit ich sagen kann oder soweit ich sehen kann bisher, ist es super gelaufen. Okay. Also ist nichts groß kaputt gegangen, sondern alles so gestartet, wie wir uns das erhofft haben.
Und so ein Teil von Xamarin ist jetzt auch irgendwie mit Hockey App so zusammen irgendwas.
Bla. Ja, das ist die andere große News. Der wesentliche Teil ist eben Xamarin ist wurde ja kurz vorher angekündigt, dass Microsoft Xamarin kaufen wird und ganz ganz kurz vorher, ich glaube irgendwie 3-4 Tage erst vor der Build ist auch der Deal geclosed worden, also sozusagen wirklich. Die Tinte war gerade so halbwegs trocken.
Also wie viel und, Geld von wem nach wo und Aktienshares
bla. Genau, ist eher so, genau, also die ganzen vertraglichen Details endlich mal sozusagen fixiert und auch dreimal irgendwie abgeschrieben oder was auch immer. Der entscheidende Punkt ist.
10 Lawyers drüber geguckt, Anwälte.
Wir haben da insofern natürlich vorher schon ein gutes Verhältnis irgendwie gehabt und haben da sehr viel Glück gehabt, dass von beiden Seiten da irgendwie so dieses, okay, gut, wir sind jetzt vielleicht noch nicht offiziell irgendwie direkt miteinander verheiratet, aber das, was wir jetzt zusammen machen wollen, ist halt das Beste für den User. Also arbeiten wir mal zusammen. Aber gewisse Details kannst du natürlich erst, sobald die Tinte trocken ist, machen. Mhm. Ja, also konkret ist eben so dass Xamarin Insights, was ja ein Teilprodukt von Xamarin ist.
Was ist das?
Das ist eine Lösung, die ähnlich dem ist, was wir mit Hockey App gerade anbieten oder was Application Insights vor hatte. Also Analytics für über deine App, Metrics,
genau.
Die dir Einblicke so in deinen App-Lebenszyklus geben.
Also so Sachen, die man sich irgendwie, damit man es ein bisschen anschaulicher hat, man kann zum Beispiel so Dinge abfragen, wie über welchen Zeitraum hat meine App welche Anzahl von Benutzern, wie oft benutzen die diese App, solche Sachen. Ja. Wie oft crasht sie?
Genau. Wie viele User hatten diesen Crash? Also welcher Crash ist gerade sehr wichtig, dass ich mich vielleicht um den kümmere?
Welcher ist gerade der Favorite Crash quasi?
So ungefähr, ja, welcher ist most liked. und auch natürlich so Aspekte wie viele Crash-Free-User habe ich denn? Weil ich will ja natürlich, für viele User ist es egal, welchen Crash sie haben, aber wenn sie einen haben, dann sind sie auf einmal nicht mehr happy mit dem Produkt. Solche Sachen haben sowohl wir mit Hockey App an der Build vorgestellt, als auch Xamarin Insights und Xamarin, die Mutterfirma sozusagen davon, gehört jetzt zu Microsoft und das Team von Xamarin Insights arbeitet jetzt mit dem Team von Hockey App zusammen. So. Jo. Und gerade solche Sachen, wie dass die sozusagen wirklich auch bei uns ins Team eingegliedert werden oder so, da wussten selbst wir lange nichts Genaueres von, außer da hieß es, ja, da gibt's diese Leute und die sind toll.
So toll wie ihr.
Mindestens. Wahrscheinlich toller, aber...
Ist ja egal.
Muss man denken. Und gerade solche Sachen gehen dann halt, wie gesagt, wenn so ein Deal erst ganz kurz davor irgendwie abgeschlossen wird, ich meine, wie gesagt, im Zweifelsfalle kann da ja immer noch alles schief gehen und dann sagt man, ach, Moment, hier Multimilliarden-Dollar-Konzern, Geschäftsgeheimnisse, wuh.
Okay. Das heißt, dieses Xamarin Insights ist jetzt mit in Hockey App drin.
Das Xamarin Insights gibt es jetzt erstmal genauso weiter, aber wir arbeiten das ist so, was ich aus dem Announcement selber entnehme, weil arg viel mehr haben wir jetzt bisher auch noch nicht selber erfahren. Wir arbeiten daran, zusammen in Zukunft eine gemeinsame Lösung zu haben.
Okay. Gut. Dann, Flighty wollte noch was über die Bash sagen.
Ja, ich wollte einfach nur mal anmerken, dass so eine Bash als Shell auf seinem Workstation-Computer auch für andere Dinge benutzt werden kann, als sich auf Server per SSH zu verbinden. Und irgendwie hatte ich das Gefühl in der letzten Sendung, da ging es eigentlich nur darum, dass man sich per SSH auf andere Rechner zu
Aber das ist schon ein mega geiles Feature.
Das ist, wollte ich schon sagen, ja. Es ist schon toll, man kann auch andere Sachen mitmachen. Ja, aber man klar, kann sich ja auch verbinden mit SSH auf andere Computer.
Du kannst alles Mögliche machen. Das ist
cool und so Tab-Completion über Rechnergrenzen hinweg und Rsync und SCP und sonstige Dinge benutzen, ist schon cool. Allerdings sind so die Sachen, die jetzt zum Beispiel auf der Keynote vorgestellt wurden, da ging es eher darum,
Python-Skripte ausführen.
Was du auch jetzt auch schon kannst.
Ja,
mach weiter.
Naja, es ist halt so, viele Menschen oder viele Entwickler, die haben halt einen Toolset, was sie gerne benutzen, sei es zum Debuggen, sei es um mal kurz ein paar Logdateien auszuwerten, sei es um irgendwie Skripte auszuführen, was auch immer.
Okay, wie komme ich denn an die Logdateien von Windows ran mit der Bash?
Gar nicht, aber... Naja, Felix, du lässt ja vielleicht nicht nur Windows-Sachen auf deinem Arbeitsrechner laufen, sondern du willst da vielleicht auch in Python oder in Ruby oder in Node oder was auch immer entwickeln, und solche Anwendungen haben halt im Zweifelsfall dann auch Logfiles.
Oder der Apache Webserver, den du laufen lässt, der schreibt wahrscheinlich auch trotzdem noch Logfiles. Ja,
also ich meine,
das ist ja genau das, was ich letztes Mal gesagt habe. Also Microsoft zielt halt damit auf die Power-User und die Entwickler ab, dass die halt nicht zu macOS oder Linux gehen, also sondern halt virtuelle Maschine, klar, könntest du auch machen, aber wenn, dann willst du halt, eigentlich willst du ja schon komplett integriert haben. Du willst halt eine Shell haben, in dem du deinen ganzen Kram machen kannst, den du dann halt jeden Tag, den du zur täglichen Arbeit einfach brauchst und den du wertgeschätzt hast. Oder selbst, ja, weiß ich nicht, wenn du neu anfängst, willst du trotzdem so ein paar Tools haben, und die gehen halt auf der Kommandozeile einfach am schnellsten. Und die User will Microsoft entweder bei der Stange halten oder eventuell sogar zurückgewinnen.
Ja.
Deswegen ist es das Feature.
Also was ich eigentlich anmerken wollte, ist bei dem Feature mit der Bash, zumindest von nach dem, was man so auf der Keynote gesehen hat, geht's halt, ist so die Zielgruppe hauptsächlich Softwareentwickler, die halt mit irgendwelchen Open Source Tools entwickeln wollen. Und da halt an die Bash oder eine Bash-artige Shell, wie jetzt zum Beispiel die ZSH, gewöhnt sind. Und ich habe halt auch immer wieder so Geschichten, wo ich für einzelne Features, die ich entwickle, halt auch mal meine Sachen auf Windows laufen lassen muss. Und dann ist es halt schon ein ziemlicher Krampf, gerade halt auch so Git auf der Kommandozeile im command.exe. Das macht halt auch irgendwie echt keinen Spaß. So, und ohne richtige die History durchsuchen und Tab Completion und sonst irgendwas. Ich würde auch 10-mal lieber eine Bash nehmen. Als jetzt irgendwie mit der Command Shell oder mit PowerShell rumzumachen. Und ich glaube, das ist so das Ziel, dass man sagt, okay, Entwickler, die haben ein Toolset, das wissen sie, wie man es benutzt, damit können sie gut umgehen, und das bietet man ihnen jetzt halt auch auf Windows.
Jetzt,
also das ist zumindest meine persönliche Interpretation, das ist jetzt kein offizielles Statement.
Jetzt das Wichtigste für mich wäre, es gab ja schon Cygwin quasi, das hat ja quasi schon das gemacht. Und die Frage ist jetzt, ob ein Fork immer noch so lange braucht unter Windows, wie es quasi davor immer gemacht hat. Weil ein Fork hat ungefähr eine halbe Sekunde gebraucht, ja. Und wenn du quasi eine Pipe von 3 Programmen hast, hast du 1,5 Sekunden einfach nur Forkzeit. Ja,
die werden schon da Sachen optimiert haben.
Ich würde davon ausgehen, dass da optimiert wurde. Ich kann es dir tatsächlich nicht.
Ich hab gerade das schon ausprobiert, weil du so geredet hast, als hättest du das schon alles getestet.
Oh. Flydie hat es entwickelt, aber das kann er nicht sagen.
Ach so, ja. Wann hätte ich das denn testen sollen?
Ich weiß nicht, die gibt's doch schon seit gestern, die zum Ausprobieren. Oder? Also, da gab's doch irgendwie, da gab's so einen Konami-Code, den man eingeben muss, und dann kriegst du irgendwie eine Bash oder so. Ich hab's auch bloß irgendwie. Okay, nee, aber ihr müsst es alle beide ausprobieren.
Alle beide.
Ja, Matt, genau. Du musst es ausprobieren. Du bist ein Windows, und der Flyer ist auch ein Windows.
Du bist ein Windows.
Genau.
Du bist
Windows.
Du bist Windows. Ich ziehe jetzt mal ein Mimimi kurz vor. Ich habe zur ersten Keynote, also zu der von Satya, hatte ich mein neues Windows-Notebook da. Also ich habe mir zusätzlich zum MacBook noch ein Windows-Notebook, weil Teile von der Software, die wir entwickeln, müssen wir auch unter Windows testen.
Ja. Ja,
also Android SDK muss ja auch unter Windows funktionieren. Und das hat während der Keynote irgendwie ein November 15.11 Update, Windows 10 Update installiert und es war danach komplett kaputt. So viel zum Thema ich und Windows. Ja, also
das beste ging Freunde
das
hier.
Das BFFs. Ging danach direkt zur IT zurück.
Ja, geht nicht.
Also ich werde mir das mal angucken, wie diese Bash auf Windows funktioniert. Ich glaube auch, dass es ähnlich ist, wie Pladi sagt, ja. Also viele Open Source Entwickler, speziell viele Open Source Projekte, sind einfach in der Regel so, dass sie davon ausgehen, dass du irgendwie ein Unix-oides Environment hast, unter dem du baust.
Was ich ganz cool gefunden habe, ist,
also, sag du.
Ja.
Also sei es einfach nur, du arbeitest mit irgendwelchen Open-Source-Code, der jetzt irgendwie ein Make-File zum Bauen hat oder sowas. Und es kann jetzt auch irgendwie ein Cross-Plattform-Java-Projekt sein, was irgendwie mit Make gebaut wird, habe ich alles schon gesehen. Und da willst du halt vielleicht auch eine, ich weiß jetzt nicht, ja, wobei Make-Files kann man wahrscheinlich auch ein Dings ausführen. In der anderen Shell.
In der Shitty.
Ist vielleicht noch Quatsch, was ich gerade
erzähle. CMD.exe? In
PowerShell. Funktioniert es in der Bash besser.
PowerShell, ja. Nee, also auf jeden Fall. Also ich habe ja auch Cygwin unter Windows am Laufen.
Das ist ein Pain.
Also es ist einfach viel zu langsam, ja. Und das, wenn das nicht mehr so shit langsam wäre, dann wäre es quasi immer noch Quatsch, weil du ja. Aber ich bin
nicht. Naja, und das andere ist, Cygwin hin oder her, wir haben bei ganz vielen Sachen schon immer gesehen, dass es einfach nochmal enorm das Ganze stützt, wenn das vom eigentlichen Entwickler, in dem Falle dann sozusagen, also Microsoft als Entwickler von Windows, dem Betriebssystem, selber kommt. Ja. Dem traust du halt irgendwie mehr zu und der hat auch viel mehr Möglichkeiten, dir das dann auch im Zweifelsfalle einfach direkt mit Windows mitzuschippen. Das glaube ich jetzt nicht, dass das passieren wird, aber halt so eine Ein-Klick-Installationslösung zu machen, ist halt einfacher.
Naja, und wenn sie es jetzt als großes Feature verkaufen, dann werden sie ja wohl auch hinterher sein, dass es gut funktioniert. Ja. Weil sonst hätten sie es jetzt nicht groß ankündigen müssen.
Ja.
Ja. Weil das sonst, wenn dann halt alle sich aufregen und sagen, es tut halt nicht richtig, dann
hätten wir es auch lassen können.
Genau.
Ja, also ich weiß nicht, in meinem Kopf ist halt so, die Zielgruppe sind wahrscheinlich die Leute, die man so auf Entwicklerkonferenzen sieht, und wenn man da halt irgendwie mal auf irgendwelchen Konferenzen rumtreibt oder sich da Recordings anguckt und so, da sitzen halt gefühlt 99% mit einem Mac da und die benutzen dann halt dementsprechend halt auch die Bash oder die ZSH, und die haben halt ihre Tools, die sie da lokal zur Verfügung haben, und das hattest du auf Windows halt bis jetzt immer nicht. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass da die Zielgruppe die Linux-User sind, sondern, also ich würde jetzt eher mal vermuten, das sind wahrscheinlich Mac-User, aber man kann mit diesem Schritt, könnte man sogar beide anlocken.
Du kannst,
wenn's, ja. Wenn's gut funktioniert.
Das ist halt einfach auch so ein bisschen Boxticking gedacht, mäßig ein Argument mehr. Und gleichzeitig, also man hat ja über die letzten Monate schon vor der Bild in ganz vielen Bereichen erkannt, dass Microsoft gerade eben versucht, sich so irgendwie Entwicklern auf allen möglichen Weisen zu nähern und zu öffnen. Und wenn sie damit das Richtige tun, ist ja super.
Ja. Also was ich letztens auch gelesen habe, war Docker auf Windows. Ich weiß aber nicht genau,
wie gut das schon als News.
Achso, haben wir das später sogar als News.
Ja. Okay. Genau, ich bin mir jetzt gespannt, wie lange es jetzt dauert, bis die ZSH dann auch kommt.
Das ist komisch, dass es nicht einfach direkt funktioniert hat. Also weil jetzt haben
Bash sie gesagt, ist schon mal gut, aber ZSH for the win.
Ja, POSIX Shell for the win. Lass mich alle in Ruhe mit dem Rest.
Ja gut, aber mit dem POSIX Shell willst du halt nicht arbeiten. Die kannst du
zum Skripten benutzen. Ja, natürlich. Die wird zum Skripten benutzen.
Ja.
Sollen wir jetzt gleich kurz über, was hatten wir jetzt gerade? Docker reden? Oder? Also mit dem Blast sind wir durch, oder?
Ja.
Gibt's noch was zu sagen?
Nee.
Dann können wir jetzt ganz kurz die News vorziehen, weil wir gerade drüber geredet haben. Docker gibt's für Windows und für Mac. Also für Mac schon ein bisschen länger.
Also es gibt Betas für Windows und für Mac. Das ist auch so gedacht, dass es dann so, es soll dann nativ laufen, und das sind dann quasi Desktop-Apps, die auch so einen Auto-Updater haben, und soll schneller und mehr zuverlässiger sein und so weiter. Und was ganz lustig ist die Mac-Version, die basiert quasi auf einem Alpine Linux, was auf einem X-Hive Virtual Machine läuft. Und zwar ist das, so wie ich das verstanden habe, eine Portierung von ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. So wie ich das verstanden habe, ist X-Hive ein macOS-Port von den FreeBSD-Jails oder irgendeinem FreeBSD. Lass mich mal kurz gucken. Ich kann das mal kurz hier irgendwo verlinken. Also es ist auf jeden Fall ein Virtualisierungs-
Container.
Ah, nee. Es ist
Beehive-Port.
Ein Port von Beehive. Und Beehive ist eine Geschichte von FreeBSD. So rum was.
Ja.
Also ja, jedenfalls sollte es halt relativ leicht.
BSD Jails ist ja so ein bisschen wie LXC, also wie die Sachen, die halt. Ja,
die Docker halt. Ja. Also X-Hive ist schon eine Virtualisierung, aber die soll sehr leichtgewichtig sein und halt auch schnell. Und das ist so ein bisschen wie, also man könnte es vergleichen wie KVM und QEMU auf Linux. So ungefähr. Genau, und die Windows-Variante, die basiert dann quasi auf Hyper-V. Also der Hypervisor, der auf Windows mitkommt. Mhm. Und soll dann halt zuverlässiger funktionieren als jetzt die aktuelle Situation, in der man VirtualBox booten muss, in VirtualBox dann quasi ein minimales Linux hochziehen und dort dann quasi die Docker-Container zu starten. Also ich spiele damit gerade auf der Arbeit ein bisschen rum, mache da auch so ein paar Dinge mit Docker und es geht schon, aber es ist halt arschlangsam.
Ja, obwohl es ja gar nicht langsam sein sollte eigentlich.
Ja, eben, das ist ja das Problem. Aber dadurch, dass du da halt die ganze Zeit VirtualBox zwischendrin hast und der Mac halt an sich keinen Container-Support hat, weil...
Also jetzt musst du ja einmal eine Vollvirtualisierung fahren, um dann eine leichtgewichtige Docker-Virtualisierung...
Genau, aber einmal bist du doch paravirtualisiert, oder?
Also jetzt ist es so.
Also virtualisieren sollte doch nur irgendwie 95% oder sowas machst du doch mit... VirtualBox und mit KVM und so, oder?
Ja, ein großes Problem ist halt, wenn man solche Geschichten macht und das dann laufen lässt, dann zum Entwickeln, dann, also kann ich jetzt mal ein bisschen, wenn das irgendjemand interessiert, kann ich mal kurz drüber reden.
Ja, mach mal.
Ein Problem ist nicht unbedingt CPU.
Sondern I.O., oder?
I.O., ja. Ja, I.O., genau.
Dass die Festplatte quasi zweimal virtualisiert wird oder so ein Quatsch. Und du hast noch kein Direct I.O. oder sowas?
Naja, du hast ja ein paar Paravirtualisierungen teilweise sogar, aber es ist trotzdem I.O. das Problem.
Ein großes Problem ist, dass wenn du das als Entwicklungswerkzeug lokal benutzt, dann werden teilweise lokale Ordner in deinen Docker-Container reingemountet, sodass zum Beispiel dein Code, sagen wir mal, dein Application-Server läuft in den Docker-Container auf deiner Maschine und du editierst halt währenddessen den Code und dann ist der halt so in diesen Container reingemountet, dass der halt entweder hin und her gesynkt wird oder das ist halt über irgendeinen NFS gemountet oder sonst irgendwas und das ist halt alles lahm und sorgt für schlechtes I.O.
Okay, abgefahren.
Und also entweder das funktioniert dann über diese Shared Folders in VirtualBox, wo es unfassbar langsam ist.
Shared Folders sind echt erstaunlich langsam. Das
ist fast schneller, die Sachen per SMB-TIFFs reinzumachen.
Oder per USB-Stick. Und den USB-Stick dann durchzuleiten, ja. Und das muss ich mal überlegen, ey.
Ja, also ich benutze da ein Projekt, das nennt sich Dingy. Kann ich mal kurz verlinken. Das ist... quasi einen Wrapper um diese ganze Geschichte außenrum, was dir dann noch so einen Docker-Container hochzieht, wo dann noch irgendwie ein Forwarding-Proxy mit drin ist und das setzt dir dann gleich auch ein NFS mit den richtigen Parametern auf, sodass es halbwegs performant läuft und das ist dann damit irgendwie 5 bis 10 Mal schneller als jetzt irgendwie diese Shared Folders von VirtualBox, aber es ist halt immer noch nicht richtig schnell.
Okay.
Also ich kann das mal kurz verlinken, Dingy Docker.
Ja. Weißt du, also Docker ist ja sozusagen, ich kann mir von diesem Docker Hub Sachen runterladen und die dann schnell hosten. Ist es dann auch so, dass ich das auf Mac, auf Windows und auf Linux, ist es komplett gleich? Also kann ich mir auf allen einfach so ein vorgefertigtes Docker-Image nehmen und es überall gleich starten oder müssen sie
das da... Das war doch der Plan, oder?
Das ist der Plan, ist es so?
Das läuft ja überall auf einem... Also das Lustige ist ja, das läuft ja überall
auf dem Linux. Okay.
Weil auf Windows und auf macOS läuft es halt in der VM.
Ja gut, okay. Dann ist
in dem Linux.
Ja, das also ich meine... Gut, okay.
Dann machst du einfach mehr Linux
und
mehr Linux.
Ja eigentlich, dann ist es ja eigentlich keine Container-Virtualisierung, so wie man sie sich eigentlich haben will, vorstellen.
Also keine Cross-Plattform auf jeden Fall.
Nee, das ist es nicht, aber die Idee ist halt, du kannst halt Zeug lokal entwickeln, hast deine Docker-Files, die spezifizieren, wie deine Infrastruktur hochgefahren wird, kannst die Sachen in einzelnen Containern laufen lassen, so wie sie halt später auch in der Produktion laufen.
Gut,
also das ist halt so die Idee. Du hast halt quasi, du kannst dir lokal auf deinem Rechner relativ einfach eine Umgebung hochziehen, die dem, was du in der Produktion fährst, sehr nahe kommt. Also gerade jetzt, wenn du sowas wie Microservices machst, wo du dann halt deine Anwendung plötzlich nicht mehr so ein großer Monolith ist, sondern aus ganz vielen kleinen Anwendungen besteht, die du miteinander starten musst, dann macht es das Entwickeln halt einfacher.
Okay, also ist es eine Lösung
als Entwicklungstool, genau, und jetzt nicht, um irgendwie deine Server optimal auszulasten.
Genau, also fürs Hosting ist es demzufolge nichts, weil du hättest ja erst nochmal eine Vollvirtualisierung, um dann darauf eine Container-Virtualisierung zu machen. Das ist ja...
Naja, fürs Hosting ist es in dem Fall interessant, weil auf Linux brauchst du das ja nicht. Also du willst ja nicht unbedingt auf macOS oder auf Windows hosten, sondern im Normalfall auf Linux, und dann hast du halt deine Container-Virtualisierung auf Linux und dann hast du diese VM auch nicht dazwischen.
Genau, das... Genau, also es ist trotzdem fürs Hosting, würdest du dann Linux nehmen und darauf dann Docker, aber bei der Entwicklung ist es jetzt nett, dass du auch Docker auf Mac und Windows hast. Das wollte ich nur verstehen.
Also geht bis jetzt auch, allerdings
das macht aber keinen Sinn.
Scheint diese Beta das deutlich besser zu machen. Auch was die Benutzbarkeit angeht, das ist dann eine schöne Desktop-Applikation, die kann dann automatisch auch sich updaten. Du kannst deine Docker-Container dann mit Clicky, hin und her klicken, kannst du die dann irgendwie starten, stoppen. Solche Geschichten. Also es soll halt einfacher sein, und so wie ich gehört habe, ist der Mac-Port momentan ein bisschen weiter als der Windows-Port, aber ich nehme mal an, die werden da
beide genau
oder gleich später dann irgendwie... irgendwie hoffentlich mal einen stabilen Zustand erreichen und ja.
Dass man es dann auch wirklich hernehmen kann.
Okay. Ja, und auch ganz lustig, dieses Dingy, was ich jetzt noch gleich packen wollte. Nee, das heißt wirklich
Dingy. Das heißt Dingy Dingo. Dieses Dingy. Ja,
erzähl mal. Das unterstützt auch dieses X-Hive. Wollte ich demnächst mal ausprobieren, ob das die Sachen dann schneller macht oder nicht. Momentan benutze ich es auch noch mit VirtualBox.
Okay, dann kommen wir zum 1. April. Der war irgendwie letzte Woche.
Ja.
Wir haben unsere Sendung am 1. April rausgebracht, aber wir waren irgendwie nicht witzig genug.
Wir waren schon witzig. Wir waren eigentlich schon verdammt witzig, ja.
Die ganze Sendung war ein April-Scherz.
Ja. Ja.
Genau.
Die Sendung gibt
April,
es
April, nicht. Ich war 15 Minuten, hab einfach nichts gesagt.
Justice Plan.
Ja. Ja. Wir haben irgendwie im Wesentlichen so Google April Fools.
Was sind denn eure Lieblings April Fools Day Fools?
Also mein Lieblings April Fools war tatsächlich hier der Linux Syscall Leftpad.
Oh, der
ja,
war
da das können wir nachher drüber.
Da kommen wir nachher drauf, ja.
Ja. Ach, ich fand die Google Fahrräder ganz lustig.
Die Google Self Driving Fahrräder? Ja.
Also auch, weil sie extra ein Video produziert haben und alles.
Ja, aber das ist ja super oft. Also, was ich super gut fand, war Google Cardboard Plastic, was quasi ein durchsichtiges Google Cardboard ist, wo du dann einfach nur zum Beispiel spielst irgendwie Tennis oder so, und dann spielst du es einfach nur Tennis und hast aber diese beschissene Brille auf. Sieht einfach grandios sieht es aus.
Sehr gut. Okay.
Ja.
Was noch?
Es gab noch die Snooper Vision, wo du mit Virtual Reality neben Snoop Dogg sitzen kannst und dir ein lustiges Video angucken kannst. Und der macht dann so Kommentare dazu. Und das fand ich ziemlich lustig, weil es war quasi, du konntest das dann auf deine Google Cardboard Dingens drauf machen. Und dann kannst du so nach hinten gucken und dann sitzt da Snoop Dogg und denkst dir so, oh nice. Ich gucke mit Snoop Dogg im Kino irgendwie irgendwas.
Ah, die gleiche Kerbe haut auch so ein bisschen T-Mobile Binge Watch On, dieses Ding, was man sich da so drauf gemacht hat und die ganze Zeit...
Man konnte sich eine Binge aufsetzen.
Ja, oder? Ja. Na, du konntest dir halt, du hattest von T-Mobile Binge On, was weiß ich, du hattest halt so ein Teil, was so die ganze Zeit vor deinen Augen hängt und du kannst halt die ganze Zeit Fernsehen gucken, was über T-Mobile gestreamt wird, quasi dann.
Okay.
Ich habe gar nicht so viele irgendwie mitbekommen. Ich weiß nicht, das war irgendwie. Ja. Also das Einzige,
man
was
kann
ich
dem aus dem Weg gehen, wenn man will.
Ja, ich bin dem jetzt nicht absichtlich aus dem Weg gegangen, aber das Einzige, was bei mir irgendwie nachhaltig durchgeschlagen ist, wovon ich gehört habe, war diese Mic Drop Aktion von Google,
weil die negativ
von Gmail
nach hinten losgegangen.
Ja, genau, weil die das Mic gedroppt hat. Also habe ich das richtig verstanden? Sie haben halt irgendwie nur so einen Button gemacht, wo du Send and Mic Drop, und dann hat es halt diese Minion-GIF da reingemacht.
Genau, und irgendwo das fällt immer gemutet.
Genau, das habe ich noch irgendwo gelesen, dass die Konversation danach gemutet war. Also du hast halt nicht mehr gehört, wenn der dir geschrieben hat, so, hey, du Troll, was war das oder so. Ja, ja, oh.
Ja. Ja, aber es war auch.
Und da denke ich mir jetzt wieder, mein Gott, die Leute sind nicht erwachsen genug. Also das, da merkt man wieder, die Leute sind, sorry, Rand, zu blöden Computer zu bedienen, und deswegen ist Google schuld, oder was?
Naja, das war ja auch nicht für die für die Businesskunden, die dafür Geld bezahlen, sondern quasi nur, wenn du nur free genau, Gmail hernimmst, dann
bist du halt selber schon mal nicht so haben. Genau.
Naja, ich glaube, ein großes Problem war halt, dass es da halt potenziell, also ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich solche Fälle gegeben hat, aber man könnte dann halt auch potenziell irgendwelche nicht lustigen E-Mails schreiben, und dann ist da halt aus Versehen ein Mic-Drop-Gift drin, und das kann halt auch zu irgendwelchen peinlichen Situationen führen.
Ja, dann sollst du einfach Gmail nicht für dein Business hernehmen. Echt, wenn du Gmail.
Nee, es geht unbezahlt. Jetzt nicht unbedingt um Business, sondern ich habe halt, ich weiß nicht, ich glaube, das waren alles nur Beispiele, was da irgendwie zeitweise auch über Twitter ging, aber halt so, ja, übrigens, irgendein Verwandter ist todkrank oder ist gestorben oder sonst was, und dann wäre es halt sehr suboptimal, wenn da dann halt dieses Mic-Drop-GIF mit in der E-Mail drin ist und derjenige oder diejenige, die die Mail schreibt, hat davon eigentlich gar nichts mitbekommen. Und bekommt halt quasi die Antworten davon auch nicht mit. Also das ist halt schon so ein bisschen, also ich weiß nicht.
Ja. Sie haben es ja dann deaktiviert.
Also ja, also es ist schon irgendwie so, ich kann schon nachvollziehen, warum sich Leute da so drüber aufgeregt haben.
Aber ich meine, du schreibst ja so eine Mail auch nicht im 1. April.
Ich schreibe halt Mails eigentlich gar nicht.
Ja. Aber so ernste Mails am 1. April wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig.
Der beste Prank war die Tesla-Reveal. Ja, hier, 3 Autos. Scheißegal, gib mir Geld.
Hat Tesla nicht auch so eine Watch rausgebracht? Was? Ja. Nein. Das war Big Ben in so einer Form als Uhr. Hat er nicht gesehen?
Nee. Ich guck hier gerade so nebenher ein bisschen durch so TechCrunch April Fools Roundup.
Ich habe auch irgendwas gesucht, aber es gab
23 Dinge gesehen, nichts wirklich Lustiges dabei.
Tesla Model W oder irgend sowas.
Okay. Ja, das Lustigste ist noch Pornhub becomes Cornhub. Und dann ist einfach die ganze Website mit so Maiskolben.
Okay. Achso, nee, was ich glaube Pornhub gemacht hat, war quasi für ihren April Fool's Day unten, also du hast halt irgendwie ein Video geguckt und dann kam unten so, ich habe dieses Video bei Facebook geteilt für dich.
Sehr schön. Okay.
Ja, nö, sonst.
Kommen wir zum Toten der Woche oder zu den Toten der Woche, zu den Kaputten. Fangen wir mit den Kaputten an.
Die kaputten oder die Dinge kaputt machen. Also Nest ist ja bekannt, glaube ich, mittlerweile so als Division von Google. Der Thermometer, nicht so ein Thermostat. Ist ein Thermometer mit drin, ja. ist so ein Thermometer, sagt ihr, wie warm es ist. Das ist ja so Smart Home Living Division jetzt von Google irgendwie. Die haben so einen Thermostaten, die haben aber auch so Rauchmelder, die haben auch so Kameras, die deine Wohnung, deinen Wohnbereich überwachen. Und dann so
alles Software direkt dafür. Vernetzt alles, mit der NSA.
Ja, natürlich. Und alles so ich nenne das jetzt mal so Apple-y, also so geile Produktdesigns, und aber auch so ganz einfach von der Software, so wie früher das Apple halt so iPhoto-mäßig wollte, whatever. Und die haben irgendwann 2014 das Team von Revolve übernommen. Revolve ist so ein Smart Home Hub gewesen oder ist noch. Also hat auch so ein Gerät, ähnlich so wie so ein Nest, dass du halt irgendwie in deine Wohnung an die Decke oder sonst wohin papperst. Und das ist halt dann so, wie sich jeder Nerd halt wahrscheinlich schon mal überlegt hat, da ist halt dann irgendwie jetzt vereinfacht gesagt irgendwie ein Raspberry Pi drin und der ist halt die Smart Home Zentrale und da gibt's halt eine Software dafür. So. Und da gab's halt einen Service dafür und jetzt wird das halt eingestellt, weil Nest halt sagt, die Entwickler müssen jetzt was anderes machen und wir stellen jetzt andere halt komplett ein. Also das heißt, so wie ich das verstehe, halt.
Ja, passiert halt.
Sie sagen nicht nur, die Weiterentwicklung wird eingestellt, sondern der komplette Dienst wird halt geschlossen zum 15. Mai. Und das hat halt ein paar Leute auf die Barrikaden jetzt irgendwie gerufen.
Und naja, das ist halt auch ein, also ist halt auch so ein Problem unserer Zeit. Früher hast du dir ein Produkt gekauft Und dann war da Garantie drauf und das Produkt hat dann irgendwie funktioniert und hat irgendeine Aufgabe erfüllt und irgendwann war die Garantie abgelaufen und irgendwann hat das Produkt vielleicht aufgehört zu funktionieren und dann musstest du dir irgendwas anderes
kaufen. Außer es war ein Drucker, der hat immer einen Tag nach Verfall der Garantie aufgehört zu funktionieren. Genau.
Nee, du hast was gekauft und du hast das Recht erworben, das so zu verwenden und es ging halt auch offline. Und hat bis in alle Ewigkeit funktioniert, was weiß ich, vielleicht war auch eine Firmware drauf und war irgendwie nicht darauf angewiesen, dass es im Internet einen Service gibt, der halt am Leben erhalten wird. Das ist bei Spielen ja auch so. Ja. Also was weiß ich, früher hast du halt ein Spiel gekauft, hast eine CD und konntest bis in alle Ewigkeit das Spiel spielen. Außer was weiß ich, Microsoft hat so, solche Updates gefahren, dass es halt nicht mehr lief. Aber trotzdem, du hast halt diese physische CD gehabt und das Spiel lief halt einfach. Heutzutage kriegst du ja auch nur Digital Download Content.
Ja, aber das funktioniert. Früher zum Beispiel bei Spielen ist zum Beispiel ein ganz guter Punkt. Früher gab es bei Spielen Dedicated Server. Ja, bei Computerspielen, es gab Dedicated Server, da konnte man sich selber irgendwo einen Server hinstellen, man konnte seinen LAN machen, es hat funktioniert. Heute ist das alles nicht mehr, sondern das ist alles Matchmaking über irgendwelche Cloud-Services. Und wenn sich halt von dem Spiel nichts mehr verkauft, dann macht der Entwickler des Spiels halt irgendwann so, boah, scheiß drauf, wir kriegen jetzt kein Geld mehr von dem Spiel. Warum sollen wir noch die Server hier betreiben? Ja, also
aber
Electronic Arts hat sich da ganz häufig so einen schlechten Namen gemacht, dass sie irgendwelche Spiele halt irgendwann abgeschaltet haben, gesagt haben,
aber das ist nicht bei allen so gewesen. Zum Beispiel bei Quake 3 war es so, dass du einen Registration-Server hattest, du musst quasi deinen Code eingeben und dann kannst du zocken. Und die haben sich dafür entschieden, dass wenn dieser Registration-Server abgeschaltet wird, dass das Game trotzdem einfach noch funktioniert. Im Gegensatz zu den, zu keine Ahnung, was gibt's jetzt hier, wie heißt Battlefield oder so, dann funktioniert es halt einfach nicht mehr, ja. Und das ist halt einfach ein Arschloch-Move und es geht auch anders, ja. Es ist nicht, dass es technisch unbedingt zwingend notwendig ist, sondern es ist einfach nur ein Fuck you an die Leute, die das Spiel gekauft haben.
Ja. Eine interessante Sache bei dem ganzen Thema ist zum Beispiel Parse ist ja ein Service, der wurde vor kurzem eingestellt und Parse hat etwas, die haben was gemacht, was man in der Hinsicht eben als richtig, weil es war ein reiner Service. Ja, es gibt ja keine Hardware in dem Sinne, die da dran hängt. Die haben halt dann irgendwann gesagt, okay, gut, wir machen das Open Source, also den Server, den Parse-Server und so weiter, den gibt's Open Source. Und turns out, der wird sogar auch noch weiterentwickelt. Also jetzt nicht irgendwie voll aktiv hier mit krasse neuen Features und so, aber da sitzen halt noch ein paar von den ehemaligen Parse-Entwicklern in ihrer Freizeit jetzt irgendwie dran. Das ist halt momentan nach aktuellem Stand der Zeit ganz okay gegangenes Produkt abschalten im Sinne von Open Source machen. Ja. Oder Google Wave damals ja auch irgendwie, da haben sie dann halt auch irgendwann gesagt, na okay, gut, wird's jetzt wohl doch nicht werden, da haben wir uns irgendwas Falsches vorgenommen und dann haben sie zumindest mal dieses Wave in a Box noch für eine Zeit lang angeboten und auch ein Stück weit weiter supportet.
That's und, my Wave in a Box.
Und bei dieser Smart Home Geschichte kommen ein paar Sachen zusammen, jetzt was Nest angeht, finde ich, weil das andere ist ja, und das habe ich jetzt da gerade auch gleich drunter verlinkt, ist ja dieses Interoperabilität schaffen. Die Leute sind halt nun mal irgendwie sehr schnell, sehr zickig und eingeschnappt, wenn sie sich Sachen kaufen unter dem Versprechen, dass das irgendwie ihr Haus vernetzt. Verschiedenste Produkte, weil du hast ja speziell so in deinem Haus, du hast dann nicht auf einmal alles von Nest. Also du kannst vielleicht alle Produkte von Nest haben, aber dann hast du immer noch keine Fensteröffner von Nest, weil das gibt's von Nest einfach nicht. Keine Ahnung, ob es das wirklich gibt, aber jetzt mal als Beispiel, ja. So, dann hast du von einem anderen Anbieter das vielleicht. Und das war zu einem gewissen Zeitlang, zum Beispiel über diesen Revolve Hub oder so, hat mit dem funktioniert und jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Und damit ist auf einmal vieles anderes auch unbrauchbar geworden. Und das ist ärgerlich. Ja, also der Fall, um den es da geht, ist, dass Philips ja auch diese U-Lampen hat. Und die funktionieren ja über dieses Zigbee Lightlink Protokoll oder das ist ein Standard, ja, so. Und das ist ja ein offener Standard in dem Sinne, dass jeder so Produkte entwickeln kann, wenn er sich entsprechend A, die Specs anschaut und B, dann halt irgendwann auch zertifizieren lässt. Und Philips hat dann halt irgendwann gesagt, so, hier, da geht immer mehr schief, mit einem nächsten Firmware-Update unserer Bridge schaffen wir das ab, dass die mit, also sorgen wir dafür, dass die nur noch mit zertifiziertem Lightlink-Equipment funktioniert. Oder von uns zertifiziert oder wie auch immer. Und das ist halt nicht cool, wenn du das von heute auf morgen dann die anderen Produkte, die bisher gingen, abschaltest.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem.
Und da gibt's natürlich wiederum das Problem, dann könnte man sagen, ja, warum hast du ein nicht zertifiziertes Produkt gekauft? Ja, und das ist schwierig und das ist ein vorangehender Prozess, der irgendwie auch angestoßen werden muss und das sich halt immer wieder zeigen wird in den nächsten Jahren auch, dass es da diese Problematik geben wird. Und deshalb finde ich es interessant, wie das jetzt sich da auch wieder bei diesem Nest breit macht. Ich kannte diesen Revolve Hub zum Beispiel davor gar nicht, aber das hat ja bei mir gleich halt dieses Gefühl irgendwie angezeigt und hat mich auch ein Stück weit mir klar gemacht, dass ich auf jeden Fall mir nichts von dieser Nest-Firma da kaufen will. Ich habe mir das schon mal überlegt, zum Beispiel diesen Smart Home Thermostat Dings da zu kaufen. Aber was, wenn der morgen nicht mehr geht?
Wie teuer ist sowas?
$200-300.
Ja. Hast du $200-300 weniger?
Naja, nee, weil das eine ist ja, ich habe dann vielleicht meinen ganzen Haushalt auf so eine Komponente abgestimmt. Umgebaut. Also im Falle eines solchen Thermostaten ist es halt, ich habe dann diesen einen ich habe meinen normalen Raumthermostat durch den ersetzt. Das ist jetzt noch relativ entspannt. Ja, ich muss den halt wieder austauschen. Ja. Aber ich habe ein Produkt für $200-300 gekauft und es ist vielleicht von heute auf morgen unbrauchbar.
Finde ich nicht gut.
Und das ist echt nicht cool dann.
Ja, und das ist ja auch was typisch Menschliches eigentlich, dass Menschen haben ein riesengroßes Problem damit, plötzlich Dinge nicht mehr zu haben, die sie vorher gehabt haben. Oder
die sie lieb gewonnen haben.
Ja, nicht mal unbedingt das, aber wenn irgendwelche Sachen, die bisher funktioniert haben, nicht mehr funktionieren und man die ihnen wieder wegnimmt, das ist was eigentlich ein psychologisch gesehen total unkluger Schachzug ist, weil Menschen das gar nicht gut finden.
Ja, dann also gibst du ihnen lieber langsam mehr Dinge, als dass du ihnen irgendwie jetzt heute das Mega-Geschenk gibst und im nächsten Tag sagst, oh verdammt, haben wir feststellen müssen, skaliert nicht, nehmen wir euch wieder weg. Ja, genau. Vollkommen richtig. Das Problem daran ist einfach, dass es ein sehr schwierig, also das ist ja hauptsächlich subjektiv und es ist schwierig in Verträge oder irgendwas zu pressen, dieses, wie lange supporten wir das? Ja, und da gibt's ja, also wenn die jetzt sagen würden, wir supporten das irgendwie 4 Jahre lang oder so, dann wird es natürlich auch nach 4 Jahren oder nach 5 Jahren dann immer noch Leute geben, die werden da angegriffen davon. Ich meine, das ist, wie ist das mit Autoteilen? Wenn beispielsweise Tesla jetzt morgen pleite gehen würde, da fahren irgendwie ganz viele Autos rum, also zumindest bei deutschen Autoherstellern ist es ja so, die müssen über irgendwelche Rückversicherer, glaube ich, notfalls auch dafür sorgen, dass so und so viele Jahre danach noch Ersatzteile für ihre Autos verfügbar sind. Ja, und das ist, da sind die verpflichtet dazu. Ich weiß nicht, durch welches Gesetz oder was auch immer, aber ist ja auch wichtig, weil du hast den Leuten was gegeben und du musst dafür sorgen, dass sie es weiter nutzen können. Und was ist in so einem Falle, wenn es so ein Smart-Home-Gerät oder so, was ist die zu erwartende Lebenszeit eines solchen Produkts? Ist noch nicht diskutiert worden.
Nee.
Man geht da halt so von man geht da halt irgendwie so von Handys irgendwie aus. Man sagt, ja, der Lebenszyklus eines Handys wird so im Schnitt, also alle paar Jahre wird das erneuert. Und dann soll man sich schon nicht so haben, wenn dann das alte nicht mehr drauf läuft oder so.
Ja, ich meine, man könnte ja zumindest sagen, okay, die Services laufen halt so lange weiter, bis das letzte verkaufte Gerät außerhalb der Garantiezeit ist. Dann könnte man zumindest sagen, okay, innerhalb der Garantiezeit ist die Funktion noch gewährleistet. Mhm. Aber ich weiß nicht.
Garantie ist ja eine freiwillige Leistung vom Hersteller.
Ja, gut,
Gewährleistung.
Weiß ich gar nicht, wie das da aussieht.
Wir haben Gewährleistung 2 Jahre.
Das ist ja auch wieder so eine Sache mit der Globalisierung auch. Du hast irgendwo auf der ganzen Welt verschiedene Regeln, ja. Im EU-Binnenmarkt hast du das halbwegs harmonisiert, aber wie ist das mit anderen Ländern, ja? Also, es geht ja.
Und bei 2 Jahre ist für so ein Thermostat jetzt auch noch nicht viel. Ja. Also, willst wenn du dir jetzt eine Smart Home Lösung anschaffst, willst du die ja auch nicht nach 2 Jahren wieder wegschmeißen. Mhm. Also vielleicht würdest du bestimmte Komponenten nochmal austauschen, aber eben nicht alles. Und da ist dann halt 2 Jahre eigentlich keine Zeit. Ich rüste doch nicht mein komplettes Haus um dann nach 2 Jahren festzustellen, ja, der Service, den geht nicht mehr, funktioniert alles nicht mehr.
Genau.
Ja, und vor allem, das ist ja halt auch ein Gerät, was viele, viele andere Smart Home Lösungen miteinander verbunden hat. Und da hast du jetzt dann das Problem, okay, vielleicht hast du dann vielleicht auch überhaupt gar keine Lösung mehr für das Geld, was du in diese anderen Komponenten alle reingesteckt hast, um die irgendwie benutzbar zu machen. Also vielleicht sind die dann halt auch für den Arsch. Ich kann das jetzt nicht richtig einschätzen, weil ich mir von dem Produkt an sich keine Ahnung habe.
Ja, da gab's definitiv so ein Ökosystem außenrum. Und das ist genau das Problem, wenn du dann so ein Ökosystem damit killst. Ja. Aber andererseits, es ist halt, moralisch und ethische Verpflichtung bei sowas ist immer die Frage, wie weit kann man profitorientierte Unternehmen für sowas verpflichten? Wie gesagt, bei Autos hat es zum Beispiel irgendwie geklappt. Wäre interessant, falls jemand da Infos drüber hat, uns da mal drüber aufzuklären. Vielleicht ist es auch kompletter Nonsens, den ich irgendwie als Kind so gelernt habe, mit dass Autohersteller irgendwie so und so viele Jahre Ersatzteile irgendwie supporten müssen, aber ich meine, da gibt es eine Regelung, aber wo die festgeschrieben ist. Das ist halt auch
noch die alte Industrie, ja.
Und ja, natürlich. Neuen,
ja, aber das ist. Siehst ja, da kommt ja keiner mehr hinterher.
Ja, genau, aber das sind dann so Teile, die sich, die auf einmal sich bemerkbar machen, wenn wir in so Bereiche vordringen, wie ich lese gerade die ganze Zeit wieder irgendwie hier Microsoft und, was hier, wie heißt das da, Nokia, hier Maps. Also das jetzt nicht mehr Nokia ist.
Nur noch
hier. Ja. Genau, die und Daimler und so, die reden jetzt mit Microsoft und Amazon darüber, dass sie irgendwie Cloud-Dienstleistungen für diese Maps und so weiter bekommen. Das landet ja am Ende auch irgendwie in den Autos. Wie, was ist mit Software-Updates bei Autos? Ne? Da bekleckern sich ja zum Beispiel die deutschen Premium-Hersteller in der Regel nicht mit Ruhm. Ja, sie haben dieses Automodell gekauft. Ja, also theoretisch, technisch gesehen gäbe es ein Software-Update und sie haben auch alle möglichen Bugs oder so drin, aber müssen sie ein neues Auto kaufen.
So. Ist ja auch viel besser.
Ja, ja, ich habe da mal bei einer Firma gearbeitet, die hat also Browser für solche Autos unter anderem angeboten. Und da war das letzten Endes eigentlich nur ein Remote Desktop, wo der eigentliche Browser auf einem Server lief und das Rendering auf dem Server passiert ist, damit man so Features wie irgendwelche neuen HTML5 Sachen und sonst was halt auf dem Server per Update nachliefern kann. Und das Auto ist eigentlich nur ein dummes Terminal.
Okay, also ich habe was gefunden zu Ersatzteilen, und zwar gesetzlich ist der Hersteller nur verpflichtet, innerhalb der Mängelfrist Ersatzteile zu liefern, um seiner Nacherfüllungspflicht nachzukommen. Sind 2 Jahre.
Mängelfrist ist Gewährleistung.
Ja.
Okay.
Also quasi, es besteht ja, kein. Gut,
vielleicht gibt's noch eine Selbstverpflichtung.
Ja, weil die so nette Typen sind einfach.
Ja, dass das mit der Selbstverpflichtung total gut funktioniert, sieht man ja jetzt auch wieder hier an den Plastiktüten. Das genau, also ist alles ist total gut, Selbstverpflichtung.
Ja, genau. Also es steht so in meinem Raum, dass es irgendwie 10 Jahre Bereithaltung sein sollen, aber sie haben keine Verpflichtung dazu.
Ja.
Aber es ist, ja, genau. 2 Jahre. Die. Okay. Was ist das nächste? Wo sind wir?
Du bist dran.
Ich
bin dran. Dein Toter ist tot.
Echt? Wir sind jetzt erst beim Toten der Wochen?
Immer noch.
Ja. Okay.
Ja, wir haben ein großes Team, große Sendung.
Oh mein Gott. Hier, die Open Source Vulnerability Database ist quasi, beziehungsweise der eine Typ, der das gemacht hat, hat gesagt, okay, jetzt genug, keine Lust mehr, hat nur Geld gekostet und quasi die Industrie hat ihn bei seinem, beziehungsweise weiß gar nicht, wie viele Leute dahinter stecken, sie wurden jedenfalls nicht von der Industrie unterstützt bei dem Projekt, obwohl sie immer wieder quasi nachgefragt haben, so, ja, wie sieht's denn aus? Dass er quasi gesagt hat, okay, jetzt genug, keine Lust mehr. Obwohl die OS VDB eigentlich eine coole Datenbank war, weil du da so Graphen hattest, wie viel über die Jahre quasi eine Software Schwachstellen hatte und so.
Okay.
Genau, und ja, ist ein bisschen schade, weil quasi es ist immer bei diesen großen Softwareprojekten, hat man immer das Gefühl, ja, die gibt ja bestimmt genug Leute, die das gut genug finden oder die Firmen, dass sie sich dabei damit beteiligen. Aber am Ende ist es dann so wie OpenSSL ist einfach nur scheiße, ja. Und niemand interessiert's. Und aber irgendwie tausende von Firmen bauen quasi auf diese Software auf. Und das ist dann natürlich immer eine bisschen traurige Sache, wenn es einmal gesagt wird, okay, ist genug. Ja. Aber man kann natürlich die Schritte auch immer ein bisschen verstehen. Weil die Sache ist halt, irgendwie muss man auch noch was essen.
Ja, sich nicht ums Essen sorgen musste derjenige von Intel, der da gerade.
Ich Intel gegründet habe, muss ich mich darum definitiv nicht kümmern. Ja, nee, aber. Nee. Also jetzt auch nicht mehr.
Also wir können es ja kurz machen. Ein Intel-Mitgründer, der Andrew Grove, ist vor kurzem gestorben. Ich weiß jetzt nicht wirklich, warum, an was. Er war 79, könnte auch
Alter gewesen
sein.
Da kann man schon mal.
Der war auf jeden Fall auch lange, also der war auch CEO von Intel eine Zeit lang, bis 97, glaube ich, und war Chairman und Ja, dem ging es, glaube ich, ansonsten nicht so schlecht, aber ich weiß jetzt nicht, wie der Kommentar angebracht war. Ja, ansonsten habe ich da gar nicht viel zu sagen. Habt ihr was zu sagen?
Nee, teilweise habe ich gehört, der war nicht, so nett, aber ich habe so genau
weiß. Der war nicht so nett,
aber ich meine, wenn man CEO von dem großen Laden ist, muss man vielleicht auch nicht nett sein.
Der hat auch mal schlechte Tage gehabt.
Ja, hat mal 2 Kaffee getrunken am Tag, nicht nur einen.
Mehr weiß ich auch nicht. Aber ich meine, wenn der Intel groß gemacht
hat. Ich finde, der sieht nett aus. Der lacht so lustig auf Bild.
Das ist immer wichtig, auf Fotos nett auszusehen.
Der RMS lacht bestimmt auch auf manchen Bildern
ganz nett. Nee, kann man nicht sehen wegen seinem Bart.
Es ist unmöglich. Du weißt nicht, ob er in Wirklichkeit lacht oder einfach nur.
Ob da ein Mund überhaupt dahinter ist.
Der verwendet jetzt nur noch GNU/Windows.
GNU/Windows.
Ja.
Okay, ganz kurz. Ich glaube, zu den Datenleaks sagen wir auch nichts. Datenleaks der Woche, Panama Papers, ist, glaube ich, alles gesagt und geschrieben auf dieser Welt, oder?
Ist halt ja, passiert. Da kommt jetzt noch ganz viel.
Da kommt jetzt noch also ganz viel. Jeden Tag, gerade kam jetzt die Meldung hier, Cameron hat irgendwie gesagt, ja, er war auch an so einer Firma beteiligt. Also der Premierminister von Großbritannien.
An so einer Postkastenfirma.
Postkastenfirma, genau. Passiert. Da
ja, mein Gott, du
die Piratenpartei
verschickst einmal falschen Brief bis zum Briefkasten.
Bis Postkasten. Ja, die Piratenpartei wird demnächst Island übernehmen. Also von dem her kann das ja gar nicht so schlimm gewesen sein.
Ja.
Also die sind jetzt irgendwo bei 43% oder so.
Ganz schön viele jetzt. Krass ist an der Sache, also dass diese Quelle, John Doe ist natürlich auch bester Name dafür, aber dass diese Quelle irgendwie sich zuerst bei der Süddeutschen Zeitung gemeldet hat.
Das ist schon voll weird einfach.
Das finde ich auch sehr, sehr seltsam, dass man da aus.
Naja, sie haben, ja.
Nee, also ich meine.
Wem schicke ich denn jetzt mal Terabytes von irgendwelchen geleakten E-Mails und sowas
ab? In den Internetstandort Deutschland.
Genau. Naja, also.
Standort Deutschland.
Also, die SZ bietet, glaube ich, schon seit längerem so, gerade, dass du anonymen Leaks bei denen abliefern kannst tatsächlich. Ja. Und zweitens haben die mit WDR und NDR schon lange so ein Recherchenetzwerk. Also in Deutschland, wenn du was leaken willst, würde ich tatsächlich auch zu NDR, WDR, SZ, genau ja, in, zu denen gehen. Also
in
diesem,
Deutschland, aber das klingt ja jetzt nicht...
Also, ja, du weißt ja nicht, woher der Typ kommt, was für Connections der hatte.
Nee, das Problem also, war quasi, er hat einen Telekom-Anschluss gehabt und überall anders hin war er halt einfach gedrosselt, ja. Das war immer viel zu langsam.
Die pären einfach nicht.
Ja, genau. Das Peering war quasi zu langsam und ich sag, so, ich würde es ja nach USA schicken, aber es dauert zu lange. 1,fucking Terabyte, wie viel Terabyte waren es?
Er hat angefangen...
4 Terabyte.
Er hat angefangen, das bei Acker mal irgendwo hochzuladen und hat dann irgendwie gesagt, ach scheiß drauf, wie geht's der SZ?
Ich nehme einfach diese 4 Terabyte Festplatte mit, geht schneller.
Ja. Ich wusste tatsächlich, dass die SZ sich da auch um das Thema Whistleblowing so ein bisschen gekümmert hat. Da, sag ich mal, in Deutschland die Anlaufstelle ist, aber gut, ja, mag sein, dass dieser John Doe, dass der in Wirklichkeit ein Johann Doof Dö ist. Ja,
Max Doof. Mustermann heißt es in Deutsch, Mann.
Ja, echt. Genau so. Und dass der wirklich irgendwie eher halt deutsche Connections hat. Oder sich da halt am sichersten gewähnt hat. Man weiß es nicht.
Einen Artikel von jemandem gelesen hat und gedacht hat, yo, dem will ich das jetzt anvertrauen.
Also der gefällt mir, dem schenke ich jetzt was.
Ja, genau.
Den ärgere ich. Der hat wahrscheinlich in Wirklichkeit hatte die zwei Typen, die es im Wesentlichen da am Anfang angenommen hat, er gar nicht gemocht. Die schicke ich mal ganz viel Zeug zum Leben.
Ganz viele Daten. Genau, ich schicke denen so viele Daten, dass sie da drin ertränken.
Ja. Und dann haben sie es verteilt. Mann, das war echt fies.
Ja. Aber das ist nicht das Einzige, was liegt.
Genau, also
erstmal warum, genau. Kann der Felix vielleicht
genau, noch also noch es kamen jetzt vor die ersten Punkte, dass die Firma sich nicht so arg um ihre ganze IT und so den ganzen Krempel geschert hat und es ist quasi alles auch scheißegal. Ja, ist ja nicht so wichtig. Sind ja nur
Kunden. Waren da nur ein paar Briefkästen.
Genau, das ist ja Quatsch. Das hat ja alles gar nichts zu bedeuten. Und quasi, die haben wohl, der Leak kam wohl zustande wegen outdated Software und eins davon war Microsoft Outlook Web Access von 2009, ja. Und wir haben 2016, sind 7 Jahre. Ein anderes war zum Beispiel ein super altes Drupal, was immer noch die SQL Injection Vulnerability von 2014 hatte und ganz, ganz viele andere fiese Sachen. Also
ich meine, da hat jetzt nicht geholfen hier Sicherheiten durch Ignoranz, gell?
Genau.
Komisch.
Wäre tatsächlich
genau.
Updaten wichtiger gewesen.
Ja, das war außerhalb des Ignoranz-Sicherheitsfensters.
Na, Panama ist außerhalb.
Ja, genau. Panama ist außerhalb des Sicherheits-Ignoranz-Fensters.
In Panama ist Sicherheit durch Ignoranz noch nicht implementiert. Nicht gesetzlich verankert. So.
Es ist sowohl zeitlich als auch geografisch außerhalb des Fensters und deswegen funktioniert dort die Regel nicht.
Also genau. Flawless, genau. Ja.
Die wussten es einfach noch nicht, dass sie in Wirklichkeit durch Ignor
dass sie es hätten verhindern können. Ja, genau. Ja. Auch geleakt sind alle türkischen Wähler, also die Daten der türkischen Wähler.
Achso, die sind nicht alle selber ausgelaufen.
Das hast du jetzt aber nicht wirklich nur von dem Tweet, den ich da irgendwie researched habe, oder?
Nein.
Gut.
Nein.
Weil ich habe mehr oder weniger instantan hat sich gleich jemand bei mir dann gemeldet und gesagt, ist alt,
du Noob. Ja. Das macht nichts, es kam jetzt halt hoch. Ob das jetzt alt oder neue geleakte Daten sind, ist mir total wurscht. Es sind halt irgendwie Leute, die bis 2008 als Wähler in der Türkei irgendwie registriert waren, von daher, und das sind dann wahrscheinlich auch ziemlich viele, die in Deutschland wohnen, weil da kannst du ja auch als Türke in Deutschland wählen, in der Türkei. Früher mussten die auch da immer hingekarrt werden.
Heute geflogen.
Gekarrt.
Es gab da Charterflieger,
auch Bus. Du musstest nur bis zur türkischen Grenze und konntest dann direkt wählen. Heute werden dann einfach, weil die Commerzbank Arena und das Olympiastadion in Berlin einfach angemietet und die dürfen da wählen gehen.
Das ist doch gigantisch.
Wahlbüro
im Stadion.
Und die Polizei, die deutsche, ist natürlich für die Sicherheit verantwortlich. Von daher kostet auch uns das was, wenn die Türken wählen dürfen.
Willst du jetzt hier in irgendeiner Weise satirisch werden?
Können wir gar nicht.
Da müsste ich ja ein Schmähgedicht verfassen.
Reicht es schon zu zitieren, das Schmähgedicht?
Ja, das hat ja der Böhmermann hat es ja auch nur. Also er hat es geschrieben und zitiert und das eingefasst ist trotzdem schlecht. Ja. Schlechte Idee. Ich wollte eigentlich noch einen Link geben, wo man das nachhören kann, aber ich habe gerade gesehen, dass es auch schon wieder down ist. Gut, also. Ja,
alle lustig an der ganzen Geschichte fand ich, also ich habe da irgend so einen Link gehabt und
das sind Tweet, das sind jetzt übrigens 6,6 Gigabyte
retwettet, ja, aber ungepacktes SQL und das fand ich sehr lustig, weil da waren dann so eine Reihe von Notes dabei und eine war so nach dem Motto, dass sie ihre Indexe nicht sauber gesetzt hatten und sie mussten erstmal die Datenbank selber sauber nachindizieren.
Das ist schon super. Das ist schon ein bisschen hart. Also, ja, und ROT 13 ist halt auch keine Verschlüsselung.
ROT 13 best Verschlüsselung.
Genau, Bitshifting ist ein Encryption. Index your database. Putting a hard-coded password in the UI hardly does anything for security.
Doch, das ist auch so ein bisschen Security durch Ignoranz.
Ja, ist einfach so, ja, ist halt da drin, und?
Ja.
Ist das ein Problem oder was?
Es gibt ein Passwort. Punkt.
Das ist ein Problem, ey.
Fertig.
Ja. Besser als wenn es gleich ohne gekommen wäre.
Zack, fertig.
Ja. Tja, das ist irgendwie die Era of Datenleaks, oder? Das Jahrzehnt. Das Jahrzehnt der Daten.
Gerade im letzten Jahrzehnt nimmt das schon zu.
Naja, ich meine,
mit dem Internet. Halt.
Ich hab mich da auch lange an irgendeinem kurzen, knackigen Tweet irgendwie zu versucht und hab's dann gelassen, weil ich bin einfach nicht so gut. In der aktuellen Zeit ist Information eine Währung. Oder ist das, was heute, wie gesagt, wenn heute alles instantan geht und irgendwie Information, das ist, wo viel drüber ankommt, dann ist es ja klar, dass das sozusagen, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht überhöht sagen, als das sind die neuen Robin Hoods oder irgendwas, aber
das eigentlich schon.
Schon so, ja.
Nee, das sind die neuen Snowdens einfach, ja. Das muss man
so, jetzt. So sind wir, so weit sind wir schon, ja. Ja, also klar, Leaks, also Datenleaks in der Form, Aufdecken von Missständen, ich meine, diese Arten von Missständen hat es ja auch früher schon immer gegeben. Der Unterschied war, man konnte es früher nicht so einfach nachweisen. Und das ist ja heute, du hinterlässt halt Spuren, wenn du sowas machst. Und die wird halt irgendwann jemand finden. Und vor dem Hintergrund finde ich das eine...
Die Leute dann im Zweifelsfall halt an Galgen aufgeknüpft oder so.
Ja.
Ich meine...
Gesteinigt.
Also ich meine, es gab ja so Situationen, wo Leute mit der regierenden Klasse unzufrieden waren oder mit irgendwelchen, na gut, ich meine, gut, so Industrie und so.
Du meinst das die Geschichte mit dem Schafott? Oder?
Ja, nee, ich meine, es gab ja schon Situationen, wo Leute aus irgendwelchen Gründen mit Aktionen von anderen Menschen unzufrieden waren. Aber dass das jetzt halt im digitalen Raum passiert ist, dann würde ich eigentlich nur sagen, halt ein Symptom unserer Zeit, dass halt vieles im digitalen Raum passiert.
Ja, das ist der logische Schritt halt einfach. Ja, genau. Es gab früher keinen digitalen Raum, als konnte da nicht. Und jetzt heute ist das ein sehr bestimmender Raum und das ist halt so. Ja. Und es wundert mich, dass es so lange gebraucht hat. Aber
ja. Die Leitungen werden erst langsam schneller, weißt du. Achso, ja, das genau. Hat früher, das hättest du dir da früher 6,6 Gigabyte irgendwo runtergeladen, hättest du gedacht, ja, türkische Regierung, behalt das doch einfach.
Weil das ist jetzt auch egal.
Das passt nicht durch meine ISDN-Leitung.
Aber das ist kein Problem.
Ja.
Woher? In Deutschland. Zumindest bald.
Ach so, ja.
Mit dem nötigen Kleingeld.
Kann man sich die Telekom kaufen?
Ungefähr, ja. MBFM heißt die Initiative von der Deutschen Telekom.
Es hört sich ein bisschen an wie BFG an.
Ja, da, MFG, BFF.
Ja, Big also, fucking Gun, und zwar Big fucking...
Nee, MBFM klingt schon wieder fast wie so irgendeine Krankheit.
Was hast du? Ich hab MBFM.
Multi-Bitlos-Funktionalmasse.
Nee, das ist eine Hipster-Krankheit. My Big fucking Master.
Sehr gut. Ja, also bei der Telekom heißt das mehr Breitband für mich.
Oh nein, nein. Nicht die. Das ist ja schrecklich.
Es gibt immer Sachen, die muss man nicht abkürzen müssen.
Ja.
Nee, von daher ist es doch besser, wenn dann das MBFM statt mehr Breitband für mich, oder? Das ist echt.
Ja. Super. Also das fiese ist, das liest sich mega hart wie so ein April-Scherz irgendwie, aber ist vom 7. April, und also von heute. Und
vielleicht hat die Telekom das als April-Scherz rausgebracht und
aber
die
hat so lange
Computerbase
gedauert.
Hat das jetzt erst aufgeschnappt.
Ein absolutes Premium-Angebot ist bei der Telekom nicht rausgekommen. Das ist so ein ISDN, so ein ISDN-Anschluss noch so faxmäßig. Pressemitteilungen an alle. Die Idee dahinter ist folgend. Also bisher wurde das wohl nur Unternehmen angeboten, dass sie sich halt Glasfaseranschluss legen lassen könnten. Ne? Also wenn du ein großes Unternehmen bist, willst du natürlich für deine Mitarbeiter irgendwie schnelles und zuverlässiges Internet haben. Da setzt du dich mit einem zuverlässigen Partner, wie zum Beispiel der Deutschen Telekom, also in dem Fall in der Regel wahrscheinlich T-Systems oder auseinander. Naja, und die haben halt irgendwie entdeckt, es gibt auch Privatleute, die wollen zuverlässig und schnelles Internet. Und VDSL reicht denen nicht. Und das mit dem Vectoring, das zieht ja auch nur so halbwegs langsam irgendwie durch. Da haben sie auch rechtlich ein bisschen Probleme. Naja, und dann kannst du dir jetzt halt irgendwie unter telekom.de/schneller kannst du dich informieren.
Schneller!
Ich frag mich, ob es auch... Gibt's auch telekom.de/schnell?
Da muss ich doch gleich
nö, Entschuldigung, gehen. Schnell können wir nicht.
Nur schneller.
Sehr gut.
Und unter der kannst du dich jetzt informieren. Das Problem ist, es geht natürlich nicht überall. Das geht nur an gewissen Verteilerknotenpunkten oder wie auch
immer. Ach komm.
Und
Home Speed so. Home.
Und das Glas muss dann selber verlegen, oder
bitte,
wie funktioniert
wo
das?
Ja, wenn ich auf telekom.de/schneller gehe, steht da Home Speed Home.
Ja.
Ja.
Geil.
Das macht
Gottes
nicht besser. Echt nicht.
Schön. Ja, und da gibt man halt dann seine Postleitzahl ein, weil man weiß ja immer noch, dass die Telekom von der alten Bundespost kommt. Und dann können die einem sagen, ob das da verfügbar ist. Ich habe jetzt da mal irgendwie meine Postleitzahl eingegeben und da kommt nichts auf Glasfaser. Jedenfalls ist die Idee dahinter folgende: Man kann sich da auch zusammentun und kann dann von der Deutschen Telekom ein Angebot erhalten, was es denn kosten würde, einen Glasfaseranschluss hausörtlich oder an den entsprechenden Verteilerkasten zu legen, sodass man Fiber to the Home hat, glaube ich. Es geht wirklich um bis ins Heimnetz. Und
this page is trying to load unauthenticated sources.
Das läuft. Ja, aber die ist schneller, die Seite.
Oh, ja.
Da gehen momentan irgendwie bis zu 200 Mbit drüber und irgendwann dann sollen da auch mal bis 1 Gigabit, also sie haben schon erkannt, mit Glasfaser gehen Dinge tatsächlich auch
schneller.
Das lernen sich bestimmt dann auch.
Verrückt,
da werden die Bits dann aber vergoldet rausfließen.
Ja, da werden sie auf jeden Fall vergoldetes Licht irgendwie rauskommen lassen. Und das eigentlich Geilste ist, wenn das liest, ist halt tatsächlich so, die Telekom verlangt dann für die Ausarbeitung eines verbindlichen Angebots, das du ihnen per E-Mail bei MBFM Ausbau@telekom.de fragen kannst, verlangen sie 100 Euro, also quasi Kostenvoranschlag.
Wie machst du das über dein eBay, über dein E-Mail-Konto quasi?
Ja, nee, über deinen, wie heißt das bei denen? Die E-Mail.
Über, genau, schicken dir eine die E-Mail, wie heißt das? E-Post. Einschreiben. Wie heißt das? Wie, wenn man dafür selber bezahlen muss?
Scheiße. Was?
Wenn man
vorfrankiert?
Ein Bounce-Brief?
Wie heißt das, wenn du ein
Aircall?
Nee, ein Brief, wenn du ein Paket bekommst, dann bezahlst du es erstens
bei dir. Unfrankiert, unfrei. Nein.
Nachname.
Ja, genau, dann kriegst du quasi einen E-Postbrief Nachname.
Kostet 100 Euro.
Ja, hier ist das Angebot. Nur wenn du die 100 Euro zahlst, dann darfst du ihn aber halten.
Nee, dann darfst du ihn aufmachen. Dann darfst du die E-Post aufmachen.
Sowas wie Ergespräche nur mit Spam. Ja, quasi, dass du dafür bezahlst, Spam zu erhalten.
Ja, also das
du kriegst nicht mal den Betreff.
Das Lustigste daran ist noch, sie verlangen 100 Euro pauschal, wenn sie dir ein Angebot machen sollen. Und ich lese hier, nur für das Angebot, ich meine, es weiß nicht, inwiefern das dann auch voll bindend ist für die, aber ich lese hier nirgendwo in keinster Information, was es denn irgendwie denn überhaupt so kosten wird. Also wenn wir von einem Angebot für 100 Euro reden, Ich kann es nicht extrapolieren, aber reden wir dann von 10.000 Euro für den Anschluss oder mehr oder weniger?
Mehr.
Die einzige Aussage dazu ist aus dem verlinkten Artikel, das ist anscheinend ein wörtliches Zitat, die Kosten seien, Zitat, erheblich.
Und das bei der Telekom, ja? Das muss man jetzt auch sehen.
Genau, also wenn man bei der Telekom von erheblich spricht, das ist wahrscheinlich, Moment, ich gehe jetzt mal auf telekom.de/erheblich.
Also
was
auch lustig ist, du hast hier auf der Karte, hast du ab und zu so Flecken auf Inseln, ja? Und du denkst dir so, ja, okay, ne? Macht Sinn oder so?
Was ist denn das für eine Insel hier?
Das Museumsinsel? Ist im Gegenteil, ja. Hinten ist es quasi dieses, da wo die ganzen Kräne sind und so.
Ach so, hier, das ist der Wolgograder Hafen.
Ah, ja. Guck mal, was denn Wolgograd geht, was ist das für eine Postleitzahl?
Unglaublich. Ja, ach ja, die gute Telekom, sich nie um einen Aprilscherz zu schaden. Das
sind echt ein paar lustige Leute, ey. Waren halt ein bisschen zu spät, aber ich meine, Telekom halt, war wahrscheinlich irgendwo.
Aber, wo wir jetzt gerade mal lustig waren und lustige Leute, der TrueCrypt Entwickler, der scheint ja so ein McAfee-Typ zu sein.
Das ist so lustig, Alter. Oder? Das war der beste Aprilscherz, muss ich sagen. Aber der war zu spät oder so. Das hat nicht gepasst von der Zeit, aber
ist einfach. Das war irgendwie im 4. April.
Ja, ja. Aber das ist aber extra mal wieder in Gulli News. Also ich hab's in Gulli News gelesen, hab gedacht, okay, dann waren es halt wieder zu spät. Ja. Haben sie halt irgendwie die Zeit verpasst mit dem 1. April. Es gab auch keine Primärquelle dazu, oder? Es gab einfach nur
die Gulli News Artikel. Aber also, Moment, es sollten Drogen- und Waffengeschäfte verstrickt sein und auch Aufträge als Killer.
Ja. Moment,
war das nicht der Silk Road?
Nee, also
hat der für den Silk Road
also gearbeitet? Er hat quasi Mordaufträge nicht ausgestellt oder so, oder irgendwelche Leute geheiert, sondern er war selber der Auftragsmörder.
Ja, ja, genau.
Holy fucking shit, was ist das für ein abgefahrener Typ, ey. Oh Mann, ey. Und das super abgefahren, ja. Und das ist quasi unser TrueCrypt Man. Das war der Typ, der gesagt hat, dass es nicht weitermacht, weil es zu unsafe ist oder so.
Ja, in Wirklichkeit hat er gerade wieder einen dicken Fisch am Haken
gehabt. Genau, er hat einfach keine Zeit gehabt. Sorry, Leute. Er hat einfach Osama Bin Laden gejagt oder so. Oder den, wie heißt der bei ISIS gerade, der Super Bob?
Ach, was weiß ich.
Irgendeiner halt.
Super Bob.
Er hat gerade
Kalif
getötet und kann jetzt ein paar Jahre Urlaub machen.
Genau, er braucht jetzt einfach nicht mehr ein TrueCrypt weitermachen, wo er kein Geld für bekommen hat, aber
in Wirklichkeit,
er kann jetzt Menschen töten.
In Wirklichkeit hat er das iPhone für das FBI
gecrackt, genau. Ja, im Gegensatz zu Dings und nicht Kim, sondern
.com?
Nee, der andere.
Der andere? Jong-ul?
Nein.
McAfee?
Ja.
Kim McAfee?
Anstatt McAfee ist er nämlich kein Quatsch, sondern er ist ein Macher. Er versteckt sich nicht unter irgendeiner Box in seinem
Garten. Er bringt echte Leute um.
Er bringt die Leute einfach um, die Quatsch über ihn
reden. Jetzt aber, wie belegt ist das denn alles?
Es ist ein Gulli News Artikel, Mann.
Das ist per Gulli News belegt.
Ja.
Aber
Mehrquelle Gulli News oder so.
Irgendjemand hat behauptet, dass das so ist.
Das kann man eben beim Atavist Magazine nachlesen. So interessant.
Wo ist denn der Artikel hier?
Ganz unten ist der Link.
Achso, da
ist das. Das ist dann so hier so voll irgendwie
also,
animiert und so.
Oh,
crazy Atavist. Shit hier.
Episode also das 3. Ist, also ich finde, das war der beste 1. April. Ja? Auch wenn es zu spät war. Ich meine, das Telekom-Ding war schon gut, ja. aber das ist das nächste Level einfach, ja.
Ja, ist total gut.
about the mastermind. He was a brilliant programmer. Den and besten. Vicious cartel boss who became a prized US government asset. Das ist einfach so eine gute Verschwörungstheorie auch, ja. Er war nicht nur ein Programmierer, sondern er war auch noch ein Kingpin, ja.
Der Kingpin.
Awesome. Einfach nur awesome. Copy the trailer. Ach so, ich habe gerade zusammen. Ich hätte gerne seine Geschichte verfilmt.
Ja. Ja. Wenn es den McAfee-Film gibt, wird es darüber auch bestimmt einen Film geben.
Ja.
Also wenn das wird total gut. So, Flydy, NPM.
Moment, ich bin gleich soweit.
Ach so, du musst noch deine Aufnahme wieder fixen.
Das Recording ist gerade irgendwie abgebrochen und jetzt hat er mir das falsche Audio-Interface ausgewählt. Ich hoffe, das
ist total
ich
schlecht.
Jetzt nicht die ganze Zeit.
Wenn du jetzt alles falsch gemacht hast, dann müssen wir jetzt diese schlechte Aufnahme von dir nehmen.
Und wir haben extra vorher noch drüber geredet, dass es nicht passiert.
Aufgezeichnet, aber ich bin mir jetzt halt nicht bewusst. Also ich glaube, da müsste, wenn, dann fehlen ein paar Minuten. Aber es müsste man dann halt irgendwo aufschneiden oder so.
Das müsste man dann aufschneiden. Das machst du dann aber wie?
Ich weiß es nicht.
Ja, doch.
Ich hab vorhin schon erwähnt, dass ich absolut keine Zeit für irgendwas habe.
Ingo hat, dann nehmen wir auf deinen Shitty Sound.
Ja, ihr könnt auch vielleicht die Shitty Spur nehmen. Oder vielleicht probiert es der Ingo mal uns geht. Und
wir haben keine Shitty Spur mehr.
Doch.
Ich hab hier nur
das klären wir, Stream, oder? Klären wir nachher.
Den Downmix, wo alles komplett in einem File landet. Oder uns drei und nicht Flydy. Dann lassen wir den Flydy raus.
Können wir uns nicht rausrechnen oder so aus dem Downmix?
Ja, ich meine, du kannst ja meine Stimme nehmen, meine Spur und den Double Ender dann quasi also
nee, egal. Wir machen einfach Text von anderen Shows rein, wo du gerade über Messenger redest. Fällt niemand mehr auf.
Apropos, Flydy, wir müssen noch über Messenger reden nachher.
Ja.
Können. Ja,
das geht schnell.
Das geht schnell, genau.
Aber jetzt
versuche mich zurückzuhalten.
Wir reden jetzt über NPM.
Lass uns mal über Node reden.
Node, ja.
Node. Ja, also Node ist ja dieses Async JavaScript Toolkit Framework Laufzeitumgebung, irgendwie sowas in die Richtung.
Ja.
Und da gab's jetzt ist mittlerweile auch schon wieder 1-2 Wochen her, gab's ein großes Drama, da wollte ich gerne mal drüber reden, weil ich das eigentlich für ein interessantes also ich halt's für eine gute Basis, über die man vielleicht eine Diskussion führen könnte.
Was ist denn passiert?
Also ich würde jetzt mal kurz ein bisschen anfangen, wie das denn mit Node, mit den Paketen funktioniert und wie das denn früher war und wie das denn heute ist und was das denn eigentlich das Problem ist. Ich glaube, das, weiß nicht, hilft das? Soll ich mal kurz ein bisschen ausholen? Also, zu Zeiten, wo jetzt zum Beispiel der Felix und ich uns irgendwann mal anfangs mit Node beschäftigt haben, da gab es so ein Paketmanagement eigentlich nur sehr sporadisch.
Für Node jetzt meinst du?
Gab's für Node, eins. Genau. Also es gab natürlich für andere Programmiersprachen, Ruby Gems und sowas gab es damals schon. Aber jetzt für Node, das war da damals noch nicht so richtig vorhanden. Das im Normalfall ist es so, Node an sich sucht in einem vordefinierten Ordner nach Modulen. Und wenn man dann diese Module required, dann werden die da halt aus diesem Suchordner geladen. Im Normalfall ist es Node underscore Modules, der in deinem Projektverzeichnis liegt. Das kannst du auch umdefinieren, aber es ist der Ordner, in dem das standardmäßig gesucht wird. Und zu Zeiten, wo ich mit sowas angefangen, oder wo auch der Felix mit sowas angefangen hat, hat man dann irgendwie seine Abhängigkeiten installiert, indem man ein GitSub-Modul in diesen Node-Modules-Ordner reingeklappt
hat. Damals.
Damals, als die Zeiten noch schlecht waren.
Wir hatten ja nichts, genau. Wir hatten nur Git und Submodules. Aber war schon eine gute Sache.
Genau, wir hatten Git, wir hatten Submodules und wir hatten halt diesen Ordner, wo Node standardmäßig nach den Modulen gesucht hat. Und es hat so mehr schlecht als recht funktioniert, weil dann hat man halt so ein Problem. Man hat zum Beispiel transitive Abhängigkeiten, also die Abhängigkeiten der Sachen, die du eigentlich brauchst. Also jetzt mal angenommen, du willst jetzt irgendwie einen Web-Framework, dann hat dieses Web-Framework vielleicht noch Module, um irgendwelche HTTP-Posts zu decoden, oder es hat irgendwelche Parser mit an Bord oder Template-Engines oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil du halt auch die Abhängigkeiten deiner ganzen Abhängigkeiten auflösen musst, und wenn du das von Hand machen musst, dann ist es halt super nervig, und das ganze Zeug dann abzudaten und miteinander kompatibel zu halten, das macht einen Wahnsinn.
Kannst ja auch direkt selber in den Fuß schießen, wenn du sowas machst.
Ja, genau. Man kann es auch lassen und die Sachen dann irgendwie selber implementieren oder so. Macht auf jeden Fall keinen Spaß.
Ja.
Ja, irgendwann gab es dann mehrere Paketmanager, die alle nur so ein bisschen, also es war alles schon ziemliches Gefrickel. Und ich glaube, letzten Endes hat sich dann halt NPM durchgesetzt. Und das ist momentan so der de facto Paketmanager in der Node-Community. Ja,
so wie PyPy in Python, und bei Ruby ist es
RubyGems. Genau. Und es gibt noch ganz andere. Also es gibt, Cpan ist so das Urgestein aus der Perl-Welt, oder ich habe jetzt letztens über die Programmiersprache Crystal gehört. Da heißen die Pakete dann Shards. Und
bei Lua gibt's Lua Rocks, was ich ziemlich cool finde eigentlich, also vom Namen her. Also so der Mondgestein. Ja. Und ja, bei Haskell ist es Hackage.
Ja, und also irgendwie Go, Rust, sonst was, die haben alle ihre eigenen Paketmanager. Das ist auch alles gar nicht so trivial, das alles richtig zu machen, weil du musst halt auch erstmal so dieses, wie löse ich denn meine Abhängigkeiten auf und wie mache ich denn das zum Beispiel, wenn du Paket A hast und das hat irgendwie Abhängigkeiten. Sagen wir mal, Paket A hat eine Abhängigkeit B. Und du hast ein Paket X, das hat eine Abhängigkeit zu Paket B, aber in einer anderen Version, die inkompatibel zur ersten Version ist, die Paket A braucht. Und sowas aufzulösen ist halt schon ziemlich nervig.
Genau.
Und manche Paketmanager machen das einfach gar nicht und explodieren dann. Manche installieren halt für jedes Paket, was du installierst, wieder den kompletten Abhängigkeitenbaum für dieses einzelne Paket. Ist eigentlich auch nicht so der Punkt. Paketmanagement ist nicht ganz trivial, und wenn Leute einem das abnehmen, dann ist das eigentlich ganz cool. Und ja, das ist halt so in den letzten paar Jahren, also ich würde jetzt mal sagen, so seit fünf Jahren rum oder so gibt's das wahrscheinlich. So, vielleicht auch 6, ich weiß es nicht. Ich glaube, als wir damals angefangen haben, ist es gerade so in den Kinderschuhen gewesen. Ja.
Ja.
Und was man heutzutage eigentlich macht, ist, man pflegt eine package.json-Datei, wo dann die Abhängigkeiten definiert sind, und man trägt ein, welches Paket in welcher Version man den gerne man braucht. Und der Paketmanager findet dann halt die Abhängigkeiten von diesen Sachen raus, findet dann halt raus, ob man jetzt vielleicht die Version, die du da eingetragen hast, installieren soll, oder ob es okay ist, irgendwie eine, die kompatibel dazu ist, zu installieren. Wenn die Leute Semantic Versioning machen, dann ist es meistens okay, so. Und jedenfalls findet der Paketmanager raus, was er denn runterladen und installieren soll. Was dann natürlich zu einer Situation führt, dass die Leute eigentlich diese Pakete nicht mehr selber pflegen und auch nirgends einchecken oder so, sondern sie pflegen halt diese package.json-Datei, und alles andere wird dann halt aus dem Netz geladen. So, das ist die Ausgangssituation. Ja. Gibt's dazu irgendwelche Fragen?
Nee.
Jo. Keine Fragen.
Nein, keine Fragen. Oh, ja.
Frage, warum konnten die Leute so blöd sein?
Naja, das ist ja jetzt, wenn man so jetzt grundlegend drüber nachdenkt, ist es jetzt ja eigentlich kein besonders, wie soll man sagen, dummes System, so. Weil eigentlich hast du halt keinen Bock, das ganze Zeug immer überall rumliegen zu lassen. Das ist eh im Internet auf irgendwelchen Repositories verfügbar, und warum sollst du dann schon Platz in deinem Git-Repository oder auf deiner Festplatte oder sonst was verschwenden, wenn du das Zeug einfach jederzeit normalerweise wieder runterladen kannst? Das ist ja, du lädst dir ja auch nicht irgendwie das Archiv von Netflix runter. Aber manchmal wär's schon
naja, nicht schlecht. Also es gibt viele ja, solche Fälle, wo man dann sagt, ja, ich hab das schon im Internet und so. Ne? Und dann merkt man auf einmal nicht mehr, oder es ging was kaputt oder wie auch immer. Es ist immer besser, das Zeug bei sich zu haben, ja, bei Dependencies. Also ich komme ja auch aus der Ecke, früher bei wenn wir Java-Projekte mit Maven beim früheren Arbeitgeber gemacht haben, dann haben wir auch gesagt, naja, ich will gar nichts auf meinem Rechner haben, ich will mir den Source-Code auschecken, und dann sage ich einmal hier Maven clean, was weiß ich, hier install oder so, und dann soll der sich das alles fetchen und es soll funktionieren. Ja, so. Mhm. Und dann bin ich irgendwie zur iOS-Entwicklung gekommen, zu CocoaPods, und die Leute sagen immer, check alle deine Pods ein. Und der Grund ist einfach der, ganz viele Entwickler da draußen, die solche CocoaPods machen, das sind ganz schön unzuverlässige Menschen, nenne ich das jetzt mal ganz nett, und die machen dann halt sowas, wie jetzt zum Beispiel das bei NPM passiert ist, und von heute auf morgen baut dein Projekt nicht mehr. Ja,
ja, dann hast du.
Und dann hast du ein Problem und das machst du nur einmal und danach lernst du draus. Und genauso so Sachen wie zum Beispiel, ähnlich jetzt zum Thema, ja, das ist so YouTube, wenn dann auf einmal irgendwelche Sachen depubliziert werden wegen Schmähkritik, ja? Dann wünscht man sich, irgendjemand hätte es vorher runtergeladen und würde es verteilen, weil genau so ist es.
Ja. Ja, also das, was du gerade gesagt hast, diesen Mechanismus, den nennt man im Normalfall Vendoring. Also man hat, ich kenne das so, dass man hat dann einen Vendor-Ordner in seinem Repository und in dem hat man dann halt seine Dependencies eingecheckt. Und also was ist jetzt konkret passiert? Es gab da einen Menschen, Moment, ich...
Der steht da drunter.
Ja, ich weiß aber nicht, ob ich es aussprechen kann. Ich suche gerade unsere Section, wo wir den gerade sind. Wissen
kannst ihn einfach bei Google Translate eingeben und dann den aussprechen.
Ich weiß nicht. Aza Conchulu? Ich sag jetzt einfach mal Conchulu. Es ist mit Sicherheit
falsch
ausgesprochen, aber...
Komm schon. Ah, oh, hat nicht funktioniert. Tja, wäre zu einfach gewesen.
Ja, Conchulu.
Ja. Conchulu. Gut, sagt auf jeden Fall der türkische Google Translate.
Mhm. Nee, es war ja nah genug dran. Auf jeden Fall, dieser Mensch, der war Maintainer von diversen NPM-Modulen und zwar von 273.
Mhm. Und was hat er gemacht?
Und naja, er hat jetzt.
Er ist geragequittet. Muss man einfach mal so
sagen. Er hat jetzt vorerst nicht viel gemacht. Er hat ein Modul geschrieben, das nennt sich Kick, und ist dann irgendwie, nachdem er das schon irgendwie ein paar Jahre maintained, irgendwann mal von einem Anwalt kontaktiert worden, der gesagt hat, ey, ich arbeite für eine Firma, die heißt auch so. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieser Klamottenladen ist oder was auch immer.
Dings gewesen sind so ein Messenger, Mobile Messenger.
Ah, ja, naja, jedenfalls ist der kontaktiert worden, hat gesagt, hier Trademark, sonst irgendwas, mach mal dieses Modul da weg. Und er hat dann halt gesagt, nö. Daraufhin hat dieser Anwalt dann halt NPM kontaktiert. Und die haben gesagt, oh, okay, wir geben dir hier der Firma jetzt mal das Ownership von dem Modul, ohne irgendwie mal den Autor eigentlich zu kontaktieren. Was eine ziemlich arschige Aktion ist, zugegebenermaßen. Problem dabei ist halt zudem auch noch, NPM ist eigentlich kein Community-Projekt, sondern eine gewinnorientierte Firma, die dieses Repository ähnlich wie jetzt GitHub zum Beispiel für eine Community betreibt, ist es aber so? Halt im Endeffekt.
Ist es so? Habe ich nicht gewusst.
Ja,
ich dachte,
so.
Das ist so wie auch in PyPI, was ja quasi von der Python Foundation quasi geleitet wird, irgendwie sowas in
der. Ja, und bei Ruby Gems ist es, glaube ich, auch so eine Art Foundation, wo halt die auf Arbeit von Freiwilligen und durch Spenden und sowas findet und halt auch Spenden von Firmen, die das nutzen und so weiter finanziert wird. Aber NPM ist halt eine Firma.
Okay.
Und die bieten quasi auch gegen Geld, also die bieten dir quasi auch gegen Geld an, du kannst dort deine privaten NPM-Repositories hosten und bezahlst die dann halt, also das Modell ist ähnlich wie bei GitHub, wenn du was Privates haben willst bei denen, dann musst du halt dafür bezahlen, so. Was aber halt dafür sorgt, dass die Firma natürlich in ihrem eigenen Interesse gehandelt hat, nämlich es ist anstrengend, Rechtsstreitigkeiten mit Anwälten zu führen und deswegen haben die dann halt da nachgegeben, weil es, sagen wir mal so, sie dachten sich halt, so ein kleiner User ist halt wahrscheinlich weniger anstrengend im Umgang als jetzt irgendwie eine Horde Anwälte, die von der Firma kommen, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, aber sie haben sich den falschen User ausgesucht.
Sie haben mit dem falschen
User. Ja, naja, was ist jetzt passiert? Er hat auf einmal seine ganzen 200 irgendwas Module geunpublished.
Ich glaube, er hat bloß eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, ich würde das gerne alles gelöscht haben. Oder? Weil ich glaube, er hat es nicht von Hand gemacht, weil es waren 200 Module und keiner macht irgendwas 200 Mal von Hand.
Das kannst du in einem Skript machen.
Ja, aber ich glaube...
Also ich glaube, das hat er... Also du kannst ja NPM unpublished, das kannst du ja über den NPM-Client machen.
Na gut, vielleicht geht's auch so. Gute Sache. Okay, weiter.
Ja. Also, so wie ich das verstanden habe, hat er das einigermaßen automatisiert und hat das halt über den NPM-Client einfach eine Liste von seinen ganzen Modulen durchgegangen und hat gesagt, unpublish. Ich würde mal vermuten, wenn der da eine E-Mail hingeschrieben hätte, dann hätten die das wahrscheinlich nicht gemacht.
Okay, das kann sein.
Ja. So, was ist jetzt passiert? Er hat diese ganzen Module geunpublished,
oder was ist da das deutsche Wort für, er hat sie
depubliziert natürlich.
Genau,
die depubliziert,
nicht dedupliziert.
Ja.
Depubliziert, ja.
Er hat seine Module dedupliziert, depubliziert.
Yes.
Funktioniert.
Ja.
Geschmiert.
Es hat funktioniert, ja. Und was ist daraufhin passiert? Also zum einen ist das Offensichtliche passiert, diverse Dinge haben nicht mehr gebaut, weil irgendwie jemand wollte seine Server deployen, irgendwelche Abhängigkeiten haben irgendwas von diesen Modulen gebraucht und haben deswegen sind da Dinge explodiert. Da waren unter anderem dann so Sachen dabei wie React und wie wie heißt dieser JavaScript-Compiler, der ECMAScript 6 kompiliert nach. Nee, nicht Asm, das Babel.
Ja, Babel. Ja, Babel.
Ja. Jedenfalls waren da auch so ein paar High-Profile-Projekte dabei. Die ganzen Abhängigkeiten sind explodiert, Deployments sind fehlgeschlagen und es gab dann halt noch es gab dann halt noch so Geschichten, wo halt auch vermutet wird, dass Leute so Package-Squatting gemacht haben, das heißt, die haben sich halt ein paar von diesen Modulen, die jetzt irgendwie herrenlos waren, genommen und haben dann halt Shardcode damit quasi, also haben gesagt, das ist jetzt mein Modul.
Das war, glaube ich, ein Typ, der einfach 200 Pakete eingecheckt hat, weil die Liste, was depubliziert war, war ja offen. Und
ja, die war in einem Blogpost
genau, verlinkt. Und dann hat er einfach quasi ein Skript geschrieben und alles registriert.
Ja, also im Zweifelsfall ist es halt auch ein Sicherheitsproblem, weil wenn Leute dann einfach diese Module depublizieren, dann werden die vielleicht von anderen Leuten trotzdem noch installiert. Jemand registriert sich ein Modul mit dem gleichen Namen und hostet da damit Chartcode. Oder halt irgendwie sowas, was so tut, als ob es diese gleichen Dinge wie dieses Originalmodul macht, aber in Wirklichkeit halt ein Botnet irgendwie auf deinem Rechner installiert oder so.
Praktisch.
Könnte man sich ja alles vorstellen. Also ist auf jeden Fall ein generelles Problem. So. Und als Antwort darauf hat NPM dann neue Guidelines oder neue Regeln eigentlich eher veröffentlicht, wie das denn jetzt funktionieren soll mit dem Unpublishen von Modulen und haben sich da irgendwelche lustigen Geschichten ausgedacht von wegen, ja, wir stellen uns jetzt mal vor, Open Source Maintainer hier hat einen Burnout, was soll der denn jetzt machen und so. Ja, und also die Regeln sind unter anderem, dass du dein Modul unpublishen kannst innerhalb von 24 Stunden, nachdem du es veröffentlicht hast. Also du kannst es depublizieren, nachdem du es veröffentlicht hast, kurz danach. Jetzt mal angenommen, du veröffentlichst dein Modul und Use Case ist halt, du hast halt, merkst halt, oh, ich habe da irgendwelche Security-Probleme, dann kannst du das wieder runternehmen, kannst ein Update veröffentlichen und die Leute installieren halt dann das Update und nicht das mit dem schadhaften, mit dem Bug drin oder so.
Oh, ich muss gerade echt wirklich ganz dringend leider auf einen Killjob und deswegen kann ich gerade nicht mehr die Software entwickeln.
Ja, ganz, ganz blöde Sache.
Ja. Also weitere Regeln sind halt so mehr oder weniger alles, was älter als 24 Stunden ist und was schon aktive Benutzer hat und so, musst du entweder jemanden finden, der das Modul dann übernimmt, wenn das ein Open-Source-Modul ist, oder du musst irgendwie das mit dem Support aushandeln, dass sie die Module für dich dann offline nehmen, weil du gute Gründe hast. Das macht jetzt natürlich dann so ein bisschen ein Problem. Also ich finde, es ist verständlich, aber damit gibst du da ja quasi auch als Entwickler, wenn du dort deine Module hostest, Rechte ab, was denn mit deinem Modul passieren soll. Und sei es auch nur das Recht, das Modul wieder aus dem Internet verschwinden zu lassen.
Ja, du musst einfach das in deine Lizenz schreiben.
Ja, genau. Also ich meine, wenn du Zeug unter die GPL und oder sonst eine Lizenz stellst, dann ist es ja immer genau das Gleiche. Also ich meine, einmal veröffentlicht, immer da, immer benutzbar. Also wenn du Zeug irgendwo
wenn du das
ins Internet hochlädst und sagst, hier, das ist was weiß ich, Apache-Lizenz, dann kann jeder diesen Code von dem Status nehmen und damit machen,
was er will. Ja, da geht es um den Code aller. Ja, aber in dem Fall ist es ja so, dass dieser Code jetzt hart mit deinem Benutzernamen verdrahtet ist. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Code mal da publiziert hast,
Ja, aber das ist in Deutschland, ist es immer so, Urheberrecht, du kannst dein Urheberrecht nicht abtreten. Immer wenn du einen Werkchef schaffst, was ja Quellcode auch ist, dann gehört der immer dir, ist immer mit deinem Namen.
Naja, nee, darum geht's jetzt halt, also darum geht's jetzt nicht primär. Klar, rechtlich gesehen hast du völlig recht, das ist so. Was halt meiner Meinung nach ein Problem ist, ist halt, du kannst jetzt nicht mehr einfach so sagen, okay, ich habe jetzt darauf halt keine Lust mehr. Ich lasse es jetzt. No. Naja, gut, man könnte sagen,
wer,
okay,
man lässt es halt einfach. Wer kann dich verpflichten, deine Zeit darauf zu verwenden? Niemand.
Ja, das nicht, aber es kann halt, es könnte halt sein, dass du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, das hängt an deinem Username dran, wenn irgendwelche Leute Probleme mit diesem Modul haben, werden sie irgendwelche Wege finden, dich deswegen zu nerven.
Du darfst dich dann irgendwann einfach nicht mehr einloggen. Verdammt!
Ja. Was mit dem Recht auf Vergessen, geht es da auch denn? Also ich habe dieses ZPM-Modul geschrieben, ich tut's auch leid, aber genau. Jetzt, dass es nicht mehr erscheint. Ja.
Also ich meine, ich sehe es ein, wenn das ganz normale irgendwelche Open-Source-Pakete sind, da ist es dann wahrscheinlich schon okay, wenn man die dann halt einfach einstauben lässt und irgendwann benutzt sie halt niemand mehr oder irgendwann findet sich jemanden, der das Projekt weiterführt. Ich habe mir jetzt mehr so gedacht, was ist, wenn du in deinem irgendwie jugendlichen Leichtsinn irgendwelche wirklich dummen Sachen publishst?
Ja, also was du ja machen kannst, einfach die eine Version drüber pushen, die leer ist und dann fertig.
Naja, ja. Keiner
guckt sich Vergangenheit an, mal ehrlich. Du hast quasi Git History,
also aber du guckst also nur die. Ich glaube, wir hatten das vor ein paar Jahren mal, da gab es ja so dieses wo Leute halt wirklich dumme GitHub-Repositories gehabt haben und da irgendwelche High-Profile-Menschen eingeladen haben. Da gab es ja dieses DongML, wo dann was so eine Spezifikation von der Markup-Sprache, wie man spritzende Penisse in ASCII definiert.
Das finde ich, hört sich total logisch. Gibt's das immer noch?
Yeah. Ich würde es gerne forken, muss glaub, ich sagen. Nee, ich glaube, es gibt's nicht mehr. Ich habe jetzt mal angenommen, das ist halt so, du hast damals ein ziemliches Drama gehabt, die Leute haben dich dafür gehasst und du würdest das Zeug gerne wieder aus dem Internet verschwinden lassen und jetzt benutzen halt Leute, sagen wir mal, deine Implementierung von diesem Modul. Und du schreibst dann dem Support an und dann sagen, ja, nee, können wir leider nicht machen, weil andere Leute benutzen das schon und die wollen damit weiterhin Penisse machen.
Ich würde es gerne benutzen. Also ich hätte gerne dieses Ding. Einfach als so Fortschrittsbalken, das wäre echt toll, die awesome Sache.
Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt da eine ganze Reihe von Regeln. Man versucht es mit Regeln zu erfüllen, dass das NPM-Node eine verlässliche Community wird. Ja. Irgendwie, ja. dass man halt sagt, ja, also, gut, was da heute funktioniert, das wird da auch morgen noch gehen. Ja, man, also ich meine, es gab lange Zeit bei NPM ja auch so einen gewissen Wildwuchs an Modulen. Dem hat man, ich weiß nicht, ob die Regeln da davor oder danach eingeführt worden sind, ob die immer schon bestanden haben. Ist in dem Zusammenhang auch, glaube ich, nicht so wichtig. Der entscheidende Punkt ist, das versucht man irgendwie mit Regeln zu erschlagen. Und ich glaube, allein anhand der Diskussion jetzt gerade merkt man einfach schon, man kann nicht alles, was, sage ich mal, mit Menschen zu tun hat, gerade in so einem Falle, was vor allem vom freiwilligen Engagement von Menschen ursprünglich mal ausgeht, ja, kann man nicht alles mit Regeln erschlagen und sie dann dazu zwingen. Du hast jetzt heute hier freie Software gemacht. Ich meine, vor allem im Umfeld von JavaScript und Node ist es ja sowieso schwer, was nicht Open Source zu machen. Schwer bis nahezu unmöglich. Und dann musst du das auf alle Zeit supporten, außer du kannst jetzt mal überspitzt gesagt nachweisen, dass du irgendwie geisteskrank geworden bist oder so.
Also du hast einen guten Grund.
Ich weiß, ich kann dir tatsächlich jetzt nicht sagen, wie wohlwollend dieser Support denn sein wird. Ja. Aber im Zweifelsfall würde ich halt davon ausgehen, dass die dann sagen, sie nehmen halt, also NPM ist für die Leute ein Produkt. Und die Entscheidung ist in der Hinsicht vertretbar oder wie soll ich sagen, verständlich, weil es ist eine gewinnorientierte Firma, die will ihr Produkt dadurch nicht schlechter machen und dieses komplette System hat halt die ganze Zeit bisher darauf basiert, dass man Leuten vertraut und dass die schon keinen
Scheiß brauchen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, selbst wenn das keine gewinnorientierte Firma wäre, sondern einfach nur die sich, sag ich mal, an dem Erfolg der Node und NPM-Community messen würde, ja, also sage ich mal rein idealistisch jetzt, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass sie da in irgendeiner Weise eine Maßgabe haben wollen, die, sag ich mal, in letzter Konsequenz für Qualität auf dieser Plattform, die ja dann irgendwie ein Produkt ist, sorgt. Vollkommen in Ordnung, vollkommen verständlich, dass es diesen diesen Wunsch, diesen Willen gibt. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass sich sowas nicht mit Regeln allein durchsetzen wird, weil wie gesagt, die Leute kannst du nicht dazu verpflichten, die machen das freiwillig, das ist ja, also Open Source Contributions kannst ja einen, ist halt nicht irgendwie wie, keine Ahnung, Wehrdienst oder so, wo du sagen kannst, du musst jetzt aber, sonst kommst du in Erzwingungshaft. Und schön und gut, dass es diese Regeln gibt, aber in letzter Konsequenz muss man eher andere Wege finden. Und ich meine, das für was für ein Problem sorgt das jetzt gerade konkret? Also sorgt das, hat das konkret mit dem Zusammenhang zu tun, mit dieser Dependency, die da verschwunden ist? Oder und also das andere, was ich noch dazu vielleicht sage, aus reiner Erfahrung jetzt gerade so, also ich habe jetzt ja 3 Monate einen neuen Job und das Onboarding ist echt immer lustig bei einem neuen Job. Und aus reiner statistischer Erfahrung, die Prozesse, die immer am schwierigsten klingen, ja, wo immer so ganz viele Hürden irgendwie vorne eingebaut sind, das sind die einfachsten, die du mit ein bisschen Social Hacking zu knacken kriegst. Oh ja, oh, weißt du, ich hab's aber schon überall probiert, kannst du mir nicht doch wirklich da mich da austragen? Ja, klar, sorry, komm hier. So. Also.
Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Also diese Regeln, die jetzt neu eingeführt wurden, waren eine direkte Reaktion von diesem Typen, der seine Module gedepubliziert hat. Mhm. War das die Antwort auf deine Frage?
Diese Regeln wurden jetzt eingeführt.
Genau, die wurden jetzt deswegen als direkte Reaktion auf dieses Depublizieren wurden die Regeln eingeführt. Okay.
Naja, ist auch die Frage, okay, wie sich das durchhalten wird. Ich find's gut, dass sie das dann, wie gesagt, versuchen, aber ich glaube, es ist schwierig, in der Realität einer solchen Community durchzuhalten. Naja.
Ja.
Ich meine,
naja, und also
der Betroffene lernt halt irgendwie immer besser als, also die waren in dem Moment betroffen, ja, also die NPM und Node Community war betroffen und die Firma dahinter, die das als Produkt betrachtet, die versucht ihr Produkt zu schützen, wie du richtig gesagt hast. Aber ich glaube, das andere ist eben, man kann nicht umhin kommen, dass man da auch irgendwie aufgeklärte Softwareentwickler hat. Ja, also das Ding ist ja, das ist ja ein Dienst oder man nutzt es ja. Und wie mit allem muss man irgendwie wissen, wie man damit umzugehen hat. Und da ist es eben so, in dem Falle, okay, seid ihr gewahr, es kann passieren, dass die Dependencies, die du heute da aus diesem tollen Cache irgendwie im Internet ziehst, morgen nicht mehr da sind. Aus welchem Grund auch immer. Aber du willst dann nicht, dass dein Build-Job deswegen, und damit hängt ja manchmal so theoretisch, bei manchen Leuten hängt ja der ganze Job auch dran, deswegen in Gefahr ist. Also ergreif Maßnahmen, um dich davor zu schützen. Und das hat bei Node jetzt, glaube ich, einfach eine ganze Weile lang geklappt, ohne dass da irgendwas groß geknallt ist.
Ich glaube, bei allen Paketmanagern.
Ja, genau, das gibt's immer irgendwann mal. Und das hat jetzt auch Node ereilt. Und jetzt werden halt Konsequenzen draus gezogen.
Was voll das Problem ist, ich versuche gerade DongML zu finden, ja, und es ist nicht so einfach. Ich habe bei archive.org jetzt quasi die README gefunden, aber die ist halt schon, die ist quasi schon gerendert und so und du kriegst die Sources nicht mehr und ich hätte...
Felix hat eine Sache heute Abend gelernt.
Scheiße, ich hätte irgendwas erwähnen sollen, was es nicht gibt, damit dass der Felix nicht die ganze Zeit jetzt da noch...
Vielleicht gibt's das ja.
Und also... Ich find's schade, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich weiß auch nicht, wo ich es jetzt herbekomme. Von 2013 war das. Und gibt's einfach nicht mehr im Internet. Und ich habe voll viel gesucht und es gibt schon seit 5 Jahren.
Dann frag mal dieses archive.org.
Ja, habe ich ja schon, aber das ist quasi eine Version, nur die README, und du kriegst nicht mehr die Sources, du kriegst quasi nicht mehr. Und die haben sich voll Gedanken gemacht und voll viel Text und so. Ich verlinke das hier einfach mal.
Ja, mach mal.
Also
vielleicht findet ja jemand anders noch mehr
raus. Consumer Advice ist, glaube ich, das ist halt so das typische Problem mit diesem Internet. Die Dinge, die man gerne im Internet behalten würde, ja, sowas wie Dependencies, von denen man abhängig ist, irgendwelche Gedichte von irgendwelchen Lyrikern, die verschwinden in der Regel schneller im Internet oder vor allem unkontrolliert im Internet, als man es gerne hätte, oder irgendwelche DongMLs, ja. Auf einmal ist
ich habe gar nicht gewusst, dass ich es will, ja.
Ja, aber ja. Und die Sachen ja, jetzt so das Thema irgendwelche besoffenen Fotos von auf Facebook und so, die Sachen, die man nicht im Internet haben will, die bleiben da in der Regel ganz lange.
Das ist meistens so.
Und das ist ja, ist leider ein ganz normaler
Streisand-Effekt.
Nicht wirklich. Aber
die Sachen, die du raushaben willst, die verbreiten sich erst.
Genau, und deswegen ist der Trick, immer alles archivieren. Das hilft quasi nichts.
Ja.
Und immer eine komplette Kopie des Internets vorhalten.
Nee, das Gute an Git ist ja quasi, du kannst es einfach klonen und dann hast du es, ja, weil quasi in Git, da gibt's keinen Server.
Das ganze
Client,
GitHub
ist alles
einfach direkt klonen auf
alles, was du haben willst, erstmal irgendwie in einen Home-Ordner reinwerfen und danach später mal löschen, weil
oder wenn man sich schon auf GitHub verlässt.
Ja, nee, ist klar, habe ich ja gerade gesehen, wie gut das funktioniert.
Ich will dem Pleidi gerade eine
GitHub war doch vorgestern down.
Ach so,
oder
ja,
so?
Ja, stimmt.
Ja, die haben das.
Nee, Dongamel ist
gerade noch nicht. Also ich bin tatsächlich noch nicht fertig.
Nein.
Also ich weiß nicht, es sei denn, ihr wollt jetzt direkt weitergehen.
Nee, erzähl
mal. Es gibt da noch so ein paar interessante Facetten, ob das also meine Frage wäre jetzt halt auch gewesen, okay, wer von den Leuten hat sich jetzt irgendwie komplett arschig verhalten und wer ist eigentlich schuld?
Schuld sind alle.
Und das nächste. Und eine weitere Sache ist, ob das jetzt ein Problem auch der JavaScript-Community ist, weil eines dieser Pakete, um die es da ging, was ganz viele andere Pakete kaputt gemacht hat, als der Mensch das aus dem Internet genommen hat, ist LeftPad.
Und
das ist ein Modul, das man literally, also buchstäblich, das kann man, wenn man will, in einer Zeile JavaScript-Code implementieren als irgendwie Utility-Function irgendwo in seinem Projekt.
Also,
aber die Frage ist jetzt
halt einfacher, das vorhanden zu nehmen.
Worauf du abzielst, ist dann sozusagen, sind die Leute schuld und die da blöd waren und sich da einfach drauf verlassen haben, ist der Typ schuld, der das jetzt irgendwie gemacht hat und rausgenommen hat? Die von Node schuld, die irgendwie nicht die, sag ich mal, Bedeutung dieser Pakete erkannt haben? Ist JavaScript, also im Endeffekt nachher, und darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen, Brandon Eich schuld?
Ja. Brandon Eich ist schuld.
Weil er die Sprache ohne LeftPad
die Sprache, aber halt das Problem ist, JavaScript ist halt eine Programmiersprache, die so ein paar Datentypen, ein paar ganz minimale Hilfsfunktionen, sonst was mitbringt. JavaScript hat aber in dem Sinne keine Standardbibliothek. Node hat eine winzige Standardbibliothek, die dir sowas mitbringt, wie so die Konstrukte, um dir einen Webserver zu bauen, die Konstrukte, um dir irgendwelchen Proxy zu bauen, die Konstrukte, um irgendwie TCP-Verbindungen, sonst was das zu machen, um vielleicht irgendwelche Streams hin und her zu pipen oder mal irgendwie ein GZIP auszupacken. Aber es gibt halt auch in Node keine Standardbibliothek, die dir jetzt irgendwie Sachen mitbringt, die du standardmäßig halt erwarten würdest, wie zum Beispiel, ja, du hast jetzt vielleicht eine Klasse String und die bringt dir vielleicht eine Methode Left und Right Pad mit, damit du das nicht jedes Mal in jedem Projekt selber implementieren musst. Und natürlich ist es dann halt einfacher, als sich Gedanken zu machen, hey, wie baue ich mir denn sowas? Und es korrekt zu implementieren, ist es natürlich einfacher, einfach irgendwie eine Zeile in seinen package.json einzutragen. Und dann hat man's. Und dann ist es vielleicht auch getesteter Code, aber die Leute machen das halt auch in so, gerade in der Node-Community, ziehen die Leute halt auch Abhängigkeiten in dem Maße an, dass du halt auch, wenn du ein ganz triviales Projekt hast, irgendwie schon mal hunderte von Paketen in deinem Abhängigkeitsbaum hast, die du alle erstmal installieren musst und wo du halt bei keinem eigentlich weißt, sind da Sicherheitsprobleme drin, gibt's da sonstige Sachen, also viele checken halt auch die Lizenz erstmal gar nicht.
Ja.
Gibt's da rechtliche Probleme?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich sehe da sehr viele Parallelen zu A-Vorlesungen, die ich früher an der Uni gehalten habe im Bereich Webanwendungsentwicklung, was jetzt nichts mit Node zu tun hat, aber was so ähnlich lief. Und das andere ist ja auch jetzt gerade bei mir in der Android-Entwicklung. In beiden Fällen ist es so, dass du heute mit ganz wenig eigenem Code, du schreibst eigentlich nur noch so ein bisschen Glue-Code, du kannst dir für alles irgendwo eine Library ziehen. Ja, es gibt alles und speziell bei sowas, was so rapide wächst wie Node. Und Und das ist in vielerlei Hinsicht ja auch richtig, ja, also das, was man den Studenten da typischerweise, den, sage ich mal, akademisch beibringt, ist immer dieses, löse ein Problem nicht, das andere schon hundertfach gelöst haben.
Nochmal neu erfinden.
Genau, speziell im Bereich Security oder so, überlass das den Eierköpfen, den Schlauen. Also finde ich vollkommen richtig, das ist der eine Aspekt. Und das andere ist halt, und da kommen wir recht schnell wieder zu dem Thema mit Maß, du musst trotzdem noch in ungefähr verstehen, was das da tut. Und du musst noch in ungefähr die Auswirkungen von dem verstehen, was du damit tust. Wie zum Beispiel, du hast dir jetzt gerade eine Dependency eingefangen, die du
kriegst du so nicht mehr los.
Musst. Und ich glaube, die Frage ist weniger, wer ist schuld, sondern eher, wer hat auch jetzt, also wer lernt jetzt draus? Und die von Node haben anscheinend draus gelernt. Ja, die haben gesagt, okay, wir haben ein Problem mindestens hier, nämlich das ist, dass unter anderem Maintainer sich häufig der Bedeutung nicht bewusst sind, die ihre Pakete bei Node haben können. Das könnte man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es das bei Node gibt, aber das könnte man zum Beispiel dadurch lösen, dass man sagt, okay, gut, wir zeigen dir an, wie häufig dieses Paket runtergeladen wird oder von welchen allen bei GitHub verlinkten Node-Paketen das alles referenziert wird. Dann siehst du irgendwie, wie krass wichtig dein Paket auf einmal ist.
Das siehst du tatsächlich, kannst du, glaube ich, sogar auf der NPM-Webseite sehen, wie viele Pakete auf diesem, auf einem bestimmten Paket beruhen. Ja,
solange es veröffentlichte Node-Pakete sind, ne? Also, wenn das irgendwelche Applikationen sind, die nachher jemand irgendwo halt auf dem Open-Source-Repository aber kein Node-Paket draus gemacht hat, egal. So, das ist das eine. Und das nächste, was sie versucht haben, ist, sie haben versucht, ein Regelwerk, sage ich mal, zu definieren. Das heißt, aus meiner Sicht haben die draus gelernt, ob das die Lösung für die Probleme sein wird, bleibt herauszusehen. Das andere, wo ich sehr schwierig finde, dass die anscheinend daraus gelernt haben, sind die vielen kleinen, in Anführungszeichen, Entwickler. Und da sehe ich zum Beispiel jetzt gerade bei uns im Android-Umfeld, sehe ich einen krassen auch Wildwuchs an Dependencies von Libraries. Also immer so, ja, warte, brauche ich noch dieses kleine Feature? Ja, ziehe ich mir diese Library kurz rein. Und wir haben es bei Android ja zum Beispiel auch oder bei Mobile-Entwicklung sehr schnell, dass sich die Plattform drunter ändert. Und da tust du dir häufig gar keinen Gefallen, wenn du dir eine Library reinziehst, weil du nicht weißt, ob sie supported ist, ob die bei der nächsten Android-Version noch funktioniert. Und auf einmal musst du schon wieder von vorne anfangen. Und da muss ich sagen, im Android-Umfeld gibt es sehr viele Entwickler, da habe ich das Gefühl, die lernen da nicht raus aus sowas. Die werden das immer weiter so machen. Und ich will jetzt nicht in irgendwelche Hasstiraden oder entsprechende Wortgefechte da irgendwie mich verlagern, da würde ich mich auf ganz dünnes Eis bewegen wäre auch nicht nett. Aber ich zweifle, dass halt diese Klientel daraus lernt in so einem Fall, sondern die sagen nur, der Typ war blöd, der hat das Paket, auf dem wir alle irgendwie uns verlassen haben, irgendwie depubliziert.
Naja, also er hat ja tatsächlich auch in dem Blogpost nochmal ein Update dazu geschrieben und das ist eigentlich auch die, sag mal so, die Reaktion, die er eigentlich gerne gesehen hätte, so wie ich das verstanden habe, ist, dass sich durch diese Probleme das aufzeigen soll, wie böse denn NPM ist und dass sich dann quasi ein community-getriebenes Ökosystem daraus entsteht oder entstehen könnte. Ob das jetzt tatsächlich passieren wird oder nicht, ist jetzt eine andere Frage.
Er hat sozusagen NPM angekreidet.
Solange NPM noch gut genug funktioniert und das tut es ja wohl.
Für die meisten Fälle werden die Leute sich nicht
groß sind die Schmerzen nicht groß genug.
Ja. Naja, also ich meine, was der Matt schon gesagt hat, ist richtig. Es ist halt eine krasse Gratwanderung zwischen das Rad neu erfinden und einfach nur noch blind Module, die irgendwelche Leute ins Internet gestellt haben, die Module zusammenzustecken. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, also mir hat es oft schon sehr viel gebracht, das Rad neu zu erfinden und sei es jetzt einfach mal nur irgendeine Datenstruktur zum Spaß runterzucoden, um zu verstehen, wie dieses wie so eine Datenstruktur funktioniert oder wie irgendwelche anderen Sachen funktionieren. Ich habe auch schon mal irgendwie zum Spaß angefangen, irgendwelche Web-Libraries oder sonst irgendwas mal zu coden und nicht, weil es da nicht schon tausende davon gegeben hätte, sondern einfach mal um zu verstehen, wie sowas funktioniert. Aber Fakt ist halt auch, wenn man alles irgendwie von Grund auf neu erfinden muss, dann ist man halt auch super unproduktiv und bekommt halt die Dinge, die man eigentlich tun will, nicht hin. Oder naja, ich meine, wenn du irgendwie das Universum, wie war das mit dem Apfelkuchen? Wenn du einen Apfelkuchen from scratch bauen willst, dann musst du erstmal das Universum drumherum erfinden.
What?
Ja. Das ist so ein Zitat von Carl Sagan. Das ist
philosophisch, aber stimmt irgendwo, ja.
Das ist ein Zitat von Carl Sagan, das muss,
ist jetzt. Ich hab's leider gar nicht selber ausgedacht gerade.
Nee, das habe ich
nicht. So, das hat er auch nur eine Dependency irgendwo.
Ja, hat er als Dependency herangezogen, direkt auf Stack Overflow gefunden, schon fertig.
Naja. Quotes as a Service.
Stack Overflow.
Ja. Naja, wie gesagt, es ist halt eine Gratwanderung zwischen, okay, verlässt du dich jetzt auf, Sachen, die andere Leute gebaut haben? Nimmst du nur andere Sachen, die andere Leute gebaut haben und willst so wenig wie möglich eigenen Code schreiben oder versuchst du halt irgendwie einen pragmatischen Mittelweg zu gehen und dann halt zu sagen, okay, Dinge, die du selber implementieren kannst, wo du vielleicht Spaß dran hast, machst es mal. Bei anderen Sachen, die ein bisschen komplexer sind, die vielleicht weniger Sinn machen oder die vielleicht keinen Spaß machen und die schon fertig sind, benutzt du als Abhängigkeit, versuchst du nach irgendwelchen Metriken Module auszuwählen, indem du sagst, okay, dieses GitHub-Repository hat schon so und so viel Forks und das sind so und so viel Contributor und das ist schon so und so lange aktiv. Gibt es irgendwelche anderen Metriken, die man auswählt? Also ich meine, das sind halt sehr viele grundlegende Fragen, die halt eigentlich auch unseren Job ausmachen. Was ist also irgendwie, weil die Qualität von meiner Software hängt halt dann letzten Endes nicht an meinem Code alleine.
Das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich auch immer wieder, also ich war eine Zeit lang selbstständig, ich bin es jetzt nur noch so spaßmäßig und da hast du halt häufig das Problem, dass du auch im Preisdruck und allem, also im Argumentationsdruck irgendwie bist, so warum brauchen wir so lange dafür und warum sind wir so teuer, ja, und häufig ist der Grund einfach, das, was wir machen, funktioniert auch morgen noch. Wir sind nicht morgen weg und das, was wir uns an Software und so aussuchen und an Abhängigkeiten und an Tools, das ist halt stabil. Ja, das ist halt immer ein Argument, das sehr schwierig ist, abstrakt jemandem, vor allem einem Kunden in dem Moment, der ja keine Ahnung von Software hat, deshalb lässt er dich bauen, zu erklären. Und im Wesentlichen, ohne das jetzt irgendwie so dahinten, ich will mich jetzt nicht von irgendwelchen anderen Leuten abheben, aber ich glaube schon, das macht auch den Software-Engineer vom, Script-Caddy irgendwie den Unterschied, ja. Also jeder kann irgendwie ganz schnell mit 15 Modulen bei Name Your Dependency Manager irgendwie was zusammenhacken. Der entscheidende Punkt ist, dass das Ganze auch morgen noch trägt, wenn er das an irgendjemand verkaufen und betreiben will.
Ja, oder einfach auch solche Sachen, wie dass du mal in der Lage bist, einen Fehler, der dir passiert, bis in dein Framework reinzutracken.
Ja.
Also oder oben einfach mal, wie, also mir ist es schon unfassbar oft passiert, dass ich angefangen habe, Code bis jetzt, sagen wir mal in der Ruby-Welt, dass ich Code bis irgendwo in die Innereien von Rails runter debuggt habe, um rauszufinden, wie bestimmte Dinge funktionieren. Nicht, weil ich irgendwie vermutet hätte, dass da ein Fehler im Framework ist, aber sondern weil ich einfach durchs Lesen dieses Codes verstanden habe, was ich vielleicht falsch mache.
Ja.
Und naja, also wie gesagt, das ist halt auch so, ich meine, da könnte man jetzt an der Stelle auch eine Debatte aufmachen mit Copy-Paste aus Stack Overflow und so weiter, wie es gerade im Chat erwähnt wurde. Aber naja, ich glaube, das ist jetzt sprengt den Rahmen.
Ich habe eine Dependency dazu verlinkt, und zwar GitHub Bus Factor. Das habe ich irgendwie dem letzten Mal in irgendeinem kleinen Talk irgendwie kennengelernt. Das ist ein sehr lustiges, in was weiß ich.
Okay, sagt ihr das für jedes Repro, wie hoch der
Bus Factor ist? Ruby gebaut, das muss gut sein, in Ruby gebautes Tool, da gehst du hin, hinterlegst kurz deinen GitHub-Account, also Token oder so, und kannst dann für jedes GitHub-Repo, also Open-Source-Repo oder Repo, auf das du Zugriff hast, kannst du dir so ein Bus-Factor errechnen lassen. Der sagt dir dann, wie viel Forks, wie viel Watcher, wie viel Stars, wann wurde das gemacht, wann wurde zuletzt gepusht, was für PRs, wie viele Deletions, wie viele Releases gibt es, und vor allem der versucht dann auch herauszufinden, wie viele Contributors gibt es, die auch aktiv sind oder die einen Impact haben, und errechnet daraus diesen Bus-Factor.
Ja. Also die Leute, die den Bus-Factor jetzt nicht kennen, das ist einfach die Anzahl der Leute, die vom Bus überfahren
die mit dem Bus in Urlaub fahren.
Oder mit dem Bus in Urlaub. Also ich weiß nicht, wenn sie in Urlaub fahren, kommen sie
ja. Naja, unter die Reifen hängen halt dazwischen.
Kommt aus Urlaubsland.
Also Leute, die vom Bus, wie viele Leute können vom Bus überfahren werden, ohne dass dein Projekt den Bach runtergeht, weil keiner mehr daran arbeiten kann. Ja.
Und das hilft tatsächlich. Und man kann sich dann über die Metriken, die da erhoben werden und so, streiten, keine Frage. Aber das ist zum Beispiel sowas. Das sind Tools zu wissen darüber, dass es die gibt und dass es die Problematik des Bus-Factors gibt, das hilft beim Verständnis, Software zu entwickeln. Und das ist zum Beispiel was, das wird tatsächlich, sage ich, also aus meiner Erfahrung, im universitären Umfeld, in der solchen akademischen Softwareentwicklungsausbildung nicht wirklich gelehrt. Und das sind Erfahrungswerte, und da, wie bei jedem Job, bei jeder Profession, kommt es halt auch auf Erfahrung extrem viel an.
Tja, und wie löst man das?
Mit Erfahrung.
Ja, aber dann,
ja, also ich meine,
was ist, wenn es quasi ein Ding gibt, was irgendwas Bestimmtes macht, und du brauchst es auf jeden Fall, würdest du es dann eher neu schreiben, anstatt dass du quasi auf irgendeinen schaust, der das einmal fertig gebaut hat? Also quasi eine Library anziehen, die quasi von einem Typen gemacht ist, der es alleine getan hat, irgendwie über ein Jahr oder so. Würdest du das dann eher selber bauen, oder würdest du es dann einfach hernehmen?
Das kommt eben gerade da ganz drauf an. Wenn ich aufgrund von relativ objektiven Kriterien beurteilen kann, ob mir diese Library mehr bringt als schadet, im Sinne von, dass ich sie später dann vielleicht komplett selber bauen muss, weil der Entwickler abgesprungen ist.
Ja, oder aber so. Wenn es selber gebaut ist, wenn er abspringt, dann heißt ja nicht, dass die Library erstmal hin ist, sondern.
Nee, natürlich nicht, aber anders, dass sie dann ihren Wert verliert und dass sie auf einmal mehr zum Klotz am Bein wird als zur Hilfe. Ja. So. Und das zu beurteilen und aufgrund von der Abschätzung würde ich diese Entscheidung machen. Ich habe schon auch bei einigen Sachen irgendwie dann so gesagt, das ist alles Crap, der Code ist Crap, ich implementiere das neu, und habe dann recht schnell gemerkt, na gut, aber dann muss ich es auch alles supporten. Und habe vielleicht auch nicht alle Eventualitäten bedacht. Und
ja, also ich glaube,
man lernt halt auch draus. Also
ja, also das, was du gerade gesagt hast, ist halt auch so ein typischer Fall von, das ist, glaube ich, auch so eine Programmiererkrankheit, von man sieht Code von fremden Leuten und denkt sich erst, ach, das kann ich doch eh alles
besser. Ja, klar.
Und dann versucht man das Problem mal selber zu lösen, und dann merkt man auch, okay, der Code ist scheiß komplex, weil das Problem ist vielleicht doch ein bisschen komplexer, als man selber dachte.
Ja.
Und also ich meine, oft gibt's dann halt doch Gründe, warum, also ich würde jetzt mal fast behaupten, es gibt kaum Software, die jetzt ohne Grund existiert. Irgendein Problem hat immer jemand versucht, damit zu lösen. Ob jetzt mehr eleganter oder weniger elegant, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich meine, es glaube ich, es gibt schon viel, also würde ich mal sagen, die meiste Software, die besteht schon aus einem Grund, weil sie irgendein Problem löst. Ja. Und das ist halt die Frage, wie gut löst du das Problem? Also ich finde ja da auch so, gerade bei so Git-Repos finde ich ja dann auch so Batches, die recht viele Projekte mittlerweile in ihrer README haben, nicht schlecht, wo man dann sieht, okay, wie hoch ist denn die Code-Coverage? Wie aktuell sind denn die Dependencies? Gibt's da vielleicht Sicherheitsprobleme? Wie ist denn der Code-Climate-Rank? Also es gibt ja da zumindest so Sachen, dass man sagen kann, okay, so ein paar Metriken lassen sich aus dem Code statisch rausanalysieren, und die kann man dann halt auch in Form von einem kleinen PNG, was man in seine README einbindet, kann man dann zumindest mal irgendwie visualisieren.
Und wenn das Batch nicht mehr funktioniert, dann weiß man, dass das Projekt schon älter ist, oder? weil der Service mal wieder abgeschaltet wurde.
Ja, also im Zweifelsfall, man weiß es halt nicht. Also das ist jetzt halt zum Beispiel auch eine Frage. Was würde jetzt passieren, wenn jetzt zum Beispiel mal sowas wie Travis CI oder Code Climate oder sowas Insolvenz anmeldet und plötzlich diese ganzen Services nicht mehr funktionieren? Da ist eine komplette Community mehr oder weniger aufgestellt.
Müssen ja gar keine Insolvenz anmelden, sondern die müssen einfach gekauft werden und dann eingestampft. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert.
Ja, natürlich, klar. Also so rum geht natürlich auch, ja. Ja, also es ist ein Problem. Ich glaube, viele dieser Module müssten, glaube ich, gar nicht existieren, wenn JavaScript eine vernünftige
Sprache wäre.
Also ich habe das letztens auch schon gesehen. Ich meine, JavaScript an sich geht ja so, es ist schon ein bisschen komisch, aber man kann schon irgendwie mit leben. Aber ich hatte vor kurzem das Problem, ich habe halt eine Set-Datenstruktur gebraucht und die ich mir dann auch gebaut habe, weil JavaScript es eigentlich einfach nicht hergegeben hat. Ich weiß, ECMAScript 2005, also ECMAScript, was ist denn das dann, 6, glaube ich, supportet das auch, neuere Versionen supporten das auch, dass du quasi einen Set, also eine Datenstruktur, in der jedes Element einmalig vorkommt.
Und das hast du selber gebaut?
Naja, ich hab's auf, ich hab's ein bisschen hingehackt, also, sag mal so. Also,
Set ist doch auch eigentlich nur ein Dictionary, oder?
Nicht ganz. Also ein Hash ist sowas wie eine Liste, in der halt jedes Element einmalig vorkommt.
Ist doch ein Dictionary.
Moment, da muss man jetzt wieder unterscheiden. Dictionaries haben auch sehr häufig unterschiedliche Bedingungen, Erklärungen.
Key-Value-Store, keine Ahnung, wie nennt's Hash-Map?
Ja, nee, aber du hast halt im Zweifelsfall kein
genau.
Key, aber ja, ich habe mein Set auf einem Dictionary aufgebaut.
Okay, was rum. Nee, ist okay.
Also das Problem ist, es gibt ein JavaScript, aber man kann zum Beispiel nicht sowas machen wie in Ruby. Es war nämlich nicht so ganz trivial, weil ich habe ein Set gebraucht, wo die Elemente aufgrund von nicht ihrer Objektidentität einmalig sein mussten, sondern aufgrund bestimmter Attribute, die da drin sind. Also du hast jetzt, du hast ein Objekt, das hat irgendwie Attribute A, B und C, und ich bin davon ausgegangen, weil ich das für meinen Use Case gebraucht habe, dass wenn zwei Objekte A, B und C auf die gleichen Werte gesetzt haben, dann sind sie gleich und dann will ich davon nur eins haben und nicht, das sind zwei Objekte im Speicher und die haben eine andere Objektidentität und in einem JavaScript.
Hättest du dann nicht einfach quasi diese zwei Dings konkatenieren können und das als Key nehmen und dann das Value, das komplette Objekt oder so?
Ja, das habe ich ja dann letzten Endes so gebaut. Aber ich habe diese Werte genommen. Hätte man auch noch ein bisschen was Eleganteres machen können, irgendwie ein Hash drüber ziehen und sonst was. Man nimmt das als Key und kann dann halt darüber gucken, ob das schon drin ist oder nicht. Fakt ist, in Ruby hätte es da eine Klasse gegeben, die heißt Set. Die basiert intern auf der Ruby-eigenen Hashmap. Und was da unique ist und was nicht, kann ich in einem Objekt spezifizieren, indem ich eine Methode implementiere, nämlich Hash. Und in Ruby wäre das möglich gewesen, ohne großes Rumfrickeln, ohne eine eigene Datenstruktur zu bauen, ohne sonst was, ohne eine Wrapper-Klasse außenrum, wäre es möglich gewesen, das einfach so dieses Verhalten hinzubekommen. Und in JavaScript ist es halt, sagen wir mal, wenn man jetzt noch eine ältere Version von Node supporten will, hat man schon mal dieses Set Datenstrukturen nicht mit drin, weil die halt erst in neueren Versionen von JavaScript unterstützt wird, oder von ECMAScript besser gesagt, vom Standard. Zudem ist die Sprache dann halt auch in der Hinsicht nicht erweiterbar, dass halt nur primitive Datentypen und Objektidentität in einem Set jetzt zum Beispiel als unique angesehen.
Also das eine, was ich draus lerne, ist kein JavaScript.
Genau. JavaScript Standard Library sagt. Aber das Problem an der Standard Library ist ja auch quasi, dass die stabil bleiben muss, weil die ja eine Standard Library ist. Und das ist ein großes Problem auch, wenn man zum Beispiel in Python Dinge in die Standard Library reinbekommen will. Also die Python Standard Library ist schon relativ groß und ausführlich und kann voll viele coole Sachen und alles. Aber es ist auch halt sehr wartungsintensiv einfach, weil quasi du kannst nicht so schnell irgendwie alles umbiegen und dann ist quasi neue Standard Library. Und es geht halt nicht.
Ja, ein Problem ist halt auch, willst du halt irgendwo was updaten und so eine Dependency, ein Paket kannst du versionieren, eine Standard-Library, die vielleicht mit einer bestimmten Version deiner Programmiersprache mitkommt, das ist dann halt nicht so einfach.
Doch, dann.
Also kannst jetzt halt nicht. Also weißt du, du bringst jetzt irgendwie ein neues Dot-Release oder eine neue Major-Version von deiner Programmiersprache raus. Die möchten die Leute aufgrund von irgendwelchen Gründen, weil die vielleicht schneller, toller, höher, super ist, möchten die Leute benutzen. Aber du hast in diesem Release dann auch bestimmte Dinge in deiner Standardbibliothek geändert, die dann wiederum Projekte von Leuten brechen werden. Und du hast die dann halt nicht getrennt. Also das ist halt auch kein triviales Problem, sowas. Ja. Also ich glaube,
ist fertig.
Ich glaube, wir haben das jetzt durchgespielt. Es gibt, glaube ich, keine.
Durchgespielt. Levelt.
Ja, also ich glaube, dieses Thema, da könnte man noch stundenlang drüber diskutieren, weil das ist halt auch einfach ein echt breites Feld, wo es sehr viel Pro und Contra für viele Dinge gibt und es einfach nicht den richtigen Weg gibt, sondern es gibt vielleicht einen Weg, der für manche Leute funktioniert hat und einen Weg, der für andere Leute funktioniert hat, aber diese beiden richtigen Ansätze, die müssen nicht unbedingt die gleichen sein. Also, ja.
Oder lass einfach die Finger von JavaScript.
Genau, lass die Finger von JavaScript. Naja, das Problem hast du halt
jeglicher polemisch gemeint. Ich weiß.
Ja, aber eine coole Standard-Library gibt es in anderen Programmiersprachen eher, muss man einfach so sehen.
Beispiel in Java.
Ist schon so, ist ganz klar.
Zum Beispiel unter C.
Also ich meine, klar, die
beste Standard-Library.
Ja. Ja, und ich meine, also Ruby ist jetzt, hat jetzt keine riesengroße Standardbibliothek, aber schon eine Standardbibliothek, mit der man relativ viel anfangen kann.
Ja.
Andere Programmiersprachen haben das auch. Ich meine, Python ist, glaube ich, so ein Beispiel dafür, für dieses Battery Included.
Ja, Battery Included.
Wie soll man sagen, Mantra ist vielleicht ein gutes Wort dafür. Also Python schreibt sich ja schon auf die Fahnen, dass du irgendwie schon sehr, sehr produktiv sein sollst, indem du einfach nur die Programmiersprache und die Standardbibliothek benutzt.
Ja. Was so ist?
Ja.
Vielleicht kommt auch irgendwann ein Request
rein. Also ich glaube, das ist halt alles irgendwo eine Gratwanderung, wo man halt dann irgendwie letzten Endes jeder für sich selber entscheiden muss, was er denn ertragen will, was er denn bereit ist zu tun und wo denn vielleicht auch die Fallstricke liegen und wie man sie umgehen könnte. Ich meine, gerade den Vorschlag, den der Matt jetzt von wahrscheinlich schon mittlerweile in der Stunde oder so gebracht hat, dass man halt seine Dependencies mit ins Repository eincheckt, würde ja schon bei vielen Sachen so Probleme wie dieses Depublizieren von Modulen hätte das ja schon bei vielen Leuten gelöst. So, ich habe auch schon gehört, dass zum Beispiel Google das für seine Sachen machen soll, dass da die Dependencies immer mit eingecheckt werden und also keine Ahnung, das muss man sich dann halt nur überlegen, was sind da die Trade-offs und was ist man bereit dafür zu tun, um jetzt irgendein Problem vielleicht nicht zu haben im Zweifelsfall.
Ja.
So, was ist denn dieses GPU Rocks?
GPU Rocks?
Das ist JavaScript auf der GPU. Wir haben dazwischen noch ein anderes.
Nein, doch.
Oh.
Ja.
Oh. Was? Sorry, ja. Nicht GPU Rocks?
Wir haben zwischendrin, aber wir können GPU Rocks.
Wir grade,
sollen wir das vornehmen?
Genau, ich ziehe das mal jetzt hier kurz vor, komm hier. Zack, ja. Bumm.
Also GPU Rocks ist eigentlich ist ganz ganz nett, was es verspricht. Ich habe bis jetzt noch keinen Download oder keinen. Ah doch, hier, Download, Documentation. Ich habe auf die falsche Seite geklickt. Mittlerweile gibt es auch ein GitHub-Repo. Das gab es aber vorhin, als ich geklickt habe.
Ist ja jetzt auf Version 0.0 Alpha.
Diese schnelllebige JavaScript-Community.
Die sind echt verrückt.
Also, was es ja schon seit sehr langem gibt, ist OpenGL. Damit kann man quasi Dinge auf Grafikkarten rendern, für die CPUs zu langsam sind und Grafikkarten können das ganz gut. Also so Dinge wie Matrizen multiplizieren und irgendwelche, was man denn halt sonst noch so braucht, Shaders und
Niederwertige Mathematik.
Ja.
Steinig den!
Also auf jeden Fall, wenn es darum geht, irgendwelche 3D-Berechnungen zu machen,
sind Grafikkarten wesentlich besser
als sonst noch. Ja, also genau. Und seit ein paar Jahren gibt es das auch quasi wieder runtergebrochen, dass man sagt, okay, man nimmt die Funktionalität, diese sehr starke Parallelität, die Grafikkarten bieten, und macht damit so General-Purpose-Berechnungen. Das Ganze nennt sich dann GPU, also General Purpose Graphics Processing Unit. Und das ist dann, da gibt es so einen Standard, der nennt sich OpenCL, die Open Computation Language, glaube ich. Oder Compute Language, irgendwie sowas.
Das ist von Apple damals schon geprägt worden, dass sie damals auch gesagt haben, so ja, hier, wir können jetzt auch Sachen auf die GPU auslagern, wenn es um hochparallele Sachen geht und so weiter.
Ich bin da gerade durch ein Kapitel durch in dem Buch, was ich später noch picken werde. Da ist auch sowas, so ein Thema, wo man mal so eine Beispiele für Berechnungen in OpenCL, und das ist einfach eine ganz, ganz fürchterliche Sprache. Also tut mir leid für Leute, die das mögen, aber
CL ist doch so ein C-Dialekt irgendwie, oder?
Ja. Also das ist quasi so ein C-Dialekt, der nochmal ein bisschen eigene Datentypen hat und wo du halt so ein bisschen, du erstellst dir dann deinen Kernel, der macht dann bestimmte Dinge und der kann halt viele Sachen dann parallel machen. Und was ja jetzt gerade sehr im Kommen ist, sind so gerade so Deep Learning neuronale Netzgeschichten. Mhm. Und um sowas wirklich gut zu machen, musst du sehr, sehr große Mengen von großen Matrizen miteinander multiplizieren, unter anderem. Und dafür sind halt Grafikkarten ziemlich cool, weil die können das ziemlich gut. Und das, was ich jetzt hier vorstelle, dieses GPU Rocks oder GPU.js, ist eine JavaScript-Library, die sich quasi in WebGL reinhängt, auf irgendeine Art und Weise. Ich habe noch nicht richtig verstanden, wie das dann tatsächlich funktioniert. Aber die bietet dir quasi ein Interface an, um solche Pipelines von hochparallelen Datenberechnungen auf deiner Grafikkarte in JavaScript im Browser zu machen.
Was blockt doch denn?
Ist es nicht fantastisch?
Blockt doch den Browser, oder? Hm? Wenn das Ding rechnet. Weil das ist ja alles Thing-Threaded. Was ist das für ein Quatsch denn?
Nee, nicht zwingend. Du hast im Java, du hast ja zum Beispiel Webworkers. Damit kannst du in einem Hintergrundprozess mit Interprozesskommunikation zu deinem eigentlichen Browser kannst du sowas im Hintergrund machen. Und WebGL, naja, also ist halt schon schnell.
Webworkers sind so quasi Threads.
Okay. Ja.
Warum heißen die Threads denn?
Also eine restriktive Form. Es ist eher sowas wie das Actor-Model, aber da kann sich jeder selber mal angucken. Es ist eigentlich mehr so, du spawnst einen eigenen Prozess und hast dann halt eine Pipeline zu dem offen, mit dem du hin und her kommunizieren kannst. Es ist jetzt nicht wirklich so mit Shared Memory und so, aber ja, du kannst dann schon einen extra Thread starten.
Okay. Könnt ihr euch mal angucken,
wenn es dann. Also ja, und das ist, das Ganze hat dann quasi auch noch ein Fallback, dass man sagen kann, okay, wenn das supported wird, wenn die GPU unterstützt wird, wenn der Browser WebGL kann, dann macht man das in WebGL und ansonsten wird es halt auf der CPU gerechnet. Sieht jetzt ganz interessant aus, ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was ich für irgendwie Dinge benutzen würde, mit denen ich mich so beschäftige, aber es sah spontan mal irgendwie ganz cool aus. So.
Ist aber auch noch Alpha, also.
Ja, das ist super Alpha und ich glaube, das ist jetzt.
Das ist noch heiß, sozusagen.
Ganz frisch.
Genau, also das ist jetzt gerade auch vor ein paar Tagen erst wirklich released worden. Wie gesagt, ich habe heute Mittag das GitHub-Repo gesucht und es ist so, wie es aussah.
Direkt depubliziert worden.
Nee, also es ist irgendwie
fast so
erst
schlimm wie bei der AD hier.
Ist erst in den letzten paar, was weiß ich, Stunden oder so.
Im Internet geboren worden.
Ja, quasi wieder veröffentlicht worden. Also sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ich habe da jetzt nicht unbedingt eine Verwendung für, aber hey, Menschen machen coole Dinge auf Grafikkarten. Gibt's Schlimmeres in JavaScript, ja. Im Browser. Ist
ja dann deine Grafikkarte zu brennen oder so.
Naja, wie gesagt, gibt's Schlimmeres.
Apropos GitHub. GitHub bringt auch wieder Dinge.
Ja. Echt?
Ja.
Zum Beispiel kaputt sein. Oh, warte.
Digit. Digit.
Digit. Distributed Git.
Was?
Ja, es geht nicht immer distributed.
Was ist das für ein Quatsch?
Auch nicht.
Das ist also, ihr eigener Store.
Ich hab mich das durchgelesen, hab gedacht so, ja, es geht. Und was ist jetzt die Magic daran, dass sie Git so benutzen, wie es gedacht ist?
Naja, sollen wir es kurz erklären?
Bitte. Was ist
okay.
Jetzt? Was tut es?
Also GitHub hostet ja sehr viele Git-Repositories offensichtlich.
Ja.
Dafür haben sie File-Server. Und die File-Server, die haben sie bis jetzt mit Redundanz ausgestattet, indem sie dann gesagt haben, okay, sie haben einen Hotspur-Server, der nebendran läuft und jeder von den beiden File-Servern hat noch ein RAID drauf. Das heißt, sie haben quasi, also ein RAID 1, das heißt, sie haben da vierfache Redundanz. Sie haben einmal die Redundanz durch das RAID auf dem einen Server und dann mal der.
Also sie haben ihr ganzes GitHub auf nur drei Servern liegen, oder?
Ich habe das auch gelesen, habe gedacht,
das ist
schon voll die komische Architektur irgendwie. So ja, du hast dieses ganze Git und alles total verteilt und dann machst du so einen Quatsch mit Hotspur daneben.
Naja, das ist ja, die haben ja eine ich würde jetzt mal sagen, eine Army von Servern. Ja,
trotzdem ist es
Quatsch. Aber ja, ist es. Und deswegen haben sie es neu gebaut.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Naja, also statt dass sie sich jetzt da quasi die Duplikation auf dem Block-Layer machen, haben sie das jetzt an Layer hochgezogen, machen das jetzt quasi in der Anwendung und dafür haben sie letzten Endes einen Proxy. Also wenn du quasi jetzt ein Repository clones oder sowas, geht es dann über so einen Git-Proxy, der halt das Git-Protokoll spricht und dann selbst also für die Redundanz sorgt.
Okay.
Genau, der schiebt dann die Repositories unabhängig voneinander auf drei unterschiedliche File-Server. Wenn einer davon down geht, dann ist es egal. Dann kann er einfach das an einen anderen routen, kann dann die Redundanz wiederherstellen, indem er dann halt den Teil, oder was heißt den Teil, indem er dieses Repository, was auf dem kaputten Server war, wieder woanders hin kopiert, weil es gibt ja noch zwei andere Kopien. Und dann bist du halt besser verfügbar und hast halt weniger Probleme dadurch und es ist halt auch schneller und du musst dich nicht auf RAID und irgendwelche Block-Level-Duplikationen verlassen und bist halt vor allem auch flexibler.
Das ist schon auch voll interessant, dass man bei so großen Firmen dann sieht, so okay, die haben davor eigentlich ganz schön einen Quatsch gemacht mit dem, was sie
was sie tun.
Ja, okay, man denkt so, okay, ist alles total modern und alles und dann sieht man so, ja, wir haben einen Computer und daneben haben wir noch einen Computer, ihr macht aber das Gleiche.
Ja, sie haben halt ganz,
sie haben
plain old technologies benutzt hier, DRPD, einfach wirklich zwei Server, die sich halt
synchronisieren. Ja, genau.
Und wenn da eine kaputt geht, ja, dann
nehmen wir halt den zweiten Computer.
Und jetzt
ist aber das ist dann halt so okay und diese beiden Computer sind jetzt über ein Crossover-Kabel verbunden und wenn dann der Server irgendwie kaputt ist, dann muss man da noch irgendwas umkonfigurieren, dass der zweite Server jetzt angesprochen wird.
Nee, das
ist ja automatisch.
Per, wie heißt es?
Ja.
Heartbeat. Pacemaker.
Ja. Oder das andere Ding.
Ja.
Naja. Also das ist krass, weil wenn man so diese ganzen irgendwie Research-Paper und so liest von Google und von Facebook, wie sie irgendwie ihre super verteilten Infrastrukturen bauen und dann so, ja, wir hatten davor DRDB und das hat voll funktioniert.
Na gut, ich meine, GitHub ist ja auch noch nicht so alt.
Also ja, aber die haben mit Git angefangen.
Für uns, ja, aber für uns denkt sich, also ich meine, du kannst ja schon eine Welt ohne GitHub ja nicht mehr vorstellen, ja, sozusagen. No. Aber so alt ist es auch noch nicht. Was ist es, 5, 6 Jahre?
Ja.
Nee, älter, also ich habe jetzt 6 Jahre mein GitHub
bekommen. Haben zu Git auf jeden Fall.
Nee, 7 Jahre
vielleicht. Ja, aber so, also es ist trotzdem noch nicht lange, ja?
Ja.
Ja. Also, ja. Es ist noch nicht so lange wie die Wikipedia.
Nee.
Wikipedia ist auch schon ganz schön alt, ey.
Ja. Scheiße. Aber ich glaube, das passt gerade wieder ganz gut zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Die GitHub hat halt langweilige Technologie, die halt funktioniert, eingesetzt. Ja. DRBD ist halt abgehangen, das ist super langweilig und das ist irgendwie total irgendwie wahrscheinlich auch Ressourcenverschwendung, da einfach jedes Mal einen zweiten Server hinzustellen. Aber es hat halt funktioniert und es war halt schnell da und
Getan. Und du kannst halt ganz lange.
Es hat wahrscheinlich lange genug getan, bis sich irgendjemand mal hingesetzt hat, um das halt effizienter zu bauen, aber in der Zeit, und ich meine, ja, andere Leute hätten sich da halt wahrscheinlich schon irgendwie total verkünstelt, indem sie das super duper hardcore designt hätten und vielleicht wären ihnen dabei die User weggelaufen, weil irgendwo in anderen Ecken und Enden es halt nicht so gut funktioniert hätte. Ja. Also, ich weiß nicht. Ist vielleicht auch ein Ansatz, dass man sagt, okay, man baut es erstmal mit alter, abgehangener Technologie und erfindet dann das Rad neu, wenn es einen Grund dazu gibt.
Also, spricht auf jeden Fall dafür, die Sachen zu nehmen, die es halt gibt und nicht, nicht halt erst auf neuen heißen Scheiß zu setzen, der vielleicht nicht tut. Gut, also, GitHub macht jetzt allerdings einiges anders und setzt jetzt Digit ein.
Digit. Sehr gut. Weiter geht's.
Robots.
Oh, touching. Ich komme jetzt einfach mal unserem
Bildungsauftrag
nach. Und zwar,
den wir nicht haben.
Den haben wir natürlich nicht. Eigentlich sollten wir. Jedenfalls.
Wir haben eigentlich einen Humorauftrag hier.
Humorauftrag heute wahrscheinlich schon erfüllt. Und zwar geht es um Roboter und es geht um Research. Es geht quasi um diese zwei wichtigen Sachen und es geht darum, dass es für Menschen komisch ist, Roboter an seinen Private Parts anzufassen. Nicht der Roboter fässt dich an. Das ist Sexual Harassment von deinem
Programmierer. Roboter hat
Private Parts. Das ist ein Unterschied.
Roboter hat
hat nicht.
Private Parts.
Wofür?
Ja, nee, hat er nicht.
Wofür?
Nee, ein Roboter hat natürlich keine Private
Parts. Wofür dann nicht?
Warum hat er den nicht?
Also Sexrobots haben Private Parts. Anyways, darum geht's nicht. Es geht um diesen typischen, wie heißt der Roboter hier? Der hat einen Namen. Dieser Sony-Dinger-Roboter, der ist irgendwie 1 Meter hoch und ist halt so ein weißer Roboter. Und in dieser Studie ging es quasi darum.
Der heißt, glaube ich,
Creo?
Weiß nicht, ist ja auch egal. Jedenfalls hat
das. Das ist das Standardmodell, was in der Robot-WM gespielt wird.
Genau. Creo.
Genau.
Jedenfalls geht es darum, dass es in dieser das quasi, also es ging um diese Studie, wo herausgefunden werden sollte, wie Menschen darauf reagieren, Roboter anzufassen, unter dem Deckmantel von, es ist quasi so ein Text-to-Speech-Ding, der Roboter sagt dann, was der Mensch angefasst hat, so. Ja, also das war quasi der Deckmantel da vorne.
Why did you touch my
beep, beep, my butt? Genau, und es stellt sich heraus, dass es Menschen nervös macht und sogar sexuell quasi...
Wenn er darauf reagiert oder was?
Nee, dass es so ist.
Dass er das hat.
Ja, dass ein Mensch obwohl er weiß, dass es ein Roboter ist und quasi er sieht nur humanoid aus, dass es trotzdem für den Menschen unkomfortabel
ist. Nur so, was für oder? Leute haben sie getestet? Brüder Amerikaner oder was?
Ja, halt so Studenten, so, was sie halt immer nehmen. Ne?
Ja, aber Moment, also die reagieren darauf, weil der irgendwie darauf reagiert oder?
Nee, der Roboter sagt einfach nur so, ja, das ist mein Fuß.
Also er reagiert darauf.
Ja, er sagt genau.
Er steht nicht da und du machst
und dann sagt er jetzt fasse meinen Arsch an oder so.
Ach, vorher schon.
Ja, also er sagt, was du anfassen sollst, dann machst du es. Man muss jetzt halt das Video
anschauen. Und dann sagt der Roboter, bitte fass mein Iep und die ganzen Amerikaner. Oh, nein, das kann ich nicht machen. Oh,
ja, also er hat ja noch nicht mal was, ja?
Das erste, was die wahrscheinlich sagen, ist, verdammt, der hat ja die ganze Zeit noch nichts angehabt, der dumme Roboter.
Fass meine Brüste an. Jedenfalls,
ja, also Amerikaner haben Probleme mit nackten Robotern.
Nicht nur Amerikaner, sondern der Mensch an sich, obwohl er weiß, dass es quasi nur ein Roboter ist, der nur aussieht wie ein Mensch, hat er trotzdem Problem, den Roboter an bestimmten Stellen anzufassen. Und das finde ich eine interessante Sache, weil eigentlich soll es ja nicht so sein. Man weiß, es ist ein Roboter und ein Roboter hat keinen Penis. Normalerweise.
Moment, es interessiert mich an der Sache, haben die den, also das ist ja ein humanoider Roboter, haben sie ihn auch so aufgebaut? Was wäre, wenn die dem das Ding auf den Kopf gesetzt hätten?
Was denn? Wie, was? Auf den Kopf gesetzt?
Naja.
Was?
Nee, da gab's doch mal.
Now touch my horn.
Nee, ich weiß nicht. Nein, der hatte nie, der hat
doch mal.
Das ist einfach nur ein Roboter. Hier, der sieht so aus, das hat er nur gesagt.
Also der hat
noch nicht mal einen Penis oder so.
Ja, aber wo haben sie dann gewusst? Das ist ja dann noch krasser. Dann hat er
an
gesagt,
den Hintern haben sie ihn
und
gefasst.
Die haben ihn instantan dahin.
Nee, fast meinen Crot, also was heißt das? Man schafft Schritt. Fast meinen Schritt an.
Ja gut, das ist ja dann wieder, das ist ja klar, wo der Schritt ist, aber also hätten sie gesagt.
Nein, Mann.
Ja, also woher, wenn da nichts ist, woher hätte man gewusst das? Und wie gesagt, ich finde, das ist schon das Versuchsleitungseffekt irgendwie da.
Meinst du, sie haben was
da haben sie sich ja zu leicht, ja natürlich, da haben sie sich ja ganz schön leicht gemacht.
Wie?
Ja, wenn man so offensiv das den Leuten sagt, natürlich ist das denen irgendwie peinlich, oder? Oder, also geht's jetzt um peinlich oder geht's um erregt?
Ja, erregt auch.
Ugh.
Also abgesehen davon, dass es auch ganz andere Türen aufmacht, ja. Für die ganzen Opfer, die zu Hause in ihrem Keller wohnen.
Ist die Studie irgendwie von Pornhub finanziert worden? Oder?
Auch. Das ist das Problem. Pornhub, YouPorn und im 1. April oder so.
Die suchen halt irgendwie nach Vermarktungsmodellen, mein Gott.
Für diesen Roboter?
Ja.
Oder warte mal, ist ja. Aus Plastik oder aus was ist
aus
der?
Aus Plastik ist der Mann.
Dann ist es vielleicht die Plasteindustrie.
Die Plasteindustrie.
Genau, die Plasteindustrie.
Ich hätte einfach das Thema irgendwie am Anfang machen sollen, ja. Es ist jetzt einfach vorbei.
Ich finde das gerade aus einem ganz anderen. Ist nicht gerade wieder Cebit?
Das ist sexy Robot.
Das ist einfach so. Das ist doch immer diese Situation. Gerade solche Roboter, die sind doch immer so Paradebeispiele, dass dann irgendwie hier Angela Merkel oder so vorbeikommt, so schau mal.
Und dann hätte man sexy Robot.
Hätte man diese Firma draufgelassen und dann so, hallo, fass mal den Penis an.
Er sagt, Ich hab's versucht. Ihr könnt jedenfalls das Video anschauen in diesem Artikel, den ich hier auf jeden Fall verlinkt habe.
Ja. Oh Gott.
Und
hello, Mr. Sexy Robot.
Sexy Robot. Ja. Jedenfalls geht's darum.
Mr. Sexy Robot sponsored by Big Plaste.
Genau. Und zwar die Studie heißt Touching a Mechanical Body, Tactile Contact with Intimate Parts of a Human-Shaped Robot is physiologically arousing. So.
Arousing. Oh. Also sie haben das dann auch gemessen, oder wie?
Ja, natürlich.
Puls gemessen. Ja, natürlich.
Sie haben wahrscheinlich die, noch die Herzfrequenz und so. Ja,
darum geht's auch.
Alles Mögliche.
Okay. Ja, aber also nur daran.
Du musst dir die Studie jetzt wohl eindeutig mal komplett anschauen.
Nee, das brauche ich nicht. Ich kann sie auch so zerfetzen.
Na gut.
Wir sind hier im Internet. Hier kann man einfach komplett ohne Zusammenhang Dinge kaputt reden.
Flydie.
Wir müssen Flydie. Über WhatsApp reden.
Wir müssen über Messenger reden, war der Witz.
War das ein Witz?
Oh, verdammt.
Ja. Flydie.
Mann, habe ich dein Fetisch zerstört.
Ja.
Ist Flydie,
es gibt da jetzt nicht so super viel. Also es gibt nicht. Da tatsächlich nicht so super viel zu erzählen. WhatsApp macht jetzt halt diese Whisper Systems Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und das ist jetzt standardmäßig an.
So they say.
Mehr gibt's wenn man halt einen neuen Client hat.
Wie also, neuen ja. Client? Also Software-Update.
Ja.
Software.
Also wenn man den updatet und so und sie behaupten halt, die machen das alles. Die Problematik haben wir schon 10-mal durchgekaut. Das ist halt immer noch, selbst wenn das Open Source Free Software wäre, wüsste man immer noch nicht, was von den Bild man da über den App Store installiert. Deswegen ist es halt auch so ein bisschen. Aber ist ganz nett, dass sie sagen, sie machen es und ich vielleicht glaubt man auch dran und das ist vielleicht ganz cool.
Aber sollst du jetzt nicht auch sehen, ob Verschlüsselung? Also ja, ich habe Schluck auf, es tut mir leid.
Nee, ist okay.
Komm irgendwie
will auch nicht
wieder weggehen. Naja. Ich glaube, man soll jetzt sehen, irgendwie, wenn Verschlüsselung benutzt wäre. Das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Hm.
Und
ja, aber wie gesagt, das ist halt jetzt nicht gesagt, dass das super duper sicher sein muss. Aber ich meine, es ist besser als
Plaintext.
So. Wir können so ein TÜV-Schild drunter machen. Ja.
Genau. Nee, wie heißt das, dieses Norton-Antivirus ja. Bonus? Symantec Security.
Ja, also ich meine, es ist früher war das ja, also neben, okay, es gehört Facebook, dieses ganze Ding. Und ich meine, die Metadaten und dass du dann ein ganzes Adressbuch da hochladen musst, die Probleme bestehen ja weiterhin. Aber trotzdem ist es jetzt mal ein Messenger, der komplett verschlüsselt. Mhm. Zumindest wenn beide ja, gut, die neuen Versionen haben.
Und das mit dem Adressbuch und so, da muss ich halt auch sagen, die Daten hat Facebook von mir halt so oder so. Also gut, jetzt nicht das komplette Adressbuch inklusive Handynummern, aber halt meine Kontaktliste, ja. Aber das macht es nicht unbedingt besser. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
Was macht es nicht besser?
Es macht es nicht unbedingt besser, dass man da, um seine Kontakte zu finden. Also ich habe das mal probiert. Es geht mittlerweile gar nicht mehr, ohne dass man, also die App ist nicht mehr funktionsfähig, ohne dass man der Zugriff aufs Adressbuch
das
gibt.
Das ist aber scheiße. Das ist tatsächlich.
Also bei den meisten weißt du, gerade so bei geht das. Gerade bei so. Ja, also bei Telegram oder bei sonstigen Sachen, Threema oder so, da kann man sagen, okay, es ist optional und du kannst zur Not halt irgendwo einen QR-Code oder oder du kannst es halt über die Handynummer matchen, indem du die von Hand eintippst oder so. Geht bei WhatsApp mittlerweile gar nicht mehr. Deswegen meine ich, es ist halt schon irgendwie creepy. Ja.
Aber trotzdem war das
News,
also egal, ich bin irgendwo langgelaufen, wo gerade NTV lief, da ist unten durch Messenger, WhatsApp verschlüsselt jetzt, auf tagesschau.de war's, es ist total die News schlechthin.
Ich weiß auch warum. Ich habe gehört, in einem anderen Podcast, den ich sehr gerne jetzt hier am liebsten plagen würde, Lage der Nation, dass die Brüsseler Polizei als die Terroranschläge da in Brüssel waren, dass denen ihr Digitalfunknetz anscheinend zusammengebrochen ist und dass die am Schluss die Einsätze per WhatsApp koordiniert haben.
Und deswegen,
wird das verschlüsselt, versteht ihr? Ding, ding, ding.
Da hat die Brüsseler Polizei angerufen bei Mr. WhatsApp, Facebook, hat gesagt, Entschuldigung, wir finden das Facebook ganz toll, wir haben auch alle für $1 einen Account gekauft, aber jetzt brauchen wir das verschlüsselt.
Jetzt! Los, Schalter an.
Ich verstehe.
Nee, aber ja, also was Plady gesagt hat, man kann nicht kontrollieren, ob das auch wirklich ist. Man kann nicht kontrollieren, ob da irgendwie dann doch irgendeine FBI, NSA Backdoor irgendwie drin ist in den Daten.
Ist das denn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder ist das einfach nur irgendwie Verschlüsselung?
Nee, ist Ende-zu-Ende.
Sagen.
Ja, ist doch geil.
Kann also es ist diese Open Whisper Systems Signal Verschlüsselung,
die früher Axelot irgendwas hieß, also es ist schon das ist gute Verschlüsselung.
Okay. Das ist gute Verschlüsselung. Made in wo?
Made in Volgograd.
Internet. Okay, gut.
Ja. Made in the Internet.
Ja. Also das ist schon das, was man haben will.
Ja, direkt von dem TrueCrypt-Typ, nachdem er irgendwie 5 Leute abgeschlachtet hat. Bam, hier noch Quetzalcoatl
gebaut. Genau, aber klar, wenn du nicht überprüfen kannst, ob es jetzt wirklich eingesetzt wird.
Doch, kann man alles. Kannst ja immer davor so ein Dings.
Und ich meine, du hast jetzt auf jeden Fall auch einen QR-Code, den du irgendwie abscannen kannst und dann zumindest weißt, also sie haben von Threema sich ein paar Sachen abgeguckt. Oh, ich habe aber keine Ahnung.
Haben sie da kein Softwarepatent drauf? Was ist denn hier los, hey?
Ich habe selber WhatsApp nicht drauf, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man wirklich sieht, dass du verschlüsselungskommunizierst. Das sollte wohl gehen, habe ich irgendwo gelesen. Dazu siehst, wenn jetzt die Verbindung wirklich verschlüsselt ist.
Ja, aber jetzt musst du nicht mehr dazu schreiben, wenn es immer verschlüsselt ist.
Na ja, doch. Es kann ja sein, dass du einen alten Client hast, mit dem nicht verschlüsselt werden kann.
Einfach dann nicht mehr sagen, einfach dem sagen, er soll sich ein neues iPhone kaufen.
Soll das dann mittendrin in der Konversation auf einmal gehen? Also ich sehe hier nichts.
Tja. Du hast jetzt gerade jemanden beschrieben, wo du weißt, der hat den neuesten Client.
Nein, das weiß ich ja nicht. Deshalb, also das wäre interessant, wenn sie einem das auch mitteilen.
Ja, ich schicke gerade von dem Ingo was.
So nach dem Motto, du könntest jetzt.
Ich habe kein WhatsApp.
Dann schicke ich dem Flydie was.
Ja, der Flydie hat auf jeden Fall immer den neuesten heißen Scheiß, ey.
Ja, so ist das.
Nee, bei mir.
Ich hatte ja lange kein WhatsApp mehr und ich habe es mir irgendwann mal wieder installiert, aber ja.
Jetzt müsst ihr es ausprobieren. Also das Internet.
Nachrichten, die Sie in diesem Chat senden, sowie Anrufe, sind jetzt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Okay. Tippen Sie für mehr Infos. Tippen. Nachrichten.
Okay. Langweilig. Boring. Das Ganze
ist, ich kann auf Bestätigen drücken oder auf Okay. Was ist der Unterschied?
Bestätigen. Du musst immer alles bestätigen.
Genau, das Internet sagt auch gerade,
so, das muss man erst jeder, anmachen.
Für jede Unterhaltung direkt
angezeigt. Ah, nein. Gezeigt, okay, verstehe tatsächlich. Und dann dieses Bestätigen, das da kommt dann so ein QR-Code-Feld mit so einem Dings scanny und das kann ich dann einscannen. Also ich kann dann, scannen Sie den Code auf dem Kontakt Ihres Telefons, damit kann ich verifizieren, dass es auch er ist.
Oh, ist so toll, hey.
Diddle. Wenn ich jetzt sage Verify, was passiert dann?
Ja, da müsstet ihr euch das sehen und euren Code einscannen.
Ja, genau.
Also da müsste ich dich jetzt scannen, damit das funktioniert.
Das ist diese schlechte Übersetzung, die ich gerade mit bestätigen
habe. Hast du nicht so einen Hash, den du jetzt ihm durchgeben kannst?
Kannst dann kann ich ihm auch sagen, Buddy, sag mal, bist du der...
Kannst ihn ja anrufen.
Tatsächlich, da steht dann unten drunter auch die Daten, die in dem QR-Code drin sind, stehen da auch drunter. Das ist halt so ein
ABC.
Zahlen, mehrere Zahlenpaare oder Daten, whatever. Und, Okay,
verlinken wir nochmal irgendwie das, was
Whisper
Sister zugeschrieben hat. Der Schmidtlauch gerade noch in den Chat gepastet. Also, wie gesagt, es ist halt, wie gesagt, das, was Signal auch benutzt. Von dem her.
Muss gut sein.
Aber Signal verwenden ja nicht sehr viele Leute.
Niemand benutzt es.
Doch.
Nobody.
Ich habe 2 Kontakte mit denen.
Aber interessanterweise funktioniert die Ende-zu-Ende-Krypto bei WhatsApp jetzt auch für Gruppen, was bis jetzt auch immer so ein Riesenproblem war, dass du irgendwie das mit Gruppen und so.
Das heißt, wir müssen jetzt umsteigen, also, oder was?
Wie ist das mit Gruppen, wo man nachträglich wird dann vielleicht jedes Schlüsselpaar, also wird dann zwischen jedem einzelnen.
Magic, Mann.
Okay.
Also es muss da wahrscheinlich irgendeine Möglichkeit geben, dass da vielleicht irgendein Gruppenkey generiert wird und den man dann irgendwie auch noch, ich kann es dir nicht sagen. Also das ist übersteigt meine kryptografischen Fähigkeiten.
Sehr gut. Also es hat wohl funktioniert, du bist super verschlüsselt oder so.
Ja, verschlüsselt. Und zum Thema Umsteigen, irgendwie WhatsApp hat keinen Desktop-Client und darum
WhatsApp ist es für mich hat super eigentlich
Desktop-Client. Raus. Ich habe den besten Desktop-Client, damit die Leute mal irgendwie darauf...
WhatsApp hat einen Desktop-Client, der in jedem Browser funktioniert.
Ja, mit deinem Telefon zusammen.
Ja.
Ist so praktisch. Ja.
Nein. Also ich meine damit schon, ich hätte damit, und WhatsApp hat auch keinen iPad-Client und das
doch,
ist...
ein Browser auf dem
also,
doch, habe ich auch. Das also. Na. Und dann brauchst du noch ein iPhone und dann geht's schon los. Schwing!
Ja. Gut, kommen wir zum Laserfu.
Gott, wir haben es geschafft.
Fast.
Ja.
Oh Gott.
Ja. Ich zieh mal, es kommen dann nur noch 3 weitere Kategorien.
Nee, warte. Ich zieh mal ein paar Sachen raus, dann mache ich nicht so viel zu lesen.
Genau. Gut, dann machst du weniger. Dann darf der Flydie endlich seine ganzen Laserfus machen, weil er so selten da ist.
Ja, Flydie. Ich habe mich schon ein bisschen zurückgehalten.
Du hast es verdient jetzt. Los geht's.
Okay, also pass auf, ich habe vor kurzem mal wieder ein Fachbuch gelesen oder bin gerade noch dabei, bin jetzt irgendwie so im letzten Kapitel, glaube ich. 7 Concurrency Models in 7 Weeks. Ist ziemlich cool, also weil es halt auch mal viele Sachen mal so an Beispielen zeigt, die man vielleicht nicht oder noch nicht heutzutage in seinem tagtäglichen, wie soll man sagen, Geschäftsablauf irgendwie mit drin hat. Also der erklärt halt mal so ein bisschen, was ist so das Problem. Dann so Threads und Logs, was kann man denn damit machen? Actor Model, funktionale Programmierung, was man und so weiter und so fort. Und da ist halt unter anderem auch ein Kapitel zu OpenCL mit drin. Ich glaube, das nächste ist jetzt auch noch so, ich glaube, das letzte Kapitel ist dann MapReduce. Also ihr seht schon, das ist relativ breit gefächert und ist eigentlich ganz nett geschrieben, sind auch immer wieder Beispiele dabei, sehr viel Code zu lesen. Interessanterweise ein Großteil des Beispielcodes ist Clojure, was ein Lisp-Dialekt ist.
Was jetzt ja eine gute Sache
ist. Finde ich gut.
Ja, Lisp ist eh immer ein guter Ansatz für alle ja. Also, zu lernen, quasi.
Ja, also viele Beispiele. Ich glaube, das Beispiel mit Threads und Logs ist Standard Java und die restlichen Sachen. Elixir ist ein Kapitel dabei, wenn es ums Actor-Model geht. Also ist halt auch neuer heißer Scheiß teilweise. Also Elixir hatten wir ja mal schon eine Spezialsendung vor ein paar Monaten oder mittlerweile schon wieder vor einem Jahr oder so. Ja, cool. Also ist auf jeden Fall ganz cool. Kann man sich angucken, wenn man sich für sowas interessiert. Ich bin ja da für so Concurrent und Parallel Programming bin ich ja immer zu haben. Und
ist das gut. Eine coole Sache auf jeden Fall. So, ich habe einen Artikel verlinkt von Robbie Russell und das ist der Typ hinter Oh My Zetchel, ja. Hinter diesem...
ist total gut, habe ich auch.
Genau, gesehen. Das ist quasi ein Artikel, der so ein bisschen beschreibt sein Werdegang von den Anfängen quasi so, ich habe hier irgendwie meine Zetchel-Config und ich möchte die gerne mit meinen Coworkern teilen, bis hin zu dem riesigen Projekt, was es ja jetzt quasi geworden ist, nämlich dieses ganze Plugin-Suite für Zetchel und quasi dieses ganze Ecosystem und der ganze andere Kram.
Und Updater und
genau, also alles, Auto-Updater. Alles, was es jetzt quasi macht. Ist auf jeden Fall interessant zu lesen mit viel Text und viel Beispiel und quasi wie sich das alles verändert hat und so. Ich muss aber sagen, ich bin von Oh My Zetchel weg, weil es mir zu langsam war einfach. Ich habe jetzt einfach eine Config in Nix beziehungsweise Nixos, die das richtig macht auf allen Computern und das ist super schnell und also konkret ging es bei mir eigentlich immer nur darum, dass das mit diesem GPG Agent, dass der meine Keys verwaltet. Das hat quasi nie anständig funktioniert. Und jetzt mit Nixos funktioniert es einfach auf allen Computern immer genau richtig. Und von daher brauche ich quasi das ganze OmaZetchel-Zeugs nicht mehr. Und das ist.
Also ich benutze es noch, weil es mir halt für viele Sachen passende Alias bietet und Autocompletion und halt schon die richtige Config. Und ich kann meine Shell mit unterschiedlichen Themes ausstatten, je nachdem, was für ein User ich bin und so. Aber ist ein valider Punkt zu sagen, nee, also was war dir zu langsam, das Aufmachen von einer neuen Shell, bis das geladen ist?
Das war zu langsam.
Ja, stimmt, das macht schon ein bisschen langsamer, aber also ich habe diesen Auto-Updater abgeschalten und dann ist eigentlich, also bei mir ist es eigentlich
okay. Ja, ist irgendwie okay, aber
super schnell.
Ja, genau, das ist genau das Ding.
Naja, also ich habe im Normalfall halt 3-4 Shells offen und dann da drin eine Tmux-Session und die lasse ich dann halt eigentlich offen. Ich habe das jetzt nicht so, dass ich ständig neue Shells auf und zu mache und so.
Genau, also ich verwalte alles, was ich quasi brauche. Ich habe auch verschiedene Themes für verschiedene User, aber das ist quasi halt einfach woanders konfiguriert, nicht in einem riesigen Plugin-Set, wo ich nur einen Bruchteil von brauche. Aber das ist ja immer das quasi.
Ich habe die Probleme nicht, dass der GPG-Agent nicht geht.
Aber nee, bei mir geht's jetzt auch. Ist ja alles fertig jetzt. Also ich hatte das quasi früher, dann habe ich OmaZetchel gefunden, dann hat's funktioniert, habe ich mir gedacht, das ist geil, funktioniert jetzt für immer. Und irgendwann war es mir dann aber zu langsam und dann habe ich mir angeschaut, wie es denn wirklich richtig funktioniert und seitdem funktioniert's auch. Ja. So, das war quasi mein Werdegang.
Und ja, also ich meine, für Leute, die mit ZSH anfangen, die können
auf jeden Fall mal
ZSH angucken, weil
aber dann
du bist halt wesentlich schneller, die Sachen mal zusammen zu dingsen, als wenn du das
von Hand machst.
Von Hand machst, ja.
Auf jeden Fall.
Also ich weiß auch noch, ich habe meine erste ZSH-Config habe ich mir auch von jemandem geben lassen die dann halt erweitert. Genau. Und das nimmt dir die Sachen alles
geben lassen,
ab.
Einfach, der brauchst keine Freunde. Du brauchst dich extra Freunde, die eine ZSH-Config geben.
Und ja.
Ja, genau. Weißt du, wenn du keine Freunde hast, dann nimm halt ein Framework.
Ja.
Wenn du keine Freunde hast, nimmst Oma ZSH.
Genau. Bis es halt niemand mehr maintain und abkackt und einfach nicht mehr funktioniert.
Wir können ja diesen Bus-Shit machen für das Oma ZSH. Mal gucken, was da passiert.
Gut.
Wie war das?
Diese machen wir weiter. Du machst mal einen Busfaktor und wir machen den Matrix Graph 101.
Ja.
Go!
Genau, Matrix Graphs 101. Das ist ein ziemlich cooler Artikel, der einfach mal so ein bisschen beschreibt, okay, wenn du jetzt Metriken in visualisierter Form, in Form von Graphen darstellen willst, für was von der Art von Daten ist denn welcher Graph gut geeignet? Und Beispiele positiv, negativ und hier siehst du das besser und hier siehst du das besser und mit Screenshots und Visualisierung und es ist hübsch gemacht und gut gestaltet und gefällt mir.
Matt geht schon wieder in die Richtung von Messenger. Der Matt.
Ja, wir hatten ja drüber gesprochen am Anfang schon. Also wir benutzen sehr häufig Slack, aber das Problem gibt es schon früher. Also es gab auch HipChat davor und von denen selber.
Der hat mich, Läschchen hat mich angeschrieben und gesagt, könnt ihr mir nicht den Link da austauschen, der Binärgewitter-Sendung? Gedacht, what? Ja, weil sie den HipChat-Link ausgetauscht haben wollen.
Was? Wir haben die irgendwie eine Google-Suche da angeschmissen oder was?
Sind die bei krepel.us gekommen, oder?
Warte mal, Moment. Schreibe ich sie jetzt an und sage, hey, fix das doch selber in unserem GitHub.
Pull Request.
Ja, oder reagiere ich einfach gar nicht auf die E-Mail und ich habe gar nicht reagiert.
Siehst du, und das ist nämlich der Punkt. Ja, bei E-Mail, das ist zum Beispiel so eine Sache, bei E-Mail, du kannst auch manchmal einfach gar nicht reagieren. Ja, also wir haben ich erlebe das auch jetzt hier in der Korbwelt immer wieder neu. Das ist mir vollkommen fremd. Ja, wenn ich eine E-Mail oder irgendeine Art von Nachricht kriege, ich antworte darauf. Das gilt anscheinend in der Korb irgendwie nicht mehr so wirklich. Also selbst E-Mails, die an einzelne Leute adressiert sind, das manchmal ein pures Wunder und das geht jetzt nicht gegen einzelne Individuen, das geht gegen einen Großteil der gewissen Organisation. Ist ein pures Wunder, wenn da manchmal Leute antworten oder nicht. Das interessiert die einfach alle nicht. Die sagen, schick's mir halt nochmal. Der wird schon fünfmal schreiben, wenn es wichtig ist. Ja, naja, also kurzum, ich merke das in letzter Zeit sehr stark. Ich muss mich da sehr disziplinieren. Wir sind in der Form, wie wir gerade arbeiten, virtuell immer zusammen. Also wir sind in so einem virtuellen Office, das ist bei uns Slack. Und mein Tagesablauf sieht momentan in etwa so aus. Ich wach morgens um 8 auf, mach den Rechner an, bin im Slack, sehe alles, was in der Nacht drüben an der Westküste passiert ist, versuche in irgendeiner Weise drüber hinwegzugehen, was alles so passiert ist, schaue irgendwie eins, ist so wie Mails checken, ja, so. Dann arbeite ich irgendwie bis 18 Uhr etwa, 17, 18 Uhr. Dann gehen Meetings los, weil das ist dann beginnt der Überschneidungszeitpunkt mit den Kollegen in den USA. Und dann ist eigentlich Feierabend. Aber weil ich meinen Computer auch privat nutze und auch gewisse Slack-Channels auch privat nutze, ist mein Slack immer an. Und das Ergebnis davon ist, ich arbeite bis nachts um 2 wieder. Und das jeden Tag. Und das ist nicht gut. Und da muss man sich krass disziplinieren, dass man dann irgendwann mal sagt, so, Feierabend jetzt, ihr lasst mich in Ruhe jetzt. Ja? Und es gibt verschiedene...
auch kann man dieses Slack nicht ausmachen einfach?
Naja, wie gesagt, also das ist halt eine App und da hast da mehrere Accounts drin. Und ich habe halt auch private Slack-Accounts drin und dann müsste ich immer sagen so, Moment, bei diesem Account jetzt bitte abmelden und bei diesem und bei diesem und bei diesem.
Macht doch keiner.
Kannst eine App schließen. Und das andere ist, du kannst dann die App schließen, dann gehen hier die ganze Zeit Push-Notifications los. Da hast du auch nicht mehr gewonnen, also auf dem Telefon. Ja. Und hast da auch nichts gewonnen. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, das gibt's mittlerweile wiederum bei Slack innen drin. Es gibt so ein Mute und Feature, also dass du auch auto-mutest. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt hier nach 23 Uhr Volgograder Zeit und mein Rechner ist so eingestellt, dass er jetzt bis 8 Uhr morgens Do Not Disturb hat. Dass zumindest ich nicht von irgendwelchen Push-Notifications geweckt werde, außer jemand sagt explizit, der Matt muss das jetzt kriegen. Und dieser Artikel von Signals vs. Noise, dem Blog von Basecamp, die früher 37 Signals hießen und damals ein Produkt hatten, das hieß Campfire. Das war einer der ersten dieser Corporate Chatroom Clients. Das geht in die Richtung, sage ich mal, also was ist gut an so einem Team-Chat, was sind aber auch die Gefahren davon und wofür eignet er sich und wofür eignet er sich nicht. Und um das Ganze noch ganz kurz zusammenzufassen, habe ich einen sehr lustigen Tweet auch die Tage irgendwo gesehen, lustig oder traurig, je nachdem, wie man es nennt. Und das ist so die Acceptable Response Times, ja, für Snail Mail 1 Monat, E-Mail 1 Tag, Text, also SMS oder so 1 Stunde und bei Slack nach 1 Minute, Where's David? You guys, has anyone seen David? Weil es ist echt so, du reagierst nicht instantan und sofort heißt, was, wo ist er? Was ist los?
Was passiert?
Ja.
Wie kann sowas passieren? Ja.
Und das geht meistens, sage ich mal, positiv gesehen los nach dem Motto, ist ihm irgendwas passiert? Und irgendwann wächst aber manchmal auch so gefühlt der Druck mit, arbeitet er überhaupt noch?
Ja. Ist er noch in der Firma?
Das ist auch so ein bisschen so ein Ami-Ding, oder?
Naja, das ist halt auch ein Problem, weil in unserem Beruf ist man halt darauf angewiesen, sich auf Probleme konzentrieren zu können. Und das funktioniert dann halt dann nicht, wenn ich jetzt gerade irgendwie sehr komplexe Dinge in meinem Kopf halten muss und mich jemand alle paar Minuten aus meinem Kontext rausreißt. Also ich bin da, glaube ich, ja auch jemand dafür, der so ein bisschen dafür bekannt ist, da sehr einen rigorosen Schlussstrich zu ziehen, was halt bei mir auch noch die, wie soll ich sagen, es ist halt auch noch dadurch begründet, dass ich halt auch keine geografische Trennung zwischen Arbeit und Zuhause habe, weil ich halt bei mir zu Hause arbeite. Und ja, dieser Artikel, ich habe den auch gelesen, da steht sehr viel Kluges drin und sehr viel, was man sich vielleicht mal zu Herzen nehmen sollte. Und ja, ich habe halt dann, also ich gehe da halt vielleicht an die Sache ein bisschen anders ran als der Matt. Ich bin da halt sehr rigoros, was so Sachen
angeht. Ich glaube auch, dass also das für dein Nervenkostüm am Ende des Tages besser ist. Und ich,
ja, ist es auch.
Ich kämpfe da noch eben sehr mit mir. Das liegt unter anderem daran, ich glaube, dass wir beide noch etwas unterschiedliche Rollen haben in Bezug auf inwiefern du das, was du machen kannst, einfacher, sag ich mal, alleine für dich mit dir abklären kannst manchmal.
Ja.
Und das, was ich mache, häufiger eben gerade von dem abhängt, sozusagen in Zusammenarbeit direkt mit den anderen Mitgliedern meines Teams. Zumindest habe ich so bisher den Eindruck gehabt. Und das, momentan ist eben häufig die Situation, ich habe halt irgendwie meinen Feierabend und der Rechner ist halt nebenher noch an. Und wenn ich irgendwas für wichtig erachte, dann will ich ja auch nicht, dass die Leute jetzt irgendwie lange warten müssen auf eine Antwort, sondern schreib halt auch, aber effektiv, ja, ist dann entweder der Feierabend oder die Arbeit irgendwie unterbrochen, ne? Und das ist eine große Gefahr in dem Ganzen. Und in letzter Zeit habe ich dann halt auch häufiger immer wieder, dass zum Beispiel irgendwie am Wochenende oder so den Rechner dann komplett ausgelassen oder so Tage zum Beispiel, wir haben eben freitags, ja, also aufgrund der Zeitverschiebung ist ja bei uns freitags irgendwie 17, 18 Uhr dann Feierabend und Wochenende und da geht bei den Amerikanern erstmal der Freitag nochmal los, ja, da bin ich dann halt nicht mehr erreichbar, weil wenn ich mir dann auch noch mitten bis ins Wochenende rein irgendwie den Stress gebe, dann habe ich gar keinen Spaß mehr irgendwie.
Ja. Aber es ist halt schon so, man muss sich halt immer dessen bewusst sein und man muss das halt, also das ist halt auch nichts, also was zumindest bei mir irgendwie Gewohnheit ist. Ich muss mich halt auch immer dazu zwingen, jetzt nicht nochmal schnell irgendwie abends auf der Couch mal schnell das Handy rauszuholen und zu gucken, ob im Chat irgendwas Lustiges los ist oder so. Also es ist schon halt auch eine Sache. Man hat ja auch gerne, wie soll man sagen, Kontakt zu seinen Kollegen und ist da involved, wie man da halt so schön sagt. Also ich weiß nicht, was ist da eine deutsche Übersetzung?
Involviert.
Für? Involviert.
Eingebunden, ja.
Besser. Ja. Ja, also man fühlt sich halt eingebunden, man ist irgendwie so ein gemeinsames Team, man hat irgendwie Spaß zusammen, man macht irgendwie auch mal Scherze, man hat auch seine Off-Topic-Channels, in denen man halt auch mal privat rumhängen kann. Also mir ist halt aufgefallen, bei mir funktioniert das so nicht. Ich bin da, glaube ich, nicht in der Lage, das genug zu trennen. Und damit ist es bei mir halt so, wenn ich Feier mache, mache ich meinen Rechner aus. Ich benutze den nicht außerhalb der Arbeit, also strikt überhaupt nicht. Ich habe einen privaten Rechner, den ich nur, wo ich dann halt auch nicht, da habe ich keinen Slack installiert, da bin ich nicht in meinen Channels eingeloggt. Und auf meinen ganzen iDevices, da sind halt für die Slack-App global alle Notifications deaktiviert. Dass ich zwar, wenn ich mal Bock habe, kann ich das mal auf dem iDevice mal im Chat angucken, so, wenn ich da irgendwie mal schnell was brauche.
Aber generell sind da halt auch bei mir die Notifications aus, weil oft ist es halt auch so, dass einen Leute irgendwann mal anschreiben, um irgendwelche Fragen zu stellen, die sie vielleicht gar nicht sofort brauchen, sondern das reicht auch noch vielleicht morgen. Aber mein Hirn fängt dann halt auch an zu arbeiten, wenn ich diese Fragen dann sehe.
Ja. Das andere ist auch die Verschmutzung von dem Ganzen. Das Thema Fragen, wo die Antwort auch morgen noch reichen würde. Ganz häufig fragen Leute auch Fragen, wo sie selber mit 3 Sekunden Nachdenken überspitzt gesagt auch auf die Antwort kommen würden. Und wo, oder anders gesagt, wo es auch manchmal ganz gut wäre, wenn sie selber drauf kommen, also wenn sie sich selber dann kurz die Zeit nehmen und darauf kommen würden, weil da hätten sie mehr von gelernt. So, das, was ich insofern gut finde, das schlägt ein Stück weit wieder in den Bogen zu vorher. Ich meine, eine Möglichkeit, das ist ja, was Flighty in der Hinsicht ja auch macht, ist dann halt eben noch das andere, die räumliche Trennung sozusagen beseitigen. Ja, du kannst dann immer noch, wenn du in den USA drüben bist, irgendwie von zu Hause aus arbeiten und dann Slack benutzen und man wird auch auf dem Campus sozusagen dann irgendwie Slack benutzen. Aber trotz aller toller Technologie, die wir heute haben, ist es nicht immer die genaue Lösung, oder besser, sondern es ist eigentlich viel häufiger so, dass es besser ist, sich in Person zu treffen und in einen Raum zu setzen, konzentriert, mit 1-2 Personen, anstatt jetzt irgendwie, weil das ist ja das andere, in so einem Chat, in so einem Slack, man sitzt da immer mit 100 Personen in einem Zimmer und jeder kann einen anschreien, so ungefähr ist das, ja.
Gut, machen wir dann Schlussstrich und gehen weiter zu Datenstrukturen in JS.
What? Schon wieder Datenstrukturen.
Und schon wieder JavaScript.
Ja, schon wieder JavaScript. Es ist eine ganz nette, also es ist eine Serie von Blogposts, wo alle möglichen Datenstrukturen in JavaScript erklärt werden, inklusive Code und kurze Erklärung dazu.
Okay.
Referenzen, so wie die Big-O-Notation für Insert, Update, Lookup und so weiter aussieht. Ich habe da schon mal ein paar Artikel durchgelesen und das ist, ich bin ja ein Sucker für sowas. Ich mag das.
Okay. $50 Laser-Scanner.
Laser-Scanner. Das ist ein Video. Und zwar geht es darum, quasi, ich weiß gar nicht, welche Uni das mal wieder war. Und zwar, jetzt muss ich nachschauen.
Ist egal.
Jedenfalls.
Laserscanner.
Genau, es geht quasi darum, dass New College, keine Ahnung, weiß auch nicht, wie die heißen. Ich guck's nach, hier. New College in Oxford, so. New College in Oxford hat einen Laserscanner gebaut, den du quasi unten an dein Handy ranklebst und es kostet $50 und es macht quasi ein 3D-Bild von deinem Handy aus. Und das soll wohl ganz anständig funktionieren. Das sieht eigentlich, also es sieht wenigstens in dem Video ziemlich cool aus. Hast du quasi ein 3D-Bild mit eingescannt und so, was man für alles möglich benutzen kann. Zum Beispiel, um irgendwelche Statuen oder sowas einzuscannen und die dann als 3D-Modell auf dem Computer zu haben und das für echt wenig Effort, quasi für wenig Aufwand, für wenig was man dafür braucht, und es wird auch so ein bisschen beschrieben, wie das genau funktioniert. Es gibt den Source Code auf SourceForge, ich hab's verloren halt, aber es sieht auf jeden Fall cool aus, coole Sache.
Gut, du musst gleich weitermachen, weil Flighty gerade nicht da ist. NES, Mario, Flappy Birds.
Das ist ein geiles Video und zwar, ich mache hier den Videotag noch.
Ach dahinter. Das war das SNES? Stimmt, das war SNES. Yeah. Da hat jemand SNES so hart gehackt, quasi. dass er da im Prinzip nachher Flappy Bird spielt. Und genau. Felix erklärt jetzt kurz.
Ich erkläre das ganz kurz, wie das funktioniert. Und zwar geht es darum, in manchen Spielen ist es so, dass dort Programmierfehler drin sind, die es ermöglichen, den Speicher auf diese Memory Card bzw. den In-Game Memory zu verändern. Ja. Und zwar ist es so, in dem Fall quasi gibt es ein Handling von so einem Glider, wo man drauf springt und wenn man davor ein bestimmtes Item eingesammelt hat, dann verändert sich dieser dein Zähler von deinem Item quasi so hoch, dass du auf einmal über den möglichen Items bist. Es gibt irgendwie 1-3 oder so und dann rutschst du auf einmal 2 höher. Dann bist du auf einmal auf Item
auf Item 5. Und das ermöglicht dir dann quasi, wenn du ein anderes Item benutzt, den Speicher zu verändern, worauf du gerade bist. Und,
also das, um das dem Laien so von außen zu klären, der Typ spielt,
der spielt
Super
Spiel.
Mario,
genau,
und nutzt dadurch, dass er gewisse Moves macht, sozusagen Exploit aus und verändert dadurch den Code sozusagen oder den In-Memory Zustand des Spiels, um schon dann am Ende, also cool. das Coolste ist doch, er muss das am Anfang, muss er das alles immer so von Hand machen, also er muss irgendwie mehr oder weniger Pixel zählen, wie viel er seine Figur bewegen muss, und deshalb macht er als erstes sozusagen, injiziert er dann sozusagen Logik, die ihm den Life-Count, also das, wie viel Leben du hast, nachher umschreibt in an welcher Position im Level er steht, damit er das genauer machen kann, damit er überhaupt diesen ganzen Code später erst so genau injizieren kann.
Genau das. Für das.
Okay, ich muss und damit das hat er am Schluss das nachher sozusagen Flappy Bird in Super Mario
genau,
drin.
Das ist super,
mega awesome.
Super abgefahren. Das von Hand, ja. Und das ist Gott. Das Geile eigentlich, weil davor gab es schon quasi Computer, die halt eine bestimmte Anzahl von Moves gemacht haben. Immer jede Millisekunde halt irgendwie irgendwas ganz Bestimmtes. Aber er macht es von Hand komplett. Er macht den kompletten Exploit und das Ganze, die 200 Bytes, die er quasi an Flappy Bird Source Code injizieren muss, macht er halt von Hand. Und das ist super geil einfach. Und
gibt schon krasse Leute auf dieser Welt.
Genau.
Ja. Also und er hat das Ganze natürlich auch auf Twitch dann live gestreamt. Das war irgendwie eine Stunde oder so.
Genau,
hat er dann effektiv dran gesessen und dann am Schluss sieht man halt, wie er mit Mario oder Flappy Bird spielt.
Genau.
Wobei das ist zu einfach. Er kommt zu weit.
Ja, das ist ganz komisch. Ja. Das
ist kein richtiges Flappy Bird.
Kein echtes. Er konnte in diesen quasi zwei diese zwei Balken oben und unten konnte noch einmal springen, ohne dass er angestoßen ist. Sonst ist natürlich Quatsch ist.
Weil Flappy Bird ist ja so, dass du es nicht schaffen kannst.
Ja, richtig.
So,
genau, give better code reviews.
Ja.
Ja?
Also, ich muss dazu nicht viel sagen. Das ist ein Artikel, der beschreibt, dem er bessere code reviews gibt.
Super, dann kannst du gleich zum Heulen übergehen.
Auf die Leseliste. Ja praktisch. Wieso gab es schlechte code reviews? Nee.
Nein. Nee. Mimimi okay. der Woche OpenVZ und TCP Buffer Limits.
Also, unser Download-Server, der spackt ja manchmal so ein bisschen rum.
Ey, OpenVZ ist ein Scheiß. Ach so, wie viel Hörer haben wir denn?
Ist doch wurscht. Kann ich dir nicht sagen.
Oh, dafür hast du doch alles gebaut.
Ja, es ist ja nicht deployed, es ist ja noch nicht in Benutzung.
Och, okay, dann machen wir das einfach mal. Macht es doch einfach mal.
Ja, es ist noch nicht fertig.
Ach, und ich habe keine
Zeit.
Unfreie Software, einfach drauf da.
Genau. Hm?
Also der Code liegt auf GitHub, aber wie gesagt, das ist also ich habe Code, der quasi mal die Datenbank füllt. Ich habe noch keine API, die das Zeug abfragt. Theoretisch kann er das ausliefern, aber ich würde das gerne ungern live in Production schieben.
Gut, wir haben Hörer, zumindest ein paar
Production
und ein paar Premium-Hörer.
Also ist jetzt nicht eigentlich hat das nichts damit zu tun.
Gut, OpenVZ.
So. Nee, das ist,
Hä, was?
Der Chat sagt gerade, das ist Node geschrieben, deswegen ist es kaputt gegangen, aber es läuft ja noch gar nicht, das hat nichts damit zu tun.
Das heißt, es kann gar nicht kaputt gegangen sein.
Nein, das heißt, es kann gar nicht
Node Jokes geschrieben sein. Jokes on you!
Ja. Das ist gar nicht Node.
So, genau. Also das Problem ist, der Server, auf dem das ganze Zeug läuft, ich habe auch schon einen anderen angeschafft, ich muss nur mal kurz migrieren.
Ja. Irgendwann demnächst. Nur mal kurz TM.
Nur mal kurz TM. Ja, der läuft auf OpenVZ, ist eine virtuelle Maschine und wie mir dann aufgefallen ist, explodiert mein Monitoring, sobald der Ingo eine Sendung veröffentlicht. Da kann man dann quasi die Uhr danach stellen, sobald der Ingo eine Sendung veröffentlicht und Podcast-Client anfängt, das runterzuladen, wird bei mir meine E-Mail-Inbox mit Monitoring-Mails, dass wir irgendwelche Dienste nicht erreichbar sind, geflutet.
Oh, Moment, welche Zeit ist es mal wieder? Es ist Podcast-Time.
Ich merke das dann auch immer, weil Travis dann, ich gucke dann so nach 2 Stunden durch und denke, warum ist die Sendung eigentlich immer noch nicht deployed? Ah, Travis hat wieder gemeldet, dass ein File nicht auffindbar ist. Dann kann ich gleich nochmal klicken und sagen, ja, Mann, nochmal.
Ja, also ich hatte das eine Weile und zwar eigentlich schon seit dem Tag, seit ich nach dem tragischen Tod unseres anderen Servers das Ganze umgezogen habe. Und ich habe da immer mal wieder versucht zu debuggen, an was es denn liegt und sonst was. Ich glaube mittlerweile, ich habe das Problem gefunden.
Und zwar habe ich immer mal wieder auch Mails, keine Mails, ich habe Log-File-Einträge gesehen in diesem Zustand, wo dann selbst der mein Mail-Server nicht mehr in der Lage ist, Mails zu verschicken.
Von den ganzen kaputten Sachen oder was?
Nee, weil der TCP-Send-Buffer ständig vollläuft, der über OpenVZ konfiguriert ist und der ist also so wie ich das interpretiere, allen anscheinend nach viel, viel zu niedrig. Also ich habe, wenn man hier den cat proc user bean counters, wenn man diesen Befehl halt mal absetzt und mal beobachtet, da läuft halt bei mir jedes Mal, wenn der Ingo eine Sendung veröffentlicht, läuft halt hardcore dieser Buffer über und zwar über sehr lange Zeit.
Ja, also wir müssen viele Hörer haben oder zumindest viele Clients, die darauf connecten.
Ja, das sind das halt da viele Clients, die gleichzeitig auf den Server einprügeln, ja. Und das mag er dann nicht. Ich habe jetzt schon einen, der mit KVM läuft, schon vor 2 Monaten oder so habe ich mit dem mal geklickt, aber ich war bis jetzt zu faul, das Ganze umzuziehen. Ich verspreche, ich werde mich bessern und das demnächst mal machen. Aber das ist auf jeden Fall Mimimi, weil das ist halt echt irgendwie, das kann doch nicht sein, dass du da einen Server hast, du hast irgendwie 8 GB RAM eigentlich zur Verfügung und der scheiß Kernel gibt dir halt keinen Sendbuffer und deswegen kacken deine ganzen TCP-Connections weg. Das ist doch nicht okay, das geht doch nicht.
Kann also, man denn machen?
OpenVZ gibt's von mir eigentlich keine
Gnade. Ja, OpenVZ ist einfach tot.
Also OpenVZ will man echt auch nicht haben.
Das ist eine von den Sachen, die man nicht haben will.
Ja, ich wüsste nicht, dass das jetzt noch richtig in Verwendung ist. Ich glaube, wenn, dann wird alles durch LXC und Docker und
OpenVZ sind immer die, in denen kannst du eigentlich nicht hernehmen. Das ist verloren.
Ja, ich meine, ist ja jetzt, die haben ja tatsächlich auch nochmal jetzt irgendwie auf einen neuen Kernel portiert und so, aber
aber das ist doch auch Quatsch, weil du hast LXC, ja, und dann ist
quasi alles andere. Ja, ich meine, ziemlich viel Technologie aus OpenVZ ist ja in LXC eingeflossen.
Wenn du richtige Virtualisierung
machst, hast du halt KVM. Richtige Virtualisierung mit KVM, genau.
Ja. Selbst wenn du Leuten nicht richtige Computer geben willst, dann hast du halt quasi andere Möglichkeiten.
Ja, also OpenVZ will man auf jeden Fall nicht haben und ich gucke, dass ich irgendwie mein Zeug mal von dem Server runterkriege und das Ding mal kündige, weil das macht echt keinen Spaß.
Gute Entscheidung.
Okay, ja. Dann Fladdy, darüber habe ich letzten Sommer auch schon geheult, aber mach's mal ruhig nochmal.
Ja. Also Amazon-Video-Zeug ist ja schon ganz recht und schön.
Genau, da klickst du drauf und dann sagt dir, das Ding geht nicht.
Ja, nee, das Tolle ist halt auch, also seit neuestem, was ich ja ein cooles Feature finde, kann man ja in den iOS-Apps von Amazon Video, kann man ja Sachen offline runterladen.
Ja.
Und ich habe mir dann eine Sendung, irgendwie ein paar Folgen, die ich noch nicht gesehen habe, runtergeladen. Hab aber, wie soll ich sagen, ich habe eine Folge zu spät angefangen, die Sachen runterzuladen. Die erste Folge, die mir noch gefehlt hat, die war halt nicht offline verfügbar. Die habe ich irgendwie verpeilt runterzuladen. So. Und dann bin ich irgendwo im Ausland, hab halt Wi-Fi, sonst was, denk mir, ach okay, die eine Folge, die ich jetzt, ich hab mir 8 Folgen von einer Serie runtergeladen.
Und die erste nicht.
Ja, die erste, die ich nicht gesehen habe.
Ach so.
Und dann habe ich halt irgendwie so eine Viertelstunde angefangen zu gucken, habe gedacht, sag mal, irgendwie sind da irgendwie Sachen, die sind doch irgendwo ganz anders und das sind irgendwelche Sachen passiert, die ich nicht geblickt habe. Und dann ist mir auch gefallen, okay, da fehlt eine Folge. Und ich war halt nicht in der Lage, diese Sachen anzugucken. Also klar, ich hätte mir jetzt irgendwie ein VPN nach Deutschland klicken können und dann irgendwie die Sachen da runterzuladen, aber Amazon hat sich halt trotz Internetverbindung standhaft geweigert, mir diese Sachen auszuliefern, weil ich jetzt im Ausland war.
Vor allem, als ich das gemacht habe, ich weiß nicht, ob er dir jetzt eine Fehlermeldung bringt, es war halt so eine Fehlermeldung, die dir nicht sagt, okay, pass mal auf, du bist alles im Ausland und deswegen gilt die Lizenz hier nicht, sondern es war so eine Bullshit-Fehlermeldung, wo du denkst, hä, ist jetzt ihr CDN kaputt gegangen oder was ist Phase? Ich habe es dann tatsächlich über eine VPN-Verbindung gemacht, aber ich habe einfach zu meiner Fritzbox eine VPN-Verbindung aktiviert und dann einfach, mach mal, und dann geht's.
Ja, das sollte ich vielleicht auch mal auf meiner Fritzbox einrichten, das ist wahrscheinlich keine dumme Idee.
Ja.
Also jedenfalls nervt das super, wohingegen es mich bei, da kann ich eigentlich ein weiteres Mimimi hinzufügen. Ich habe in den USA auf Netflix eine Serie angefangen zu gucken. bin dann nach Deutschland gekommen, wollte weitergucken und ist mir aufgefallen, die scheiß Serie ist in Deutschland nicht verfügbar. Tada. Aber was Netflix halt ganz cool macht, ist, wenn du dann halt in den USA bist dann und hast einen deutschen Netflix-Account, dann bekommst du halt automatisch das amerikanische Netflix-Verzeichnis ausgeliefert.
Okay.
Also ist auf der einen Seite nett, weil du manche Sachen halt in Deutschland nicht bekommst, die du halt dort bekommst. Auf der anderen Seite war es für mich halt unerwartet, weil die Serie halt plötzlich nicht mehr verfügbar war. Ja. Naja, soviel zum Thema.
Ja. Hotel buchen ist ja auch nicht so eine Glücksangelegenheit.
Oh, nee. Nee, ist nicht einfach, weil das Problem ist einfach, es gibt ja so viele Hotels.
Das ist tatsächlich ein Problem,
ja. Und man will nicht bei jedem persönlich anrufen.
Ja, oder vorbeischauen und schauen, ob das taugt. Und dann gibt es Hotelpreisvergleichsseiten. Wie zu allem, ja. Und
die sind groß. Alle schrecklich.
Ja, gut, es sind halt Gatekeeper in gewisser Weise, ne? Und Gatekeeper haben recht schnell immer mafiöse Strukturen.
Und ja, die sagen auch immer, alle sind die billigsten.
Ja, sowieso. Aber
grundsätzlich.
Und also bei Flügen habe ich das krasser, weil also noch krasser jetzt erlebt, dass es dann auch echt so, du klickst halt irgendwie aufs, also da steht dann irgendwie, ja, kostet irgendwie 500 Euro, klickst drauf, oh, es sind jetzt 750 Euro, because fuck you. So. Das ist in der Regel der einzige Grund. Wir haben dich nur verarscht. So. Und
aber da weiß man es ja jetzt schon.
Genau, ja, man weiß es schon. Und keine Ahnung, du kannst einfach Tage darauf zubringen und du musst irgendwann buchen und das Einzige, was ich an Tipptimer geben kann, ist okay, halt speziell Hotels ist es kein Problem, die in der Regel kostenlos zu stornieren. Flüge geht nicht so gut.
Genau, ja, geht gar nicht. Also wenn sie das Geld... Ja,
kommt drauf an. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute...
selber anbieten, dann darfst du es nicht machen.
Ja, also ich habe zum Beispiel heute irgendwie direkt bei Air Canada Flüge gebucht und da kannst du innerhalb der ersten 24 Stunden kostenlos die Tickets, zumindest innerhalb der ersten 24 Stunden kostenlos die Tickets stornieren und das schien nicht so, aber, als ob es da irgendein Limit oder irgendwas
gäbe. Genau, aber sonst ist es bei Bahnen und bei Flügen, also bei Transportsachen, können sie dir, warum auch immer der Gesetzgeber das in Deutschland oder Europa so vorgesehen hat, sagen, ja, wenn du es bezahlt hast, hast du es bezahlt und kriegst dein Geld nicht wieder, außer sie machen es halt freiwillig.
Ja, also genau, und das andere Problem ist einfach, das sind immer so, das eine ist Hotels und generell solche Sachen sind halt, also die Preise sind ja total wirr. Also du zahlst, wenn du das gleiche Hotelzimmer für 3 Nächte nimmst, kannst du irgendwie das Doppelte zahlen von dem, wie wenn du es irgendwie 6 Nächte nimmst, weil wenn du 6 Nächte nimmst, dann kriegst du irgendwie die Mega-Rabatte, weil du es länger als 4 Nächte gebucht hast und was weiß ich und das gerade in der Woche vor Thanksgiving oder so war, ja. Ist jetzt nicht der Fall.
Und Vollmond war.
Ja, also das ist echt so vollkommen weird und das ist ja noch irgendwo, okay, da hat man sich dran gewöhnt. Was ich sehr schlimm finde in diesen ganzen Buchungsseiten, ist so speziell jetzt, gucke ich dich an, booking.com, aber auch Check24 und was weiß ich, alle, die erfinden dann immer so Gummikriterien. Da werden dann Sachen ausgestattet mit, das ist das wahre Zentrum von New York. So, und aha. Was ist das?
Das ist nicht das Zentrum von New York auf jeden Fall.
Ich kann verflucht nochmal nicht Stadtteile ankreuzen und vor allem nochmal, dann ist die iPhone-App ist unterschiedlich von der iPhone-Webseite, ist unterschiedlich von der iPad-App, also bietet unterschiedliche Filter an, vom gleichen Anbieter, alles in dem Fall jetzt mal, sagen wir, booking.com, ja, bietet die iPhone-App unterschiedliche Filter und Sortiermöglichkeiten an als die Webseite auf dem iPhone, als die Webseite auf dem iPad, als die Webseite, die App auf dem iPad, als die Webseite auf dem Rechner. Sie haben es immerhin geschafft, dass die Webseite in allen 3 Browsern gleich aussieht. Aber da gibt's dann ja übrigens auch noch, zumindest bei Flügen in der Regel so, je nachdem, immer in allen 3 Browsern und auch mal immer ohne Cookies schauen, weil wenn du die Flugseite öfter refreshst, dann wird der Flug auch gern mal irgendwie einfach mal 50 Euro teurer, weil sie können's ja und so. Ah, es ist echt irgendwie ganz fies, man fühlt sich irgendwie hart verarscht. Positivste Erfahrung jetzt in dem ganzen Zusammenhang habe ich mit einer Seite gemacht, die kannte ich vorher noch nicht, Veneer, V-E-N-R-E, Fenere geschrieben. Die hatten zumindest, sage ich jetzt mal, keine vollkommene Katastrophe an Buchungsseite. Also das bei Booking.com, das ist einfach eine komplette UI-Katastrophe. Die haben einfach mehr Geld dafür bezahlt, ihren Designern, die einfach nur ganz viele Sticker und Dinge ins Gesicht zu hauen, anstatt dass du einfach mal schnell deine Buchung, sie schreiben es ja immer so irgendwo unter den Buchungen, sie sind noch eine Minute von der erfolgreichen Buchung entfernt und nein, wir brauchen jetzt nicht ihre Kreditkartennummer, nicht zwingen und diese und die. Ah, es ist echt schlimm. Und das andere, TripAdvisor ist in der Hinsicht auch noch ganz okay, weil die machen halt so eine Meta-Analyse, also die gehen sozusagen noch über die ganzen anderen Preisvergleichsanbieter drüber weg.
Okay.
Ja, es ist anstrengend.
Macht keinen Spaß. Kommen wir zu den schönen Sachen des Lebens, weil du hast einen tollen Podcast gefunden.
Ja, ich habe einen tollen Podcast gefunden, den gibt's jetzt auch schon ein paar Wochen. Ich habe den jetzt erst die Tage gefunden, unter anderem, weil der eine, der den Podcast mitmacht, der Ulf Burmeier, wo ich gar nicht wusste, der hat bei einem Kollegen von mir in Seattle übernachtet, wo ich gar nicht wusste, dass die sich kennen und darüber bin ich irgendwie auf diesen Podcast gekommen. Und ja, ist ein sehr interessanter Podcast, wo sie, der Titel ist bewusst polemisch oder bewusst ein bisschen zu groß gewählt, ja, Lage der Nation. Es geht um Themen sowohl für Deutschland als auch die Internetpolitik und alles, die ein bisschen zeitbeständiger sind als irgendwie, oh, heute ist ein Sack Reis umgefallen.
Quasi so wie wir.
Quasi so wie wir, nur seriöser.
Ach so. Nee, ich meine quasi wir als Gegenteil zu denen. Ja,
und ich sag mal geschmackvoller.
Ach so. Und nicht so dumm.
Auch, ja.
Und nicht so unlustig. Aber wir sind wahrscheinlich mehr.
Also wir sind aber geschmackloser.
Aber es sind halt immer nur zwei. Es sind halt immer nur Philipp Banse und Ulf. Kann man nichts machen.
Also Paul Panzer, was?
Philipp Banse.
Ach so, Philipp Banse.
Kein Panzer.
Paul Nein, Panzer. Kein Panzer.
Panzer, ja.
Firestarter.
Also echt mal anhören.
Anhören.
Hört sich ganz gut an.
Hörbefehl, gut. Firestarter.
Ja, ich habe ja schon vor einer Weile mal irgendwann berichtet, oder hatten wir schon öfters mal, dass ich mein Fire TV so mit Kodi benutze und das halt da drauf laufen lasse, unter anderem. Und da ist ja bis jetzt immer so das Problem, wie bekommt man denn Kodi gestartet. Da gab es dann so, ich habe das eine ganze Weile benutzt, da gab es dann ein Tool, das hieß Llama, wo man quasi Trigger definieren konnte. Da hat der Felix mal einen Blogpost drüber geschrieben, nochmal danke dafür. Da konnte man dann quasi Trigger definieren und dann sagen, ja, man installiert sich irgendeine normale App aus dem Store und diese gesideloadeten Apps, die halt nicht auf dem Homescreen auftauchen, die kann man dann quasi starten, indem man eine andere App startet und dann dafür halt in Llama einen Trigger definiert. Hat bei mir irgendwann nach einem Update von meinem Fire TV nicht mehr so richtig funktioniert. Da habe ich mich mal ein bisschen nach Alternativen umgeguckt. Und naja, was mir eigentlich dann, oder was ich dann gefunden habe, ist, dass ich in den letzten paar Monaten da scheinbar vieles getan hat und alle irgendwie nur noch Firestarter empfehlen, um sowas zu machen. Und was es ist, ist halt eigentlich eine App, die kann man per Sideloading installieren. Die läuft dann mehr oder weniger im Hintergrund und dann kann man halt so Dinge konfigurieren, wie wenn man auf den Home-Button drückt, dann sieht man halt nicht den Homescreen vom Fire TV, sondern dann startet Firestarter. Und das ist quasi eine alternative Homescreen-App, mit der man halt auch alle anderen Apps, die man per Sideloading installiert hat, starten kann. Und was ziemlich cool ist, der hat einen Auto-Updater und der kann sich selber updaten und der kann auch noch Kodi updaten, wenn es dafür ein Update gibt.
Das ist ganz cool.
Und das ist halt es ist halt super einfach, weil du installierst das Ding einmal per ADB über die Android Debug Bridge. Und dann hast du einen Auto-Updater und kannst halt auch noch Kodi updaten. Und ich habe es jetzt bei mir, also weil wir benutzen halt den Fire TV hauptsächlich, um so Sachen wie Netflix, Amazon Video und so zu gucken. Und ab und zu halt auch mal über Kodi oder wie hieß es früher, XBMC, um da halt Sachen irgendwie von anderen Quellen zu gucken.
Okay.
Und ich habe es jetzt einfach so konfiguriert, dass wenn man zweimal den Home-Button drückt, dann kommt Firestarter und dann kann ich halt Kodi darüber starten und das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Ja, du solltest halt nicht auf FireOS 5.0.5.1 updaten, weil dann tut Firestarter leider nicht mehr.
Ja, ist auch nur eine Frage der Zeit.
Also ja, es gibt jetzt schon ein Programm, das nennt sich Firestopper, das geht wohl wieder.
Okay. Macht Sinn. Also was komisch ist, seitdem ich Kodi irgendwann mal gesideloadet habe, habe ich das Icon bei mir in den Apps drin. Das heißt, ich kann es einfach starten. ich weiß nicht genau, wo es herkommt, ob ich irgendwas gemacht habe oder so.
Aber hast du Kodi mal, hast du einen anderen, hast du einen Account bei dem Amazon App Store für Android?
Vielleicht. Wahrscheinlich,
oder? Und hast du in diesem Account vielleicht mal Kodi, also es gibt ja Kodi im normalen Amazon Store für Android, gibt's das ja? Und es gab da mal so ein Hack, dass wenn du das zu dem richtigen Zeitpunkt
gekauft hast. Ohne Witz. Ja,
also wenn du das zum richtigen Zeitpunkt mal über den Amazon Store runtergeladen hast, dann taucht es irgendwie automatisch, wenn du das gesideloadet hast, auch in deinem normalen
Es ist dann halt in deiner Purchase History und es hat halt die gleiche App-ID.
Nee, das kann schon sein. Also ich habe das mal zu einer Zeit quasi, es gab das irgendwann mal im App Store oder so ein Quatsch. Ja. Und ich habe das da halt installiert und kann schon sein, dass das von da war. Aber ich find's gut, weil da muss ich es nicht suchen. Ist nämlich immer da.
Guter Bug.
So ein Fire Bug. Ich hätte mich da jetzt auch nicht um eine Alternative. Ich meine, das Coole ist, das Ding kann jetzt automatisch mit einem Knopfdruck kann ich Kodi updaten, was ganz nett ist.
Ja.
Aber ja, also ist für mich jetzt halt so die Möglichkeit. Du kannst, es gibt da sogar eine Möglichkeit, wenn du einfach geh mal hier auf diese Webseite irgendeinen GitHub-Link und dann kannst du sogar eigentlich ohne ADB also es gibt da so Videoanleitungen, wie du jetzt mal es komplett ohne einen zweiten Rechner auch auf dem Fire TV direkt mit der Fernbedienung installiert bekommst. Aber ich habe es über ADB gemacht und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Okay.
Firestarter. Dann Bay Area Home Prices.
Ja, das ist kein Geheimnis in der Bay Area, also da, wo zum Beispiel der gute Mark wohnt. Sind Wohnungspreise nicht gerade günstig.
Ähnlich wie in Stuttgart.
Genau, und es ist auch kein Geheimnis, dass es in der Gegend den BART gibt und die Caltrain, das sind so die zwei Verkehrsnetze da. Ja, und BART, alle hassen BART.
Ja, das ist Bay Area Rapid Transport.
Ja, wobei genau. Das
Rapid, glaube ich, in Quotes geschrieben.
Ja, genau. Ja, das Rapid ist halt so unrapid, wie es nur geht.
Ja.
Also zumindest sagen das alle, die da drüben mal waren. Ich war jetzt noch nie da drüben und kann das nicht bestätigen. Wahrscheinlich maulen da auch viele auf hohem Niveau. Jedenfalls ist das von Estately mal eine, ich weiß nicht, wie krass aussagekräftig das ist, außer, ja, je näher am Zentrum, desto teurer. Aber es ist mal Living Prices, also Home Affordability, basierend auf sozusagen, in welcher Nähe von welchem BART oder Caltrain-Stop man sich aufhält. Dann kann man schon mal schauen, wo man vielleicht hinziehen möchte. Und das andere, was ich in dem Zusammenhang nämlich sehr interessant finde, ist, es ist anscheinend so, dass in den USA Hauskäufe und Verkäufe öffentlich, also zumindest die Summe wird in der Regel öffentlich gemacht. Ich weiß nicht, ob das für alles gilt oder für einen gewissen Teil, aber also nee, du kannst da auf Webseiten quasi die letzten, was weiß ich, 5 oder 10 Preise für dieses Grundstück und dieses Haus nachschauen. Das hilft natürlich da auch. Es ist etwas, das hätte ich witzigerweise gerade vor dem Hintergrund des Turbokapitalismus der Wohnungsmarktsituation da drüben nicht erwartet, dass dann da insofern so Transparenz herrscht.
Mhm. Ich glaube, das ist sogar, ich weiß nicht, wie weit es zurückgeht, aber das ist, glaube ich, für jedes Haus, was verkauft wurde. Also, und da gibt's sogar dann so Apps, wo man sich anzeigen kann, was jetzt die Häuser hier in der Umgebung irgendwie
gekostet haben. Ja, du kannst da so dir das auf so Google Maps und so legen lassen oder durch die Gegend fahren und so mit Augmented Reality durch die Gegend und dir anzeigen lassen, was dieses Haus gekostet hat. Und das ist schon sehr creepy irgendwie auch. Aber finde ich auch lustig, dass man halt so am BART-Netz und am Caltrain-Netz irgendwie festzumachen. Und holy shit, ist das teuer dort.
Pappalapap.
Ja. Na gut, ich meine, auf der anderen Seite, wenn du in unserer Branche bei den ganzen Tech-Firmen arbeitest, dann bekommst du halt auch entsprechend Gehalt, dass es dann vielleicht wieder einigermaßen okay ist, aber es ist halt trotzdem super absurd, wenn du überlegst, was für Beträge du da einfach nur mal für Wohnen ausgibst.
Ja.
Ja.
Gut, dann halt mal kurz. Ja. Kennt ihr vielleicht das Känguru, oder?
Oh, das Känguru.
Das Känguru, nee. Total witzig.
Halt mal kurz das Känguru am Schwanz.
Ihr kennt...
das passiert da!
Ja! Aber du Ach kennst so, du halt meinst, mal kurz du, von Mark-Uwe Kling, Känguru.
Ich kenne das Känguru von Mark-Uwe Kling.
Du meinst ja. die Känguru-Chroniken.
So, die Känguru-Chroniken, Känguru-Manifest und ja, so weiter und so fort.
Muss ich tatsächlich sagen, meine Freundin fand das ja auch ganz gut das und hat es gelesen. Ich habe das mal, ich habe mal da erst, die ersten paar Kapitel von dem ersten Buch angelesen und ich fand das überhaupt nicht
Das witzig. Ist total Doch. Witzig.
Auch das Hörbuch ist super.
Ja, also, das also unbedingt die Hörbücher genial. Hören. Ich habe die auch mal gepickt vor langer, langer Zeit.
Ja.
Hörbücher ist halt auch noch mal ein bisschen lustiger, weil er natürlich verschiedene Stimmen macht, so fürs Känguru ja. und so. Und einfach nur genial. Und dafür gibt, oder davon gibt es jetzt, also vom selben, ja, also von Mark-Uwe Kling, gibt es ein Spiel, nennt sich Halt mal kurz, ist so ein, ja, Ablege-Kartenspiel und hat halt so ein paar lustige Sachen, so, es gibt halt den Kapitalismus, es gibt die Not-to-Do-Liste, es gibt Rasselpartuff und so weiter und so fort. Und wer die Hörbücher oder die Bücher kennt, der wird das Spiel sehr witzig finden. Also wir haben das jetzt über Ostern ein paar Mal gespielt. Es war einer dabei, der kannte die Bücher nicht und der fand es irgendwie nicht so witzig. Aber
überraschend. Ja, absolut überraschend.
Aber alle, die wissen, also ich meine, da hast halt den Polizisten und auf den darfst du nicht drauf hauen, auf die Nazis schon. und
hauen!
Ja, muss halt draufschlagen und wer als letztes draufschlägt, muss halt eine Karte ziehen. Mm. Gibt halt Karten, musst du Schnick, Schnack, Schnuck spielen, Schnick, Schnack, Schnuck gegen alle spielen oder gibt halt auch Karten, wo du die Karten mit dem Nachbarn tauschen kannst und Ziel des Spiels ist natürlich, alle Karten abzulegen. Und sehr schön ist auch, dass es dazu eine Videoanleitung gibt, die halt auch in, ja, cooler Manier mit Hertha und mit Otto von und so erklärt, wie das Spiel funktioniert.
Ja, passend dazu, ich war zu Ostern weg und dort haben wir Dominion gespielt, beziehungsweise eigentlich nur ganz kurz, weil den Großteil der Zeit habe ich quasi im Internet gelesen, wie ich Dominion gewinnen kann. Und also das Coole an Dominion ist, es ist quasi total einfach, Algorithmen drumherum zu bauen, weil es geht quasi darum, am Ende maximal viele Punkte zu haben und du hast quasi ein Deck, was du dir aufbaust, indem du Karten ziehst und so. Und dort gibt es relativ einfache Algorithmen, die man auch quasi, bevor man das Spiel jemals gespielt hat, schon einsetzen kann, um zu gewinnen. Und das ist eigentlich ziemlich lustig gewesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch schnell langweilig wird.
Ja, wenn alles so spielt wie du, dann ja.
Aber es ist auf jeden Fall cool, um quasi die Freunde abzuzocken. Mhm. Also, will halt keiner mit dir spielen, aber ist ja auch egal. Das ist ja,
dann spiel ich lieber halt mal kurz. Das ist so ein bisschen, ist, man kann auch Strategie anwenden, aber es ist natürlich auch Glück dabei.
Ja, also
zu gewinnen.
Also bei Dominion ist es quasi nur Strategie, weil es gibt dann auch so Webseiten, wo du so verschiedene Strategien gegeneinander spielen lassen kannst. Und dann kannst du sehen, okay, bei 10.000 Spielen gewinnt die Strategie zu 80% gegen diese andere und so. Total abgefahren, was da für eine Community dahinter ist, die sich quasi um so ein Krempel kümmert, um Simulatoren und alles. Also es total total cool eigentlich. Also
da kann ich auch noch nachlesen oder nachlernen, wie man Dinge aus dem Internet lernen, wie man Dinge löst. Ich habe mir vor kurzem mal so ein 3x3 und ein 4x4 Rubik's Cube angeschafft und da mal ein bisschen rumzuspielen.
Und schaffst du es auch in unter einer Sekunde?
Nein. Also ein 4x4 eh nicht, weil da haben im Zweifelsfall irgendwelche Algorithmen, die irgendwie 15 Schritte merken musst, um irgendwelche Edge Parities rauszubekommen. Aber ich habe da auch mal so eine Playlist verlinkt. Ich glaube, es gibt einen Algorithmus, wo man genau drauf achten muss, was er macht, weil irgendwann ist ein Schritt in Uhrzeigersinn und auf dem Bildschirm steht es umgekehrt. Da habe ich mich ein paar Mal verhaspelt. Aber ansonsten ist es eine ganz nette Erklärung, wie man so ein Rubik's Cube lösen kann.
Okay, sehr, sehr ja. gut.
Dann also ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das ist auch so eine Community, von der ich sonst davor noch keinerlei Berührungspunkte gehabt habe. Und da tun sich plötzlich eine komplett neuere Welt aus, wie dann irgendwie auf YouTube Leute diskutieren, wie man denn irgendwie bestimmte Dinge, wie man bei welchen Algorithmen den Würfel wo hält, um da so ein paar Millisekunden zu sparen, damit man den noch schneller lösen kann. Das ist abgefahren. Also ich mache das jetzt nicht auf Zeit, ich probiere da halt einfach mal ein bisschen rum und ja.
es ist irgendwie ganz nett, weil das hat so, es ist halt sehr nah an meiner Arbeit dran. So, du hast ein paar Algorithmen und du hast ein paar Patterns, die du jetzt irgendwie erkennen kannst und du weißt dann halt, okay, wenn ich das und das sehe, dann kann ich dieses Problem mit diesem Algorithmus lösen und kannst ja vielleicht auch irgendwann mal eigene Sachen ausdenken oder so.
Gut, dann PEG.js, du und dein JS.
PEG.js, Pack.js, ja, das ist ein ziemlich cooles Ding. Ich hatte letztens so den Fall, dass ich mal irgendwie einen Parser für was gebraucht habe. Und es gibt wenige Dinge, die ich, also ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Mensch, der unbedingt super viel Spaß daran hat, immer wieder aufs Neue einen Parser zu bauen. Vor allem, weil das dann halt auch im Zweifelsfall irgendwie so, es ist halt super wartungsaufwendig und dann musst du hier irgendwie mit Regular Expressions und sonst was rummachen und da habe ich mir halt gedacht, okay, also dann kann ich es halt auch richtig machen und kann mir eine formale Grammatik definieren und dann lasse ich mir den Rest einfach generieren, weil ich habe da echt keine Lust drauf, das jetzt alles von Hand zu machen. Stellt sich raus, PEG ist cool, Parsing Expression Grammar, und PEG.js ist eine Implementierung dieser Grammatik in JavaScript, wie wir es heute schon ein paar Mal hatten. Ja, und das ist cool. Es gibt sogar eine Online-Version, wo du dir im Browser deinen Parser zusammenklicken kannst und dann hast du ein Textfeld und der spuckt dir dann aus, was von JSON der da rausbringt, der da raushaut. Ja, und das ist einfach ziemlich cool, wenn man für irgendwelche Formate irgendwie einen Custom-Parser schreiben will, dann kann man halt auch, statt dass man irgendwie hunderte Zeilen eigenen Code schreibt, kann man halt ein paar Zeilen Grammatikdefinition runterschreiben und der generiert den Rest halt selber und der macht einem dann auch eine, wirft dann auch Syntax-Errors und sagt, in welcher Zeile er was erwartet hat und was nicht da war. Der kümmert sich dann auch schon um so Sachen wie ein bisschen Fehlermeldung und so. Ja, ist ganz nett.
Das ist quasi so wie Bison, nur
JavaScript. Genau, wobei Bison ist, glaube ich, generiert den LL-Parser und das ist jetzt noch ein bisschen was anderes. Aber letzten Endes, ja, ist es halt ein Parser-Generator. Es gibt da ganz viele unterschiedliche Sachen und PEG ist halt eine Geschmacksrichtung.
Ja, also ich habe bis jetzt nur in der Uni Bison mal hergenommen, aber das hat dann auch schon wieder gereicht eigentlich.
Ja,
also der Rest wird hingecheatet mit irgendwie Regex.
Ja, also es gibt halt irgendwie Bison, Antler, sonst was. PEG ist jetzt halt auch sowas, was, glaube ich, in den letzten Jahren eher ein bisschen neu aufgekommen ist. Was halt auch ganz cool ist, weil du kannst halt wirklich richtigen Java, also in dem PEG.js kannst du halt auch in deinem in deiner Parser-Grammatik kannst du halt auch richtiges JavaScript mitschreiben und evaluieren und kannst da ein bisschen deine Notes, die du wieder zurückgibst, dann manipulieren und so Sachen.
Okay.
Das ist ziemlich cool.
Alles klar, cool. Coole Sache.
Also kannst du jetzt mal diese Online-Version angucken, da siehst du es dann auch, das sind dann auch Beispiele, wo dann irgendwie so ein billiger, also ein Parser, für der dir quasi mathematische Ausdrücke evaluiert. Und da ist halt auch JavaScript-Code mit drin. Also ich kann das gleich mal verlinken, die Online-Version.
Ja.
Ansonsten habe ich noch Scientist, was ziemlich cool ist. Das ist ein Ruby-Gem von GitHub. Mhm. Das löst einen so ein bisschen. Also mal sagen, das löst ein sehr spezielles Problem, aber wenn man dieses Problem hat, ist man relativ froh, dass man da eine Lösung für hat. Und zwar, es löst das Problem, wie geht man mit Dingen um, die, drücke ich das jetzt am besten aus, man hat Teile von seinem Code refactored und ist sich nicht hundertprozentig sicher, dass sie das Richtige tun.
Dann oder packt, dass sie die und dann packt man sich ein Gem außenrum und kann feststellen, dass es tut.
Ja. Das ist die grobe, also das hört sich jetzt nach Magie an, ist es eigentlich gar nicht. Und zwar, was man macht, ist, man lässt den alten Code, den man ersetzen will durch einen Refactoring, den lässt man in seiner Codebase und der wird auch weiterhin ausgeführt. Und dann schreibt man den neuen Code und sagt dem Scientist dann, ey, pass mal auf, das hier ist der alte Code, das ist der neue Code. In den und den Fällen führ bitte mal beide aus und wenn beide und wenn die dann ein unterschiedliches Ergebnis zurückliefern oder wenn einer der beiden Code Paths eine Exception wirft oder sonstiges, dann melde das doch mal bitte und dann kannst du halt da sagen, okay, du speicherst es irgendwo in eine Datenbank, du schickst da irgendwo eine E-Mail raus, du machst da irgendwie ein Reporting über sonstige Sachen und du kannst dann halt da, der kann auch Sampling, das heißt, du kannst halt, ja, mach mal bitte bei jedem 10., bei jedem 100., bei jedem 1000. Request nur mal beide Codepfade aus und da kannst du halt dann auch im Zweifelsfall Bugs finden in Produktion, die du halt sonst vielleicht nicht gefunden hättest. Und wenn du dann halt, ja.
Ist im Prinzip, sage ich jetzt mal, wie ein AB-Test.
Genau.
Nur mit dem Unterschied, ja, ich meine, passiert ja irgendwie immer, nur mit dem Unterschied, dass beides, also dass nicht eine Variante ausgewählt ist, sondern dass beide Varianten ausgewählt werden, nur eine von beiden sozusagen am Ende auch wirklich zum Zuge kommt.
Genau, und du hast dann
typischerweise wahrscheinlich dein alter Code, bis du feststellen kannst, okay, der neue erzielt die gleichen Ergebnisse und dann kannst du irgendwann umschalten.
Genau, und du kannst dann halt, könntest dann halt auch sagen, okay, du drehst jetzt das Sampling so lang hoch, bis bei 100% aller Aufrufe oder sonst was, beide Codepfade ausgeführt werden. Und in dem Moment, wenn du dann merkst, okay, die liefern die ganze Zeit über einen definierten Zeitraum die gleichen Ergebnisse, die Latenzen unterscheiden sich nicht großartig oder sind bei der neuen Version nicht großartig viel schlimmer oder sind deutlich besser, oder da fallen keine Exceptions, dann kannst du auch sagen, okay, irgendwann kannst du den alten Codepfad dann einfach löschen, du kannst den Aufruf von Scientist löschen und du benutzt nur noch den neuen, aber du bist dann schon zumindest hast eine gewisse Sicherheit, dass du nicht irgendwelche Fälle nicht bedacht hast, die halt tatsächlich in der realen Welt dann passieren. Und also gibt es mittlerweile auch Portierungen in alle möglichen anderen Sprachen und so. Finde ich auf jeden Fall cool. Und also wir haben das mittlerweile so im Einsatz für einzelne Sachen und macht auf jeden Fall Sinn. Also es macht es macht seine Codebase ein bisschen hässlicher, weil wenn du das an so sehr vielen Stellen einsetzt, dann hast du halt dasselbe Problem wie mit Feature Flex oder mit anderem. Du hast halt ganz viele Codepfade, die irgendwie nur manchmal aufgerufen werden. Ich glaube, da muss man dann halt auch gucken, dass man die Sachen dann schnell wieder los wird. Oder halt nach einer definierten Zeit wieder los wird, aber auf jeden Fall, dass es da halt irgendwie eine Möglichkeit gibt, das irgendwann wieder loszuwerden, weil ansonsten hast du halt unendlich viele Sachen in deiner Codebase oder unendlich viele Dinge, die das Gleiche tun, was irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Aber grundlegend kann ich das Ding empfehlen.
Felix, awesome.
Awesome ist von mir?
Ja sagen, hast du oder? Uns vorher in der Pre-Show.
Achso, ich habe euch das in der Pre-Show gezeigt, aber irgendjemand hat es so reingetan.
Ja.
Ach, so schön.
Schlimmer
Film. Awesome ist ein Video von einem lustigen deutschen Komiker.
Das Wichtigste eigentlich, darüber kamen wir irgendwie vorher zu dem Video, ihr müsst die URL gar nicht wissen, sondern wichtig ist, ihr müsst auf YouTube gehen und in der Suche awesome eingeben.
Genau, und wenn eure Filterbubble nicht komplett kaputt ist, dann findet ihr einfach dieses Video als erstes.
Ja.
Und das ist abgefahren.
Ja.
So. Also, genau. Und das Besondere an dem Video ist, dass es lustig ist.
Auch.
Ja. Also,
awesome
und lustig. Und dass du awesome bei YouTube findest. Und du kommst zu diesem komischen Video, was halt irgendwie Stand-Up-Comedy ist. Das ist schon ein bisschen weird. Ich hätte auch gedacht, das ist ein anderes Video, das muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich hab's auch nicht geglaubt.
Was hättest du gedacht?
Keine Ahnung, irgendwie ein Bär, der auf einer Rakete reitet oder so. Irgendwas halt, weiß keine Ahnung.
Ja. Ja. So awesome. Gut.
Wikinger-Helm.
Gut. Genau. Dann sind wir durch.
Also genau. Mit diesem Bild im Kopf von Bären, die auf Raketen reiten.
Genau, also ich wollte noch sagen, ich wollte diesen GitHub-Bus-Factor ausprobieren, ja? Und es crasht mir weg mit XE2 ASCII 8-Bit ist UTF-8 nicht und dann explodiert es.
Linux-Schlüssel, dein Ruby kaputt.
Ja, nee, ist klar. Nee, UTF-8 ist auch, das ist total neumischer Shit.
Ja, ja, UTF-8 ist ja furchtbar.
Keiner
dieser, kann. Ja, ich würde gleich mal den GitHub-Bus-Vector auf dem GitHub-Bus-Vector machen.
Ja, mach mal.
Oh, das
mal. Gut, dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Awesome.
Internet.
Dinge.
Sehr gut.
Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Tüdelü. Bleibt uns treu.
Schwing.
Ja. Bleibt uns treu, auch wenn von uns alle irgendwie abhauen.
Oder so.
Naja, irgendwann kreuzen sich unsere Wege wieder oder so.
Ja, nee, ist klar.
Ich krieg Angst.
Passt schon, passt schon. Also, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.